Welle Nerdpol wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Welle Nerdpol.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, bei einer weiteren Ausgabe der Welle Nerdpol. Wir haben uns wieder an einem der heißesten Tage des Jahres höchstwahrscheinlich innen drin verschanzt, um über irgendwelche seltsamen Weeb-Themen zu reden. Mit dabei sind neben mir Matze noch
Pascal,
Milena
und Sascha.
Ich hatte heute Morgen überlegt, wann war das letzte Mal, als wir in dieser Konstellation zusammensaßen? War es Sitcoms?
Das war Hörspieler, oder?
Hörspieler war Matthias nicht dabei, der war
Gaben. Ich glaube, war Gaben dabei. Ja, kann sein, dass es Sitcoms
war. Das müsste Sitcoms, das ist dann aber sehr lange her.
It's been a while.
Das war 17 oder so.
Ja. Echt, ich wollte gerade sagen,
es ist eine lange Zeit.
Das war früh in deiner Karriere.
Ja, ich erinnere mich jetzt. Der Podcast Fame.
Fame, finde ich schön. Ja, wir wollen uns heute mit den Filmen des Regisseurs Mamoru Hosoda auseinandersetzen, zumindest mit einem Großteil dessen. Und dementsprechend habe ich auch versucht, das Essensspiel ein bisschen japanisch anzuhauchen. Und ich habe eben gerade sogar von Milena ein Lob dafür bekommen.
Ich schreite alles ab, es ist nicht auf Audio.
Technisch gesehen ist es auf Audio.
Ich nehme schon lange genug auf, ich kann das noch einschneiden.
Das kommt dann in die Outtakes, die Pascal ja immer so sorgfältig schneidet. Wie gesagt, ich hatte mir so ein bisschen überlegt und auch nachgeguckt, was sind so typische japanische Gerichte. Und natürlich die ersten beiden Sachen, die kommen, sind Sushi und Ramen. Und dementsprechend habe ich die rausgenommen, weil hätte ich die zusammen in eine Umfrage gepackt, hätte sich zwischen den beiden entschieden und das dritte wäre halt so komplett hinübergefallen. Dementsprechend hatte ich die einfach rausgelassen, das wäre ein bisschen langweilig für eine Umfrage gewesen. Und die Sachen, die ich jetzt rausgesucht habe, waren Omurice. Das ist ein Reis-Omelette, so könnte man es am ehesten, glaube ich, beschreiben. Tempura, bekanntermaßen frittierte Gemüse oder Fleischstückchen oder Yakitori, Spieße, Fleischspieße meistens.
Hühnchen, Yakitori ist, also ja, Tori ist.
Genau, Tori ist Vogel. Es gibt das aber auch noch in verschiedensten Formen und Weisen. Ja. Es geht, also ich glaube, das musst du vielleicht genauer sagen, Milena, ob das vielleicht sogar nur der Oberbegriff ist für diese Fleischspießchen oder ob das dann wirklich immer die
Also Yakitori selbst
ist genau, das sind immer die mit diesen, also manchmal hast du die noch, dass du da irgendwie Zwiebel oder Stückchen Frühlingszwiebel mit drin hast auf so einem Spieß, aber das ist halt echt nur Deko.
Und meistens doch auch irgendwie in Soja eingelegt und dann gegrillt, ne?
Genau, und dann, also Yaki ist ja gebraten, also es ist Yakisoba und Yakitori, also alles, was du irgendwie auf einem Grill dir selber machen kannst, was natürlich geil ist. Also oft sind es nicht nur Spieße, ich habe Yakitori auch schon gehabt, dass du irgendwie so eine Platte in der Mitte hast und dann schmeißt du da einfach irgendwie Hühnchenfleisch drauf und brätst das und dann ist es irgendwie vorher geil mariniert, aber...
Also die Marinade ist ja das, was es dann...
Genau, was es dann macht. Ja. Aber da gibt es ja auch unterschiedliche Varianten, also je nachdem, wo du bist. Ich weiß nicht, ob es die eine, ob du auch so eine Soße irgendwo im Supermarkt kaufen kannst, so eine Yakitori-Soße und dann schmierst du es hier drüber und dann ist nice. Also.
Ich glaube, wenn du es so auf untersten Basislevel machst, schmierst du wahrscheinlich auch nur Teriyaki-Soße drauf, ist gut. Und wir haben das mal vor Jahren mit, erinnerst du dich, Pascal, an Jan vom Anime.de-Forum?
Ja, klar.
Ja, der hat
so sagst du nicht aus gerade.
Nee, doch, doch, Jan kennt
mich. Liebe Grüße.
Der hat mal für Kumpel Daniel und mich hat der Yakitori für ein Event gemacht, also der hat das bei Daniel gemacht und wir waren halt da und das war ein ganz schön involvierter Prozess mit dreimal glasieren und Sake drauf und hast du nicht gesehen und dann in den Ofen, dann nochmal raus, dann nochmal glasieren, also da waren ganz schön viele Schritte, bevor es dann tatsächlich ans, aber weil das war wahrscheinlich auch gebackene Yakitori, ich weiß gar nicht, ob wir die noch gegrillt haben. Ich glaube, wir haben die noch gegrillt. Muss ja eigentlich.
Ja, das hat sich das auch mal selber gemacht, dass du das in der Pfanne machst und dann rührst du irgendwie die Soße aus Sake und noch irgendwas an und ein bisschen Zucker dazu, das ist ein bisschen süß und so dieses Karamellisierte kriegt. Aber ich denke auch, da gibt es viele verschiedene Varianten. Wir wissen alle, ich kann nicht kochen. Deshalb möchte ich mich eigentlich zur Zubereitung des Essens nicht äußern.
Aber wenn du schon dabei bist, was ist denn dein Favorit? Und generell mach einfach mal ein Ranking, was dann auch bei dir dann ganz unten landet.
Oh, ich habe da echt lange drüber nachgedacht, weil ich habe ja gedacht, dass ich Tempura eigentlich nicht mag, weil ich das immer nur gesehen habe, dass irgendwelche Garnelen oder Shrimps oder irgendwie so fischiges Gedöns, weshalb in meinem Kopf Tempura lange mit Meeresfrüchten assoziiert war, bis mir dann klar wurde, du kannst alles frittieren. Und dann war ich in Japan in einem Laden, wo du halt selber dir dein Zeug frittieren konntest. Und das war einfach nur geil. Und es war all you can eat. Und wir saßen 3 Stunden da und haben alles frittiert.
Eure Klamotten müssen so gestunken haben.
Ich habe 3 Tage danach noch gestunken.
Also geil.
Das war echt super. Deswegen glaube ich, also Umreis ist auch geil, aber das ist halt ein Skill, den man haben muss. Und das habe ich auch nur einmal gegessen, als meine Gastschwester für mich in Japan gemacht hat, die auch nicht kochen konnte. Also ich fand es mega lecker, aber ihre Mutter hat gesagt, okay, wow, girl, du wirst niemals heiraten. Das ist so, das funktioniert nicht.
Du kannst deinen Mann nicht mal versorgen mit Essen.
Das war original ein Zitat. Und dann hat sie gesagt, ich bringe euch beiden das mal bei. Und dann hat sie das gemacht und es war schon irgendwie nice. Aber ich dachte so...
Und du kannst es nicht mehr.
Und ich kann es halt nicht mehr.
Du kannst auch keinen Mann versorgen.
Richtig. Und ich kann ja auch kein Yakitori machen, weil ich anscheinend weiß, man schmeißt Sake in die Soße und dann...
Das ist der wichtigste Teil.
Ist der wichtigste vielleicht. Teil. Den trinkt man nebenbei und dann schmeckt es halt auch gut. Das ist egal. Weiß nicht, ich glaube, ich würde Tempura nehmen, einfach weil es am variantenreichsten ist. Also du kannst ja Fleisch, Gemüse, alles Mögliche frittieren. Und Yakitori ist halt, Yakitori und Omreis ist halt ein Omelette.
Da kannst du auch alles reinschmeißen.
Aber ich bin ja auch nicht so der größte Omelette-Fan. Also
okay.
Ich würde es mir halt auch nie selber machen. Wenn es einer für mich macht, dann sage ich so, oh, das ist geil.
Danke.
Aber wenn ich Sachen frittieren kann, dann frittiere ich Sachen. Also.
Du bist eigentlich ein Däne. Und ein Schotter, wie wir eben gelernt haben.
Die Schotten frittieren ja alles, stimmt. Pascal.
Yakitori-Spieße finde ich per se richtig gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon mal so richtig, also gute gegessen habe. Ich erinnere mich halt an die es früher mal, vielleicht auch wieder, ich war jetzt ein paar Jahre nicht da.
Beim Feuerwerk?
Beim Kirschblütenfest.
Ach, die waren
in Hamburg, an der Alster. Da gibt's. Ich erinnere mich auch an Jahre, da gab es leider keinen Yakitori-Stand, zumindest als ich da war. Aber ab und zu gab es auch einen und dann waren die immer schon ganz geil. Ich nehme an, dass die dann auch vergleichsweise Richtung authentisch gehen.
Ich habe den Laden uns gefunden, glaube ich, der die gemacht hat.
Ah.
Das ist nämlich Sushi für Hamburg. Die haben richtig geil.
Ah ja. Genau, also die Yakitori finde ich gut. Tempura habe ich auch jetzt, obwohl, also von der Idee auch gerade, ich mag ja auch Meeresfrüchte und Garnelen, finde ich ja geil. Also frittierte Garnelen per se sind voll mein Ding. Ich habe auch mit Sicherheit schon mal frittierte Garnelen gegessen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das dann auch automatisch gleich Tempura ist, wenn es die bei Kofoku oder irgendwo bei einem All-You-Can-Eat...
Also bei einem Asiaten prinzipiell schon, aber es geht halt um diese, das Tempura-Mehl ist das, glaube ich.
Ne? Ich glaube, das ist das, was das Wichtigste ist, genau.
Okay, also das wird auch paniert, nicht nur frittiert.
Ja.
Yeah.
Okay. Und Omurais habe ich einmal auch selber versucht zu machen. Das ist aber auch das Einzige, was ich gegessen habe. Deswegen kann ich es schwer bewerten. Aber ich habe es auch wahrscheinlich dann halt in so einer, ja, nicht...
Allmann-Variante.
Ja, also schon irgendwie so versucht, aber halt so wie, keine Ahnung, halt ein Allmann versucht, da zweimal im Jahr Pseudo-Japanisch zu kochen. So, mit den Soßen aus der Asia-Abteilung vom Edeka. Keine Ahnung, wie gut das ist so. Aber es war lecker, es hat Spaß gemacht und ich hatte auf jeden Fall Bock nochmal irgendwie wirklich von einem richtigen Koch, der das dann auch kann, oder eine Köchin das mal zu probieren. Deswegen, ich würde aber jetzt Yakitori auf 1, dann nehme ich Omurais auf 2 und Tempura, obwohl ich liebst bestimmt, aber ich muss das dann nochmal irgendwie oder zumindest wissen, dass ich es gegessen habe, um es dann auch wirklich bewerten zu können.
Verstehe.
Ja.
Sascha, hast du ja extra die Brille aufgesetzt.
Was ich ja damit wieder sehen kann.
Ah.
Und sie fließt nicht mehr von meinem Gesicht. Ich dann schon. Ist ganz easy, ist Yakitori auf 1. Das ist einfach eins meiner absoluten Lieblingsessen. Ich habe das erste Mal gegessen auf der Any Magic. Das ist eine Con, eine Anime-Convention.
Weißt du auch, in welchem Jahr?
Das müsste...
2005.
Nee, 2006. 2005 war ja das erste, da sind wir da nicht hingefahren. Das war ja, wir waren 2006, 2007 und 2008 da, glaube ich.
2006 bin ich in die fünfte Klasse gekommen.
Also, ja, 2005 habe ich meinen Abschluss gemacht.
Also. Warst du da auch schon auf der Animagic?
Nee, auf jeden Fall war das so, dass ich bin ja relativ krüsch und deswegen ist immer viel japanisches Essen für mich gar nicht so geil, weil halt viel mit Gemüse ist so und damals habe ich auch noch keinen Fisch gegessen, also war echt enorm viel raus, außer halt irgendwie
Fleischspieße,
Reis, genau, und dann habe ich ja diese Yakitori entdeckt und fand die enorm lecker und dann habe ich einfach jahrelang versucht in Hamburg exakt diese Yakitori zu finden, die es da auf der Messe in damals auch Koblenz waren. Hat natürlich nicht funktioniert, aber das erste Mal welche gegessen, die dem nahe kamen, waren dann tatsächlich beim japanischen Feuerwerk. Hm. Und inzwischen habe ich so ein paar Läden, wo ich, wenn ich dann irgendwie mal Sushi bestelle oder so, oder keine Ahnung, asiatisches Essen, die haben das mit drin, bestelle ich immer noch ein paar Yakitori mit, weil das ist sehr, sehr geil. Tempura, so Garnelen und so ist, finde ich auch sehr lecker, aber ist am Ende halt, also was ganz geil ist, ist so Tempura-Sushi, das ist eine ganz geile Kombi.
Ja. Ist mega.
Und deswegen, ansonsten ist mir das meistens ein bisschen, fast schon ein bisschen viel Fett. So,
was?
Ja, ich weiß.
Ja, man muss da Bock drauf haben.
Es passt halt so gut ins Sushi-Programm, weil es ein schöner Kontrast dann ist zu den anderen Sachen irgendwie.
Der aber, Crunch.
Ja, das auch, genau. Nee, aber gut gemacht. Tempura ist schon ganz geil. Und Omurice hatte ich einfach tatsächlich noch nie. Deswegen kommt das by Default auf Platz 0.
Jo,
das ist und okay. Dann halt Yakitori auf Platz 1. Und Tempura auf dem starken zweiten Platz.
Würde ich sagen, kochen wir alle mal bei Pascaletto.
Ja, dann vielleicht bekomme ich es dann noch besser hin sogar. Ich finde es ein bisschen tricky, weil es ist so ein bisschen, je nachdem, ich habe das auch in verschiedenen Varianten gesehen, aber wenn man es halt so richtig umwickeln will und den Reis da reinbekommen will,
ja, das ist
dann
schwer.
Ist das eine, ein handwerkliches Geschäft, das man aufbringen muss.
Aber das ist doch, du tust es drauf und dann machst du es drauf.
Gibt's auch. Das ist,
ja, das ist so das Anime-klassische, ja, Ding. Genau. Du schneidest es auf und dann ist es einfach geil und du hast Hunger einfach nur, weil du es siehst.
Habe ich auch verschiedene Varianten gesehen.
Ja, ja, bei mir ist Yakitori auf der 3. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, es sind Fleischspieße. Es ist sehr lecker. Dann Tempura sind halt alle möglichen Sachen frittiert. Das kann auch eigentlich nur geil sein. Und ich glaube, Omurice hat bei mir so einen schönen Stellenwert, weil, wie hieß denn die Serie? Midnight Stories Tokyo oder so hieß das, wo es immer darum ging, dass bestimmte Leute in eine Bar gekommen sind und der Typ hat ihm immer genau das richtige Essen zubereitet für ihre Gemütszustand. Ja, das ist so ein seltsamer Manga-Plot, aber es war so eine richtig schöne Feelgood-Serie bei Netflix. Und er hat auch einmal Omurice gemacht. Und das sah so geil aus, dass ich es selbst probiert habe. Und ich glaube, ich habe mich eine Woche lang fast nur davon ernährt. Einfach weil es einfach sehr geil war. Ich habe es jetzt ewig nicht mehr gemacht, weil meine Partnerin eigentlich so gut abkam. Mhm. Aber ich hätte mal wieder Bock, das zu machen. Und im Grunde genommen schmeißt du den Reis, kochst ihn und schmeißt ihn in ein Rührei. So als Grundlage ungefähr.
Und was du mit dem Reis noch dazu machst, irgendwie genau. Erbsen, was auch immer, ist halt alles.
Genau. Und davon bin ich einfach riesiger Fan. Und das ist einfach äußerst lecker. Und gerade das, was du auch meintest, eben, dass man es halt auch so ein bisschen anpassen kann.
Und es sättigt halt auch.
Ja, da ist es. Es ist wirklich durchaus viel. Aber die Twitter-Umfrage ist durchaus auf der Seite, wie wir es hier ungefähr abgebildet haben, von den 11 Votes, die wir bekommen haben.
Sag das doch nicht so.
Repräsentativ.
18% Omurice, 27% Tempura und 55% Yakitori.
Gut so.
Ja. Also kommt ja ungefähr hin mit dem, wie wir es hier auch gesagt haben.
Wenig Streitpotenzial.
Oder?
Ausnahmsweise.
Außer irgendjemand in der WhatsApp-Gruppe sagt, du hättest viel leckerere Sachen nehmen können.
Okonomiyaki zum Beispiel.
Ja, ich finde, Okonomiyaki passt da irgendwie nicht rein.
Ich weiß spontan einfach nicht, was es ist.
Alter, Okonomiyaki ist auch einfach, es ist geil.
Japanische Pizza.
Nee, alle sagen, es ist japanische Pizza.
Also ja, es ist halt.
Und ich habe wirklich bei Ranma, wir erinnern uns alle an Ukio, die Okonomiyaki-Bräterin ist, die mit ihrem riesigen Pfannenwender rumläuft.
Ich glaube, daher kommt das, deswegen sagen
ja,
immer alle
genau,
japanische Pizza.
Und Okonomiyaki wirklich war untertitelt mit japanische Pizza. Und ich echt gedacht habe, das ist halt eine Pizza, wo du, keine Ahnung, Fisch drauflegst
Nein,
oder
gar
sowas.
Nicht. Das ist ja
ich
nicht.
Weiß jetzt, was Okonomiyaki ist. nachdem ich mit einer Halbjapanerin, die Mirai heißt, über die ich auch noch sprechen werde, beim Film Mirai no Mirai, die gesagt hat, ey, lass mal Okonomiyaki essen gehen. Und ich so, haha, es ist ja japanische Pizza. Und sie so, haha, lol, nein.
Ficke sie sich.
Ja, und dann waren wir all you can eat Okonomiyaki essen und du hast diese Mini-Pfannenwender gekriegt, den Ukiyo in riesig hatte. Und ich war so, alles ergibt auf einmal Sinn.
Was ist es denn jetzt?
Es ist eigentlich, es besteht hauptsächlich aus Kohl. Es klingt mega widerlich.
Weißkohlpuffer eigentlich.
Genau, ja. Okay. Ja, Weißkohlpuffer, das trifft es mehr. Ja, das ist eine richtig gute.
Das habe ich auch einmal versucht und sogar ein paar Mal öfter, weil ich habe dann, wenn man sich dann so da das Investment macht und dann auch die Soßen dafür kauft, dann muss man die nutzen, sonst hat man die halt gewastet.
Und ja, und für viel anderes nutzt man sie dann nicht. Ne?
Und ich fand es echt schwer, weil das ist so ein Pain in the Ass, den Weißkohl so klein zu machen, dass der dann auch sich dafür wirklich eignet. Du, wenn du mit so mit Zentimeterstücken oder so hast du keinen Spaß, den zu essen.
Hast du keinen Nicer Dicer zu Hause?
Deep Cut, Mann.
Sorry,
aber. Ja, nee, also ein Kumpel von mir hatte das mal gemacht und hat zum Okonomiyaki-Essen eingeladen. Und wenn du halt 10 Leute da hast, weil allein wenn du so einen Kohlkopf kaufst, so, das ist ja so ein Riesending, da kannst du auch 10 Leute von, aber es ist halt auch so eine Riesenschüssel, wo du das dran irgendwie drin anrührst. Und ich meine, es klingt mega eklig, irgendwie so Weißkohlpuffer. Also, nee, aber es ist einfach super. Ich war in Japan sehr, sehr häufig Okonomiyaki essen und auch da kannst du ja dir alles draufschmeißen, worauf du Bock hast.
Ich muss sagen, diese Kohlbasis.
Gönn dir. Ich judge nicht.
Lass uns judgen.
Was ich auch noch überlegt hatte, wie heißen die Oktopusbällchen?
Das wollte ich eigentlich eben sagen, Takoyaki.
Genau.
Die sind nämlich richtig geil.
Aber da hätte ich halt spontan gesagt, das haben noch weniger Leute gegessen als Omurice. So, ne? Deswegen schwierig, das mit in eine Umfrage zu nehmen.
Also zumindest können sich wahrscheinlich weniger Leute was darunter vorstellen. Darf ich meine Takoyaki-Geschichte erzählen?
Ja, gerne.
Ich war nämlich
Willkommen beim japanischen Gourmet-Podcast.
für eine Woche in Berlin und habe da gearbeitet, oder für 2,5 irgendwie sowas. Ja, danke schön. Und hatte halt ein Airbnb, das war alles super entspannt. Und da war halt ein japanisches Restaurant. Wir haben in Hamburg halt nicht so viele, zumindest damals nicht so viele japanische Restaurants, die auch barrierefrei sind im Sinne von, es gibt halt das eine in den Kolonnaden, aber das sieht dann so direkt so ultra fancy aus.
Ist auch nicht so günstig.
Und man traut sich da nicht rein, genau. Und da war aber so ein richtiger, das war einfach ein schickeres, also ein normales Restaurant und die hatten die Karte halt raus und man konnte sich alles einmal angucken. Und dann dachte ich, okay, an meinem letzten Abend bin ich da dann hin und habe so Katsudon und all den ganzen Kram und dann hatten die halt auch Takoyaki. Und ich dachte halt, das wäre mehr wie Fleisch. Also, oder Fischbällchen oder irgendwas. Ich wusste halt nicht, ne? Man sieht das in den Anime immer, die haben diese Bällchen auf diesen Spießen.
Das sieht immer lecker aus.
Ja, das sieht immer lecker aus. Ich dachte so, geil, okay, das ist halt irgendwie wie eine Frikadelle, dachte ich. Irgendwie eine frische Fischfrikadelle oder was. Irgendwie sowas.
Ja.
Und dann isst du's und es ist cremig. Und dann ist es cremig mit kleinen Tintenfischstückchen. Und das war, der erste war einfach so der Kulturschock. Danach war es geil. Aber der erste war so, was esse ich hier?
Ich hatte auch,
was ist das für eine Konsistenz?
Ich hatte halt auch so überhaupt keine Vorstellung, worauf man sich da einlässt, wenn ich mal essen würde. Mhm. So im ersten Moment. Einfach super seltsam.
Ach, super.
Aber geil. Es sieht immer lecker aus.
Es ist todeslecker. Momo hat welche und Kofuku hat welche. Also bestell dir die mal. Ist mega.
Irgendwann machen wir mal einen Food Wars Podcast und dann kochen wir vorher alles nach.
Ja. Unsere Instagram Story. Muss aussehen wie im Manga.
Das kann lesen. Das geht eigentlich auch recht schnell.
Ja. Ist auch Film mit 30 Bänden, oder?
30, glaube ich, ziemlich genau.
Aber nicht sehr dialoglastig eigentlich, oder?
Nö. Da geht es mir um die Bilder.
Ja,
aber wenn wir dann alle zusammen zu Kung Fu gehen dafür, das ist, da bin ich dabei. Dann lese ich das auch dafür.
Hä? Selbst machen? Spaß, easy.
Das ist gut. Also ich hab.
Fünfos war über sehr weite Strecken fantastisch. So gegen Ende ist halt.
Das weit bin ich noch nicht.
Okay. Aber vorher reden wir über andere Anime.
Was?
Meister der Überleitungen. Und zwar über die Filme von, wie gesagt, Mamoru Hosoda, der in diesem Jahr mit Belle wieder sehr hohe Wellen schlägt. Und auch der Film ist letztes Jahr auf diversen Festivals und teilweise auch, glaube ich, über sie rausgekommen und hat da bei ganz vielen Top-Listen, wenn es um die besten Animationsfilme des Jahres ging, doch durchaus, war er immer mit weit oben und teilweise halt auch als auf Platz 1. Dementsprechend haben wir das als Anlass genommen, um mal über die restlichen Filme von ihm zu reden. Sascha.
Nun, wer Lara Loft singen hören möchte, kann das dann bei Bell tun, habe ich gehört.
Auf Deutsch, im Deutschen, ne?
Ja, ja, genau.
Ich habe jetzt auf Englisch geguckt.
Auf Englisch? Ich auf Englisch
geguckt. Warum hast du nicht Omo geguckt?
Weil das die Seite nicht hatte.
Ich stand nicht zur Verfügung. Ja.
Auf Englisch geguckt, weil ich aber auch in einem Podcast gehört habe, aber gut, das sind auch Engländer, die meinten, dass halt die, dass sich das lohnt für die Songs. Ich weiß aber gar nicht, ob die, wurden die Songs wurden dann auch verdeutscht?
Ja, sie singt ja.
Okay.
Also, die wurden auch auf Deutsch übersetzt.
Und da hat Quint sehr viel gerantet in unserer Gruppe, der heute nicht.
Ich glaube, er hat sich einfach nur aufgeregt, weil er Originalton gucken wollte und nein, er musste es auf Deutsch gucken. Oh nein.
Ja, er hatte wohl, glaube ich, die Tickets falsch gekauft.
Oder? Ja, hätte er mal mit mir kommen sollen. Ich hatte gar keine Untertitel.
Du hast es auf Plain Japanisch geguckt.
Die ersten 10 Minuten, ja. Und die Freundin, mit der ich da war, war so, Alter, Milena, ich kann kein Japanisch. Ich so, ich auch nicht so gut, dass ich hier diese komische Welt verstehe.
Hat dann irgendjemand mal Bescheid gesagt?
Ja. Ja, okay. Aber im Kino waren halt auch irgendwie nur 6 Leute und ich dachte so, weil sie war so.
Die können alle Japanisch!
Ja, ohne Witz, ich habe halt wirklich gedacht, ich habe so eine scheiß Nischenvorstellung gebucht, weil ich auch noch die Karten gebucht habe. Ich wusste eine Vorstellung auf Deutsch und die später war halt Omu und ich war so, habe ich jetzt da, gibt es Filme ohne Untertitel irgendwo in Hamburg? Das so.
Ich mag die Idee, dass es solche Nischenvorstellungen gibt, einfach für die 3 Menschen, die muss ich sagen. Ich möchte ihn auf Japanisch gucken, aber mich nerven die Untertitel. Ja, genau. Wir haben
eine ziemlich große japanische Community.
Also ja, das weiß. Stimmt.
Ja, aber ich dachte so, naja, also das, dann guckst du sie halt mit Untertiteln und deinen japanischen Freunden oder die Leute, die das Japanische mächtig sind, gönn dir. Aber dann sind auch sofort 2 Dudes sehr motiviert rausgelaufen und dann hatten wir nach 10 Minuten...
viel Geld bezahlt für Untertitel.
Ja, genau. Und dann fing der Film auch wieder von vorne an und dann...
Ich habe mir überlegt, so, okay, ist klar, ist ja inzwischen alles digital, aber kann man beim Kino auch einfach einen Klick machen und dann sind Untertitel da? So? Ja.
Oder einen Klick vergessen und sie sind nicht da.
Ja, aber ich habe halt auch gedacht, es wäre alles eine Datei, die
gespeichert
ist. Und dann,
aber das ist ja oft so, dass die Untertitel sind dann da mit drin in dieser Datei, aber die kannst du dann im Player, je nachdem worüber die ist, wenn die es digital abspielen.
Mhm. Okay.
Dann muss sagen, kannst du da anmachen.
Zu wenig Ahnung vom digitalen Kino einfach.
Ja, also ich meine, das hat dann zum Glück funktioniert. Wir haben ihn auch nochmal gesehen, weil gerade die ersten 10 Minuten so Worldbuilding waren schon wichtig und auch. Ja, und auch da habe ich gesagt, ich so, okay, nein, ich bin raus, ich verstehe es einfach nicht. Als ich mich dann mit dem Dad unterhalten, ich war so, okay, ich bin wieder da, aber ich glaube, das ist nicht wichtig für die Story.
Wie hast du You und AS und alles nicht direkt verstanden?
Ja, es war eine gute Übung, es war so Untertitel, ich habe mich umgeguckt und dachte so, okay, sehen die Leute, nein, zum Glück haben sie dann auch schon getuschelt, ich war so, okay, niemand hier spricht so gut Japanisch.
Also du meinst die 3 Zweierpaare, die in dem Kino waren?
Ja, genau, die anderen 6 Leute.
Gut, Hosoda. Hosoda ist im September 67 geboren und ist bekanntermaßen Regisseur für Anime. Mhm. Sowie Autor und hast nicht gesehen. Ursprünglich hat er sich inspiriert gefühlt, in einer Animation zu arbeiten, nachdem er das Schloss von Cagliostro gesehen hat. Einer der ersten Miyazaki-Filme,
ja.
Damals
Le Pen, ne?
Ja, genau, Le Pen. Der war sogar das Regiedebüt von Miyazaki. Und er hat dann, was ich ganz spannend fand, einen College of Art Abschluss gemacht, aber in Ölmalerei.
Okay.
Also in Oil.
Das erklärt vielleicht ein bisschen was bei A Girl Who Led Through Time.
Er hat dann irgendwie angefangen, direkt nach dem Studium bei Toei Animation zu arbeiten, was ein großes Haus ist. Und er hatte sich aber, was ich ganz spannend fand, vorher bei Ghibli beworben. Und Ghibli hat ihn aber abgesagt. Aber die waren so begeistert von ihm, dass er sein Rejection Letter von Miyazaki persönlich bekommen hat, mit viel Lob da drin.
Oh.
Das fand ich ganz, ganz spannend. Genau, und bei Toei hat Hosoda an unheimlich vielen Dingen gearbeitet. Ich habe hier mal eine grobe Liste mit den Serien, was er so gemacht hat. Er hat zum Beispiel, ich nenne jetzt nur die Sachen, die man auch wirklich kennt. Er hat eine Digimon-Folge gemacht von der ersten Staffel. Die ist auch, wenn man die Serie sieht, sticht die raus, als hätte da jemand einen anderen Anime in eine Folge reingesliced. Das ist total abweichend.
Weißt du, welche das war?
Ja, es ist Episode 21. Warte, ich kann es genauer beschreiben.
Ja, danke.
Aber erstmal meckern, ne?
Ich habe nicht gemeckert. Ich habe nur die Augen verdreht.
Ja, siehst du? Nein, das ist eine der ersten Folgen, wo sie in der realen Welt spielen. Und zwar ist das die, wo Tai alleine einmal in der
zurückkommt.
Genau, und mit Kari da
unterricht.
Ja, genau.
Die war 1. August war das, 99.
99 ist absolut richtig.
Ja, nein, also das ist, also er guckt auf den Kalender und sieht,
ach so, okay,
es ist 1. August 99 und ja, es ist der, und er sagt so, hä, aber ich bin doch gestern erst in dieses Camp gefahren und für die Kids sind Wochen in der Digi-Welt vergangen,
ja,
aber es war erst ein oder zwei Tage her, dass er da an diesem Camp ist und die Folge war sehr, sehr, hat ein sehr komisches Gefühl hervorgerufen.
Und das liegt halt auch völlig ganz viel, also man sieht halt wirklich daran, wie die Kameraperspektiven gesetzt sind und wie es gezeichnet ist und animiert ist und so, dass es sieht halt aus wie ein, als wäre es fast ein Kinofilm und die Qualität ist eine ganz andere und du, der Stil ballert halt auch krass raus. Also
ja, ich habe gedacht, das wäre halt absichtlich gewesen, um halt diesen Kontrast zur doch sehr bunten Digi-Welt und dieses, oh, es ist immer Kampf und Monster und dann bist du auf einmal, ja, so ein bisschen Realitätskater in der normalen Welt und alles ist super boring, es ist mega langweilig, du siehst den Zeiger auf der Uhr ticken und du guckst raus und hast da irgendwie Straßen und Autos und Tai ja auch völlig gar nicht drauf klarkommt. Und dann kommt seine gruselige kleine Schwester um die Ecke. Und ich mag Kari sehr, aber das war irgendwie weird.
Ja. Er hat eine Folge Doremi gemacht.
Oh.
Und zwar hat er darin seine Absage von Ghibli drin verarbeitet.
Okay.
Also es scheint da wohl irgendwie Thema zu sein. Ich kann mich an die Folge nicht erinnern, es ist Folge 40.
Es gab 40 Folgen?
Es gab drei Staffeln.
Es gab drei Staffeln, ja.
Krass.
Da hat er eine One Piece Episode gemacht, 199. Ich weiß leider nicht, welche das ist.
Ich google mal.
Und er hat Ashita no Nadia, was auch immer das ist, das kenne ich nicht. Es ist nicht Nadia in the Blue Storm.
199 meintest du?
199, genau. Und er hat das zusammen mit wem anders unter Pseudonym das Samurai Champloo Opening gemacht. Gedreht, Regie geführt. Und er hat als Key Animator dann bei unheimlich vielen großen Projekten mitgearbeitet, bei Toei zum Beispiel Crying Freeman, Dragon Ball, der erste Film, Dragon Ball Z eine Folge, die beiden, ich glaube die ersten beiden Broly-Filme, Slam Dunk hat er zwei Folgen mitgearbeitet, Sailor Moon hat er am Film und an der Serie mitgearbeitet und den Yu Yu Hakusho Film Poltergeist Reporter war auch Key Animator, also da war viel unterwegs.
Folge 199 von One Piece ist, glaube ich, eine Filler-Episode. Das ist auf dieser Marinebasis, in die sie fallen, nachdem sie von
Skype. Ja?
Ich glaube
ja
schon.
Ja, das ist Filler. Das basiert, ja, glaube ich, auf einer Novel oder so.
Von Fernsehserien.de. Das Netz der Marine zieht sich immer enger um Ruffy und seine Freunde. Zorro wurde bereits gefangen genommen und jetzt geht es auch Lysop an den Kragen. Obwohl er sich als Kadett verkleidet hat, kommt ihm Drake auf die Schliche. Spannend, dass Drake hier vorkommt. Und lässt ihn zur Kommandozentrale bringen. Als er dort hört, dass ein Inspektor der Revisionsabteilung auf Navarone angekommen sein soll, gibt er sich als dieser aus. Und diese Tarnung hält leider nicht lange an, denn Robin ist auf die gleiche Idee gekommen und taucht bei Commandant Jonathan auf. Also es scheint dann ja Filler zu sein.
Ja, er ist es auf jeden Fall. Und dann ging es langsam los mit den Kurzfilmen. Da hat er nämlich diese. Das ist ganz spannend. Wir kennen ja alle den Digimon-Film.
Nö, aber
ja,
vom Prinzip her kennst du. Ja. Du weißt, der existiert.
Ja.
Gut. Und bei dem deutschen Digimon-Film, oder beziehungsweise das amerikanische Studio hat das damals gemacht, die dachten sich, okay, wir wollen einen Digimon-Film haben. Was gibt's denn da so in Japan? Und haben das gute alte Transformers-Prinzip gemacht und haben drei Filme genommen und die zusammen gespliced und daraus einen Film gemacht. Das ist dann nämlich einmal diese Episode Zero, dieser Kurzfilm, der ist eine Viertelstunde lang, das ist quasi der Anfang mit den, wo Kari und Tai noch klein sind. Dieser Kampf gegen den grünen Papageien Digimon. Okay, ich gucke in sehr
es
leere
lange,
Gesichter.
Ganz lange keinen.
Nein, das ist einfach das, der Anfang, der, das Intro vom amerikanischen Film, quasi das alles. Dann sind quasi der erste Feature-Film von Hosoda, nämlich Our Wargame. Und einer der späteren Filme, den er nicht zu tun hat, ist einer der zweiten Generation der Filme. Die sind zusammengespliced und die erste Hälfte ist quasi ein Prolog aus diesem zweiten Film. Dann kommt fast komplett uncut Our Wargame. dann gibt es einen Break und dann kommt fast komplett dieser zweite Film. Und sie haben halt nur hier und da so ein paar Character-Building-Sachen rausgeschnitten und halt hier und da das Timing angepasst. Und irgendein anderes Skriptschwein musste dafür halt ein Skript schreiben, dass das das irgendwie zusammenbringt, was eigentlich ganz gut funktioniert hat für amerikanische Verhältnisse. Also die haben einfach, also so Sachen wie Voltron und so gibt es ja in Japan gar nicht. Das sind ja auch zwei verschiedene Serien, die sie zum Beispiel zusammengearbeitet haben. Oder Saber Rider ist ja auch was ganz anderes in Japan und da ist eigentlich der Japaner auch die Hauptfigur und nicht für Deutschland ist es ja der hier, wie heißt der?
Colt heißt der andere.
Der Ami ist ja in Amerika die Hauptfigur und der ist in der japanischen Originalversion ist da eigentlich Alkoholiker und das haben die halt komplett rausgeschrieben.
Aber haben wir nicht den amerikanischen, deswegen heißt es ja immer noch Saber Rider, weil es ja der Cowboy ist?
Ja, aber wir haben die, bei uns wurde die Rolle von dem Deutschen mehr hervorgehoben tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber Bismarck? Nee, Bismarck war das der Roboter? Ich habe keine Ahnung.
Aber wie auch Power Rangers.
Ja, genau. Nur, dass sie bei Power Rangers ja tatsächlich noch was zugedreht haben.
Ja.
Und,
stimmt, ja gut, das ist dann.
Aber genau selbes Prinzip an sich.
Ja. Was für Schindler teilweise getrieben wurde.
Es ist bei Power Rangers immer so witzig, dass man bei mir zumindest als Kind nicht mal die Idee aufgekommen ist, dass man halt das auch so krass einfach an der Qualität, wie es gefilmt ist, dass das eine halt irgendwie 20 Jahre älter in Japan gedreht wurde und das halt irgendwie eine Billo TV Highschool-Optik hatte irgendwie halt aus den USA und du denkst gar nicht drüber nach.
Nee, ich hab's auch, ich hätte dir als Kind niemals sagen können.
Das ist nur die Power Ranger.
Ja, nee, genau, und es gab halt es gibt auch so Mecha-Serien, wo das dann rübergezogen wurde und dann zusammen also das ist so ein typisches Ding, was sie in den 80ern ganz viel gemacht haben in Amerika. Serien rüberholen, die auseinanderschneiden und dann neue Serien draus machen, die dann dem Publikum da eher zusprechen und dann halt hauptsächlich Merchandise verkaufen. Also das typische 80er-Jahre-Ding, die sie dann sollten halt Spielzeug verkaufen. Anyway, Tangente vorbei, muss man sagen, hat dann noch eine ganze Reihe von auch Kurzfilmen gemacht. Technisch gesehen sind die Digimon-Filme, alle Kurzfilme sind, glaube ich, alle nur so maximal eine Stunde lang.
Das zählt als Kurzfilm?
Oder 45 Minuten, also es ist, ich glaube, es zählt auch als Kurzfilm, ja. Also Wikipedia listet es auf jeden Fall als Kurzfilm.
Und Wikipedia
hat recht. Wikipedia hat recht.
Wikipedia hat meistens recht.
Das stimmt.
Also Wikipedia weiß mehr als ich.
Ja, weiß auch mehr als ich, deswegen. Anyway, und das erste, was dann halt offiziell als wirklich als Feature-Film, also als kompletter Film zählt, ist dann der One Piece-Film. Baron Omatsuri in the Secret Island.
Hast du ihn gesehen?
Ja. Ich habe irgendwann mal bei Saturn 2010 oder so alle damals erschienenen One Piece-Filme nachgeholt, weil die damals auch alle rauskamen in Deutschland. Und der ist gut, der hat halt auch diese Husuda-Animationsqualität einfach. Also der hat ja so eine ganz geile Art und Weise, Action auch in Szene zu setzen. Das sieht man hier halt ganz krass.
Bei einem anderen Film eher selten.
Also bei Boku no Wargame, deswegen mochte ich den, als ich klein war, gar nicht, weil der Stil, du hast ja schon gesehen, dass das ein anderer Stil ist als die Digimon-Serie. Ich mochte diesen Stil als Kind einfach so unglaublich gerne und ich war von dem Film einfach so extrem unterwältigt, weil sie sich so komisch bewegt haben.
Sieht viel geiler aus.
Natürlich ist es super witzig.
Aber für Kinder, die Serie feiern,
genau.
Mir den Film auch gefallen. Aber ja, ich verstehe mir den Punkt.
Und im Nachhinein habe ich es dann mir angesehen und war so, okay, ja, es ist ein anderer Regisseur, ich verstehe das, ich kann das mit ein wenig Abstand betrachten. Finde es trotzdem nicht gut, weil ich dachte so, warum holst du nicht das gleiche Studio dafür ran? Aber klar, natürlich mit den ganzen Hintergründen, deswegen mochte ich den Digimon-Film einfach nicht. Einfach, weil ich ihn optisch nicht als Digimon wahrgenommen habe.
Das finde ich ganz spannend, weil das, was man dann als den Stil wahrnimmt, ist ja eigentlich viel auch die Budget-Einschränkung, die so eine TV-Serie hat. Deswegen sieht das aus, wie es aussieht, während der Film halt viel aufwendiger animiert ist und in Szene gesetzt ist und das dann aber fürs Kinderauge aussieht, das ist jetzt nicht mein Digimon. So,
ja,
das ist ganz spannend,
genau.
Und Baron Omatsuri ist eigentlich deswegen ganz spannend, weil er super düster ist und es geht irgendwie um so eine Blume, die Leuten die Lebensenergie raussaugt und Persönlichkeit nimmt. Es ist halt so ein bisschen was von den Body Snatcher. So.
Wow.
Es ist wirklich, wirklich düster. Und der Endkampf ist mega krass und ja, also der sticht auch aus den anderen One-Piece-Filmen raus wie sonst was. Also das ist echt ganz, das kann ich jedem empfehlen. Es bringt wirklich Spaß.
Muss man One-Piece dafür gesehen haben?
Ja, also man sollte halt grob wissen, wer die Figuren sind, das reicht.
Okay.
Also ansonsten ist er echt losgelöst.
Okay.
Ich glaube, der ist so mit, der ist mit Chopper und Robin, also müsste der Post-Alabaster sein, aber ich glaube Frankie und Brooks sind noch nicht dabei.
Ne, ich guck gerade, aber ja. An dem Zeit, ich glaube, der ist auch, der hatte halt auch so einen komplett anderen Stil als die anderen Sachen, ne?
Ja, der sticht halt
an. Da hatte ich neulich mal irgendwie, weiß nicht, wie das kam, irgendjemand hatte da GIF oder so aus dem Film gepostet, das sah schon sehr weird aus.
Ja, es ist super geil. Also es ist wirklich, das ist da ist so viel Fluss drin, das ist mega. Das war 2005. Dann hat Hosoda dann gesagt, okay, fuck it, kein Bock mehr auf Toei. Und ist zum Madhouse gegangen, einem ebenfalls großen, bekannten Studio. Und hat da dann The Girl Who Leapt Through Time gemacht. Das ist dann 2006. Hat er die, war bis 2009, war da. Und ist dann später zu... beziehungsweise hat dann gegründet oder mitgegründet das Studio Shizu.
Genau,
das ist sein Studio. Und ab da hat er dann auch, beziehungsweise er hat dann die ersten Filme, sind alle von Satoko Okudera geschrieben. Und dann ab The Boy and the Beast schreibt Hosoda dann die Filme auch alle selbst. Dass man auch so ein bisschen merkt, vielleicht. Wir reden dann jetzt über die Filme alle einzeln und ich glaube, das ist auch das Wichtigste. So, also die Filme waren halt alle sehr erfolgreich, aber reden wir dann, glaube ich, bei den einzelnen Filmen zu.
Okay.
Und, ja. Also es gibt, es ist ja wie bei Japanern so oft so, es gibt jetzt keine krassen Hintergrundgeschichten und hast du nicht gesehen und so. Also die Leute sind ja alle sehr, gerne sehr bedeckt und wenn du nicht ein Miyazaki bist, der halt einfach so eine krasse Persönlichkeit ist, dass selbst sein normales Dasein schon irgendwie skandalös ist. dann
Animation war ein Fehler.
Skandalös.
Ja, über Miyazaki kann man halt echt auf so vielen Ebenen reden und da ist so da ein bisschen bedeckter, glaube ich, einfach.
Ja, ist glaube ich, eher so ein flauschiger Charakter. So.
Weiß nicht, ich hab am Rande mal gelesen, dass er sich wohl auch mit Ghibli nochmal angelegt hat später, aber ich hab da jetzt nicht nochmal zu recherchiert. Ich weiß, wollen wir nochmal dieses wann haben wir ihn das erste Mal wahrgenommen Ding machen?
Ja, und dann die Top 3 der persönlichen, also die persönliche Top 3 und dann stellen wir die Filme ein.
Okay.
Ich habe Girl Who Leapt Through Time irgendwann vor Ewigkeiten mal gesehen, in so einer Phase, wo ich mir gedacht habe, guckst du mal, was für Anime im Internet gefeiert werden und dann gönnt man sich die mal. Ich hätte aber niemals sagen können, okay, das gehört zu Hosoda irgendwie. Und ich habe dann Wolf Children und Summer Wars habe ich dann auch geguckt und Wolf Children kannte ich dann auch irgendwie zumindest vom Cover her. Aber so richtig, dass mir das bewusst wurde, okay, das ist irgendwie der Typ, kam Boy and the Beast oder Mirai zuerst?
Boy and the Beast.
Das war dann Boy and the Beast. Dass ich das gesehen habe und dann habe ich mal geguckt, okay, wer hat den gemacht, Hosoda, und dann war so, ah ja, der hat den Film gemacht und den Film und okay, seltsam. Aber Girl Who Leapt Through Time war so mein erster Berührungspunkt.
Okay, aber du hast es dann erst ein gutes Stück später halt gesehen und nicht als der rauskam.
Nö, Girl Who Leapt Through Time schon, was weiß ich, wann war denn das?
2006.
Ich habe den 2008 oder so gesehen.
Ja, wenn du 2009. Meinst, dass Boy and Beast schon draußen war.
Nein, ich habe gesagt, dass ich die vorher geguckt hatte, aber nicht in Verbindung gebracht hatte.
Okay.
Melinda.
Auch das Mädchen, das durch die Zeit sprang, weil die gute Soso damals sagte, ey, ich habe hier diesen Film auf DVD geschenkt bekommen, lass den mal zusammen gucken. Und seitdem war auf jeder Übernachtungsparty, haben wir im Double Feature das Mädchen, das durch die Zeit sprang und Mean Girls geguckt. Random, aber weil wir dann auch Freundinnen dabei haben, die jetzt nicht so große Anime-Fans waren.
Kommt so mit der schweren, langsamen Science-Fiction-Kiste um die Ecke.
Ah, ich finde, es gibt da definitiv schlimmere Einstiege.
Ja, stimmt.
Und es war halt so, ja, Hauptcharakter ist irgendwie so ein Schulmädchen, man konnte sich irgendwie okayisch mit ihr identifizieren. Und dann halt Mean Girls, man kann sich mit niemandem identifizieren, also da war für jeden was dabei. Und darauf folgte dann, dass in den späteren Jahren immer wieder jemand zu mir kam und sagte zu all diesen Filmen, über die wir noch sprechen, hey, du magst doch das Mädchen, das durch die Zeit sprang so gerne. Das ist vom selben Macher. Und bei jedem Film ist immer wieder eine andere Person zu mir kam und genau das gesagt hat. Und jetzt bei Belle war ich richtig stolz auf mich, weil so schließt sich der Kreis, dass ich zu Soso ankam und sagte, hey,
du magst doch das Mädchen, das durch die Zeit sprang.
Ganz genau. Hast du Bock, mit mir ins Kino zu gehen und den neuen Film von dem Typ zu gucken? Und sie war so, ich bin sowas von an Bord.
Aber sie kann kein Japanisch.
Ja, und dann buche ich eine Vorstellung ohne Untertitel. Scheiße. Ja, also das war der erste und dementsprechend auch sehr, sehr viel Liebe, weil er mich auch, glaube ich, geprägt hat. Und es ist nach wie vor auch mein Lieblings-Anime-Film.
Überhaupt?
Also, überhaupt. Okay. Von allen Anime-Filmen, die ich bis jetzt gesehen habe.
Dann weiß ich schon, was auf deiner Top 1 ist. Pascal.
Bei mir war es auch ganz lange so, dass ich überhaupt nicht wirklich den Namen dahinter, also hinter den Filmen, wusste und auch dann die Filme untereinander connected habe. Aber was ich definitiv als erste Erinnerung überhaupt an einen Hosoda-Film erinnere, ist halt einfach, dass es damals so einen kleinen Buzz gab um Summer Wars drum. Mhm. Und vor allem das Cover ist halt so dieses ganz ikonische Bild, wenn sie halt dann da steht.
Mit der Fahne,
genau.
Im Hintergrund und so.
Und da wird es, The Boy and the Beast, das Cover ist ja fast das gleiche. Zumindest so von der Komposition. Und da habe ich dann auch, als ich das gesehen habe, habe ich direkt, okay, das ist genau wie Summer Wars. Und so in dieser Zeit, ich glaube irgendwo zwischen 2010 und 2018, habe ich das dann immer, glaube ich, wahrscheinlich auch noch dann mit Makoto Shinkai-Filmen irgendwie verwechselt oder vermischt viel mehr und dachte, okay, ja, das sind alles so diese coolen,
nicht geblieben,
Original, Full-Feature-Filme, die nicht auf irgendeiner Manga-Anime-Serie basieren. Muss ich mir irgendwann auch nochmal geben. Und das habe ich jetzt tatsächlich erst jetzt gemacht. Ich habe vor der Vorbereitung, also alle 5 Filme, einer fehlt mir halt leider noch, die ich jetzt in Vorbereitung geguckt habe, habe ich jetzt alle zum ersten Mal gesehen.
Krass.
Ja.
Dann wird das wird spannend.
Dann kann ich uns den alten Mann raushängen lassen. Ich
kannte das, bevor es rauskam.
Technisch gesehen ja. Und zwar war, also Girl Who Leapt to Time kam 2006 raus und das war so die Hochphase von ich gucke mit Kumpel Daniel Anime mit Untertiteln aus direkt aus Japan halt. Dann hat man halt irgendwie Naruto auch wöchentlich geguckt und irgendwie die ersten Gundam-Serien geguckt und Bleach und all diesen Kram. Und dann kam halt der erste Trailer für The Girl Who Leapt to Time raus und es war so, das sieht ziemlich cool aus, das gefällt uns, das wollen wir gucken. Und dann da stand dann, glaube ich, halt schon hier von dem Typ, der Digimon Wargame gemacht hat, weil das dann bis und halt One Piece, weil das bis dahin irgendwie die einzigen großen Credits waren, die er hatte. Und dann war das so ein, bei den One Piece-Filmen kannte ich da noch nicht, aber den Digimon-Film kannte ich da halt schon. Und dann mit so ein bisschen Recherche konnte man, ich dachte ganz lang, dass die Fortsetzung von Our Wargame auch von ihm ist, aber das war mein Fehler. Und dann kam der Film halt, war der Film verfügbar? Und hab ihn geguckt und es war schon so ein boah, geil Moment. Und dann war Hosoda eine Zeit lang das, was heute Shinkai ist für mich, so dieses, okay, der macht die geilen, gut aussehenden Filme alle paar Jahre, die halt immer so Benchmark-Animationen sind, gefühlt mal von neben Ghibli halt. Ghibli läuft, Ghibli ist halt irgendwie das so ein Disney-Ding, das läuft halt immer
separat. Hast du, wie hieß jetzt der neueste mit den Hexen? Mit von Miyazakis Sohn, von Goro?
Ja, damals.
Okay, damals.
Und entsprechend war dann halt, als Summer Wars ein paar Jahre später kam, 3 Jahre später, war das mega das Ding und der Hype war unglaublich. Aber Girl Who Leapt to Time war zumindest in meiner Anime-Bubble hat das auch jeder geguckt, weil es war halt, das kam noch relativ schnell nach Deutschland. Und ich habe es auch zu Hause legal im Regal stehen.
Und, same.
Das war halt schon so ein Phänomen damals eine Zeit lang. Und gefühlt war der in einer Linie mit Ghost in the Shell und Akira, so diese Sachen, die sind so gut, dass du sie halt jedem Mainstream-Dude halt auch geben kannst. Und hier, wenn du mal wissen willst, was ein Anime ist, dann guck doch mal das. Das ist nämlich auch einfach ein guter Film. So. Und dann war ja Summer Wars war ein Migas Brett, habe ich hart gefeiert. Und bei Wolf Children rauskam, war es ein bisschen durch, weil das Thema so ein bisschen an mir vorbeigezogen ist.
Da weißt du dich nicht so mit einer alleinerziehenden Mutter.
Ich wusste nicht, worum es geht. Also ich habe damals den ersten Trailer gesehen und das war halt irgendwie fantastisch, das ist okay. Und dann war, glaube ich, aber zum einen, also ich meine, da kam raus 2012, da wurde es schon ein bisschen ruhiger bei mir, was Anime anging. Und dann war halt auch Van eher so Makoto Shinkai spannend. Und dann Boy and the Beast war ich noch mal ein bisschen gehypt und danach habe ich nur noch so am Rande mitbekommen, wenn mal ein neuer Russo daraus kommt. Mhm. So, also das war halt immer so, ja klar, man hat ihn auf dem Radar und man weiß, die sind auch bestimmt gut. Und ich habe auch an allen jetzt irgendwie Spaß gehabt, habe aber auch quasi Wolf Children, Mirai und Belle kannte ich vor der Vorbereitung nicht. Also bis dann habe ich nicht geguckt, hatte ich nicht geguckt. Aber deswegen ist Russo da schon ziemlich lange irgendwie für mich Name und auch sehr präsent. Grundsätzlich.
Das ist doch schön. Dann unsere persönliche Top 3 der Filme, damit man das vielleicht auch dann in der Diskussion um die Filme drumherum ein bisschen besser einordnen kann. Bei mir, kleiner Disclaimer, ich habe halt Summer Wars seit 2011 oder so nicht mehr gesehen. Dementsprechend habe ich den jetzt nicht mit in die Bewertung mit eingenommen. Platz 3, Bell. Platz 2, Girl Who Loved Through Time. Und ich bin ganz, ganz, ganz großer Fan von The Boy and the Beast. Ich finde den ganz fantastisch. Aber dazu dann später mehr.
Ja.
Das ist dein 3 und dein 2.
Zweiter Platz ist Boy and the Beast, kann ich mich nur anschließen, der ist sehr, sehr fantastisch. Und dann Summer Wars, weil ich hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm und dann kam der und ich war so, wow, es war auch irgendwie was völlig anderes, als ich es erwartet hatte, aber da erzähle ich mir zu, wenn wir...
Ich bin sogar im Kino gesehen damals, das ist so geil.
Nice. Ich habe den vor 3 Jahren, glaube ich, das erste Mal gesehen und war angetan. Und jetzt also zu Mirai und Mirai habe ich eine sehr starke Meinung.
Ja, das wird eine schöne Diskussion.
Ja.
Pascal. Als Neuling.
Yes, Platz 3 ist Girl Who Loved Through Time. Platz 2 ist, jetzt habe ich den...
The Boy?
Nein, Wolf Children. So, ich kam nicht auf den Namen. Und Platz 1 ist Summer Wars. Den fand ich super, super.
Ja, das dachte ich mir auch.
Sehr gut. Aber Wargame und Summer Wars nicht fast der gleiche Film, wenn ich dann
nochmal. Wie heißt der andere?
Der Digimon Our Wargame.
Achso, okay.
Deswegen, ich habe jetzt auch nur fokussiert auf die Nicht-IP-Filme. Würde ich sagen, Summer Wars ist Safe Platz 1, Boy and Beast Safe Platz 2 und dann sind The Girl Who Leapt to Time und Wolf Children und Mirai sind bei mir alles 4 Sterne. Also ich würde die da alle so... ich weiß.
Millias Gesicht.
Ich muss einen YouTube-Channel machen, meine Facial Expression. Ich kann sie einfach nicht verstecken.
Das Ding ist, dass hätte ich die nicht nochmal geguckt, hätte ich Girl Who Left Her Time Safe Platz 2 oder 3 gehabt. So, kein Ding. Aber ich habe ihn halt jetzt heute Morgen nochmal geguckt und vielleicht war es auch eine Mühe, hing es damit zusammen, dass so ein bisschen ich das Gefühl hatte, okay, ich habe einen Teil.
Mach mal schneller Film. Komm mal zum Punkt.
Nee, und ich hatte ihn davor sehr lange nicht geguckt und ich habe das Gefühl, dass der für mich vielleicht dann nicht so gut gealtert ist, was das Pacing angeht. Er ist nicht schlecht, er ist halt an keiner Stelle schlecht, aber ich fand, er hat mir nicht mehr das gegeben, was er mir früher gegeben hat, weil ich glaube, weil ich die anderen Filme dann noch besser finde einfach. Deswegen ist er halt nicht pauschal Platz 2. Und Boy and Beast hat mir zum Beispiel jetzt das zweite Mal geguckt zur Vorbereitung, der hat mir so viel besser als beim ersten Mal gefallen. Also es ist halt immer so eine Sache mit auch Erwartungshaltung und all diesen Dingen und deswegen das würde ich das alles so stehen lassen.
Ist mal spannend zu sehen, dass jetzt, also dann, wo bei niemandem von uns Belle jetzt die Welt komplett krass gerockt hat. So.
Wie gesagt, das ist bei mir halt auf der 3. Sein, dass Summer Wars, dass ich Summer Wars vielleicht drüber gesetzt hätte.
Summer Wars ist einfach so fantastisch. Das ist ein richtiger Sommer-Feel-Movie. So.
Und er war auch einfach lustig.
Ja.
Und Belle war nicht wirklich lustig.
Will er auch nicht sein.
Will er auch nicht sein, ja klar. Aber das ist also für mich im Ranking halt eine andere Sache, dass ich sage, okay, was ist mir in einem Film persönlich wichtig? Und ich wähle es aus nach, würde ich diesen Film nochmal gucken?
Ja,
Wolf Children, super toller Film. Würde ich ihn nochmal gucken? Absolut nein.
Nein, ich weiß auch genau, wie ich das erzählen.
Ja, und kommen wir noch zu, es ist 10 Jahre her, dass ich den Film gesehen habe. Ich habe ihn besser in Erinnerung als Summer Wars, den ich vor 3 Jahren gesehen habe. Aber Summer Wars hat einfach ein besseres Gefühl bei mir hinterlassen.
Mehr Feelgood-Film.
Mehr Feelgood-Film. Mehr Summer Wars.
Dann wollen wir über das Mädchen aus viel Zeit sprechen.
Milena, magst du den Plot einmal zusammenfassen?
Oh, ich versuch's. Er ist sehr... Also es ist cool.
Nicht nacherzählen, zusammenfassen.
Zusammenfassen. Es geht um Makoto, die ihre zwei besten Freunde hat, den hübschen Chiaki, einen Rothaarigen, der im Deutschen Chucky genannt wird, was weird ist. Es ist auch wichtig, ich habe diesen Film auf Deutsch gesehen. Habt ihr ihn auf Deutsch oder auf Japanisch gesehen?
Japanisch.
Okay.
Du wirst lachen, Englisch. Ich habe nämlich die englische Blu-ray zu Hause.
Okay, dann darfst du mir gerne zu der Übersetzung etwas erzählen. Und es geht um und deren dritten Kumpel Kosuke und die chillen so zusammen und die haben
einfach so Kosuke, da ist auch da.
Nein, ich mag Kosuke auch richtig gerne und je älter ich geworden bin, umso mehr habe ich Kosuke als Charakter schätzen gelernt, weil damals war ich so, okay, komm, ne, wir wissen alle, es ist so typisch Manga-Anime-Gedöns, so die beiden Hauptcharaktere kommen zusammen und er ist halt einfach da, damit man sieht, dass die beiden überhaupt Freunde haben.
Naja.
Und, ja, wie hat das Video beschrieben? Warum ist er da?
Da, um sterben zu können.
Spoiler!
Oh, sorry, wir reden über die Filme.
Und ja, Makoto stellt dann irgendwann fest, als sie auf eine walnussgroße Kugel gefallen ist.
Auf eine Walnuss.
Auf. War es eine Walnuss?
Das ist eine Walnuss.
Okay.
Es ist nicht literally eine Walnuss, aber die Form
und sieht so aus. Ja,
ja. Und dann stellt sie fest, dass sie literally durch die Zeit springen kann, wenn sie irgendwo runterspringt.
Ich finde das so cool, weil halt im Englischen sagen sie auch immer Leap, ja, weil das ein Sprung ist und Time Leap ist ja durchaus ein fester Begriff. Dementsprechend, das fand ich super, super cool.
Ja, und das also ist, hat
das
mir...
Ist das nicht so lange Japanisch, Leap oder so?
Das Ding ist, ich habe diesen Film, ich habe den immer auf Deutsch gesehen, weil wie gesagt, als der rauskam, war ich 12 und besagte Freundin den dann mitgebracht hat.
Hast du noch nicht Omo geguckt?
Nee, Mann, da war ich auch noch nicht so ein Nerd. Da habe ich auch gesagt, so, nee, Mann, Japanisch, das irgendwie, das fühle ich gar nicht.
10 Jahre
später. Also ich habe den auf Japanisch ohne Untertitel geguckt.
Ich stelle mir so gerade vor, du so 12, oh ne, Japanisch irgendwie seltsam. Und dann wirklich dieses Wort, 10 Jahre später, du mit irgendwelchen Waifu-Kissen oder sowas. Oh!
Und wir haben den Film deswegen immer auf Deutsch geguckt und ich liebe ihn auf Deutsch, weil Chucky, wird von Ruffy und Zac Efron gesprochen. und das ist ein bisschen schön.
Wie lange das Zac Efron Deutsch?
Ja,
Ruffy. Er ist talentiert.
Für die Einsicht, die sprechen ja gleichzeitig oder abwechselnd?
Immer eine Sätze abwechselnd. Ja. Nein, also derselbe Synchronsprecher von Zac Efron und Ruffy in der deutschen Synchro. Im Japanischen, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich auch mit japanischen Synchronsprechern gar nicht aus, obwohl das ja auch ein krasses Ding ist.
Mhm.
Aber deswegen fand ich den super toll. Das Ende ist mega dramatisch, weil Makoto irgendwann ihre Zeitsprünge alle aufgebraucht hat und dann aber der gute Kosuke fast drauf geht, weil er sich ihr Fahrrad geliehen hat, wo die Bremsen nicht mehr funktionieren.
Das ist schön, wenn sie konfrontiert wird oder ja, zum Glück warst du das, weil du machst nichts Wichtiges damit. Das war halt so richtig schön. Ja, okay, ist schon irgendwie richtig. Du hast Pudding gegessen und 10 Stunden Karaoke gesungen.
Ich hab's geliebt.
Warum ist deine Stimme eigentlich so belegt?
Sie hat meinen Traum gelebt, dass sie, wenn sie durch die Tür rollt und sagt, wir singen weiter.
Das ist schon eine sehr gute Szene.
Ja, das habe ich gefühlt. Das, wenn man einmal Karaoke gesungen hat und man den Anruf kriegt und man fragt so, ja, wollt ihr noch weiter singen oder nicht? Ich war so, ich roll jetzt durch die Tür. Sag so, wir machen weiter. Und wenn man den Film natürlich nicht gesehen hat, ist die Anspielung irgendwie... Naja.
Aber dann hört man sich diesen Podcast höchstwahrscheinlich auch eher nicht direkt an.
Ja, aber du weißt ja nicht, mit wem ich Karaoke singen gehe.
Ach so.
Aber es ist genau wie in der thematisch ähnlichen Rick and Morty-Folge. Es gibt auf jeden Fall Probleme mit dem Zeitreisen.
Was?
Wenn man Dinge immer irgendwie macht.
Ja.
Du meinst nicht nur die Rick and Morty-Folge, sondern jeder Zeitreisefilm ever.
Also ich finde, im Verhältnis für jeden Zeitreisefilm ever sind die Stakes hier sehr klein.
Das stimmt.
Was ich aber auch nie irgendwie... große Ambitionen entwickelt, mit den Zeitreisen mehr als Kleinkram zu machen, was ich irgendwie einerseits putzig finde,
ja,
aber auch oft immer, aber, also, hat mich da nicht groß gestört, aber muss ich am Anfang, finde ich, einmal so drauf einlassen, dass es halt, dass man nicht zu sehr über das, was alles möglich wäre, was sie alles machen könnte mit diesem Zeitreisekonzept, Also wie krass es eigentlich ist. Weil sie benutzt es echt in so einem super kleinen...
Ja, ich habe das Gefühl, dass das wirklich das eine Mal, wo Zeitreisen wirklich Zeitreisen im Sinne von so klassischen Hollywood oder so ist, halt ist, wenn sie zurückgeschickt wird und dann ihre Ladung zurückkriegt und das dann umsetzt auf, okay, wenn ich das jetzt auch mache, dann kriegt die andere Person auch ihre Ladung zurück. Ja. Und das war nicht, war das einzige Mal, wo es sich wirklich wie Hard Sci-Fi...
Ich hatte es halt auch immer so interpretiert, dass sie ja einen bestimmten Weg zurücklegen muss, um bestimmte Zeit zurückzureisen.
So habe ich das auch gesehen. Also je weiter sie springt, umso weiter geht sie in der Zeit zurück. Also wirklich springen tut, wenn sie dann ja am Ende vom Dach springt.
Und dann ist es natürlich schwierig, irgendwie großartig irgendwas
anderes. Naja, geht so. Wenn du bei Pferdewetten oder so, dann musst du halt auch nur eine Stunde zurück und dann...
Ja, das stimmt wohl.
Ich hatte auch schon das Gefühl, dass sie, wenn sie diesen letzten Sprung macht, sehr aktiv in dieser weißen Uhrenwelt dann den Zeitpunkt anvisiert hat. Also als hätte sie... Also kann natürlich... Ich finde eure Theorie genauso schlüssig. Und so.
Aber die Regeln des Ganzen sind schon sehr schwammig.
Aber ich mochte halt gerade das, weil sie ist halt ein Teenager und sie macht halt so Teenager-Sachen. Und dadurch, dass ich den Film halt mit 12 gesehen habe, fand ich sie super nachvollziehbar in allem, wo dann auch gerade mit ihrem Kumpel, der dann sagt so, hey, ne, ich habe mich in dich verliebt, und das war jedem klar, der diesen Film gesehen hat. Mhm. Und sie ist so, wow, nein, Bro.
Und Koska auch nur so,
ja, so jeder hat es halt gewusst und kommen sehen, nur sie halt nicht. Und das war irgendwie super schön. Und dass sie dafür dann den Zeitsprung eingesetzt hat, weil sie sagte, hey, ich will hier unsere Freundschaft nicht kaputt machen, fand ich einfach...
Ja, sehr gut. Ich gehe jetzt in die andere Richtung.
Wann bin ich zusammen? Oh, ich bringe dich noch ein Stück. Nein, tust du nicht.
Ich hatte immer nur das Gefühl, dass sie vor der Entscheidung, also weil sie wird ja dargestellt, dass jemand, der sich nicht entscheiden kann, dass sie ja vor der Entscheidung wegläuft und nicht, dass sie ihre Freundschaft retten will oder irgendwie. Das ist halt
ja, eigentlich ihre unangenehm. Halt.
Ja, so kann man das auch sehen. Sie möchte halt, dass alles so bleibt, wie es ist, dass sich halt nichts ändert. Das sagt sie auch am Anfang irgendwie so, oh Mann, ich will eigentlich die ganze Zeit hier nur mit euch Baseball spielen und dass die Sommerferien quasi nie zu Ende gehen. Das
es ist ja durchaus was bei... überlegen. Ja, es gibt halt immer so dieses eine fantastische Element, was in den Filmen von Husserl irgendwie reingeworfen wird. Und die Geschichten, die sich da rumdrehen, sind aber doch dann deutlich humaner als die fantastischen Sachen, die da irgendwie mit reinspielen. Und das ist halt bei Girl Who Lived Through Time einfach perfekt so. Es ist halt, es gibt dieses Zeitreise-Gimmick, aber es ist viel mehr doch eine relativ klassische Coming-of-Age-Geschichte.
Ja.
So am Ende dreht es halt auch mal ein bisschen freier, was das Ganze angeht. Auch so Thema Ende und so ist schon ganz spannend, aber das ist halt, was den Film auch irgendwo so der ist halt unfassbar sympathisch. Es gibt relativ...
Bis auf die Mutti.
Welche Mutti?
Die dicke Mutti, die
sie so, ja.
Ach so, ja. Gut.
Und
ja.
Der gemobbte Junge, den finde ich auch ein bisschen drüber.
Ja, vor allem, weil sie das nicht auflösen.
Ja, das war das auch echt
weird. Ich hatte das echt nicht mehr in Erinnerung, dass sie das nicht auflösen.
Ja.
Hm. Aber zum Beispiel auch die drei Mädels, wo die beiden ihre Freundin mit Koske verkuppeln wollen.
Ja.
Auch super cute. Aber Makoto ist halt auch nicht klug. Nee. Ist schon relativ bräsig
an manchen vielen Stellen. Ich bin nicht dumm, aber ich bin auch nicht schlau.
Ja.
Kennst du meine Mutter? Vom Bowling. Meine Mutter ist bettlägerig. Ach so.
Ja, oder auch dann, wo sie in der Zeit zurückspringt und dann mit ihm reden will und die, wer bist du? Ist halt, ja. Aber das macht, aber wie gesagt, ich finde den Film halt grundlegend sympathisch. Der ist halt irgendwie schön. Und gerade wenn man weiß, worauf das Ganze am Ende so halbwegs hinausläuft, fallen auch so ein paar Dinge auf, wie zum Beispiel, dass eine bestimmte Person andauernd in dem verdammten Museum rumhängt.
Mhm.
Den siehst du da die ganze Zeit.
Ja, am Anfang siehst du seine Haarfarbe noch nicht. Also sie versucht, es wird quasi mit jedem Mal, wo man ihn sieht, wird es ein bisschen klarer, dass er es ist.
Ja, es ist da, aber man kann mit ihm sehr, sehr, sehr gut Spot the Main Character spielen.
Ja.
Wollen wir nicht spoilern?
Doch, also wir können, ne? Achtung, Spoiler. Also für alle Filme übrigens. Surprise, surprise! Chucky kommt aus der Zukunft!
What?
Und er ist in der Zeit zurückgereist, um sich ein Gemälde anzugucken.
Das ist auch der japanischste Grund der Welt.
Das wäre auch eine meiner, oder in dem Zusammenhang, eine meiner inhaltlichen Fragen. Ich hatte mal schon mal vorhin WhatsApp gesagt, dass ich...
Es gibt ein paar sehr, sehr seltsame Sachen, die irgendwo angedeutet werden.
Und genau, und da war ich mir jetzt einfach nicht sicher, ob ich etwas quasi nicht mitgeschnitten habe oder ob das tatsächlich einfach so vage belassen wurde. Das war zum Beispiel auch, was hat es jetzt mit dieser Auntie, mit dieser Tante auf sich?
Die kommt aus der Geschichte, aus der Kurzgeschichte, auf dem das Gesamte nämlich basiert.
Da springt sie durch die Zeit.
Ne? Richtig.
Ja, genau.
Okay, also.
Da hat sie sich nämlich in jemanden verliebt. Und das ist im Grunde genommen die gleiche Geschichte, nur halt mit anderen Protagonisten.
Okay.
Sie ist jetzt halt da und weiß Bescheid über die Sachen, die halt vor sich gehen. Dementsprechend kann sie Makoto auch so helfen. Es gibt nämlich auch eine fantastische Theorie, dass die Auntie Makoto selbst ist.
Ja, die habe ich auch mal gelesen.
Aber ist das also okay?
Und es wäre super seltsam.
Weil sie ja sagt, sie kümmert sich darum, dass das Bild erhalten bleibt.
Deswegen finde ich die Zufälle so interessant, dass dann halt sie, die aus der Zukunft kommt, dieses Bild restauriert, dass der andere aus der Zukunft irgendwie auch so wichtig findet. Und dann ist sie aber noch mit Makoto verwandt, die dann zufällig die Person ist, die auf das Zeitreisegerät in der Schule tritt.
Es ist super seltsam.
Okay, gut. Aber dann habe ich zumindest nicht das Gefühl, dass ich irgendetwas verpasst habe.
Aber das war genau das, wo ich mir so dachte... Ist sie das selbst? Weil es würde ja auch hinkommen, einigermaßen, mit ihrer Schwester, weil die Auntie ist auch die ältere Schwester von den beiden und die sind sich vom Charakter auch relativ ähnlich.
Ach, das ist gar nicht ihre Tante.
Doch, das ist ihre Tante.
Ach, die ältere Schwester von der Mutter, okay.
Ja, genau. Und Makoto ist ja auch die ältere Schwester.
Im Unterschied, dass ihre kleine Schwester natürlich überhaupt nicht aussieht wie ihre Mutter, was auch seltsam wäre. Also das ist halt so
da hakt's halt, aber was ich nachgelesen hatte und wo es halt, was am meisten zumindest Sinn ergeben würde, zumindest halbwegs, weil sie ja durchaus jetzt die Technologie kennt, dass Makoto in der Zukunft die Technologie entwickelt, für die Zeitreise.
Ja, nein.
Ne? Das ist halt das.
Ja, Reverse Engineering, klar, natürlich, es ergibt Sinn, aber sie ist, so wie sie im Film dargestellt ist, ist sie halt so bräsig, als dass
sie. Sie ist ein Teenager.
Man kann immer noch lernen
und auch irgendwann mal den Moment kriegen und sagen, wow, ich bin jetzt einfach nicht mehr bräsig.
Und gerade das, wo sie halt sagt, so ich kümmere mich um das Bild. Kann ja sein, dass sie dann da irgendwie. Ist aber auch so, dieses, wenn wir schon darüber reden, so keine großartigen Veränderungen an der Vergangenheit vornehmen, rette doch einfach das Bild. Du Horst.
Ja, wahrscheinlich ist das eben genau das. Also, aber er sagt ja auch, man weiß nicht, man weiß nur von diesem einen Zeitpunkt, wenn es hier im Museum hängt. Ansonsten weiß man, ist es ja vor, was danach passiert, weiß man nicht, und was davor passiert, weiß man nicht. Und dann ist wahrscheinlich das Bild da zu entfernen ein zu großer Einschnitt. Außerdem entstehen ja sonst Paradoxa. Wenn du es da wegnimmst und dann in die Vergangenheit, in die Zukunft bringst, hast du einen Grund, dass zu holen, ist dann verloren. Also das ist ja.
Ja, dann generell dieses ganze Paradoxon-Ding, da nimmt sich der Film das relativ leicht raus und sagt, ach, darum kümmern wir uns nicht. Aber wir lassen das ganz, ganz klein, deswegen ist es auch nicht so wichtig.
Das finde ich aber auch okay. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie jetzt hier noch den krassen Überbau brauche, der mir da das komplette Zeitreise-Ding logisch aufarbeitet. Ich fand so ein paar Sachen fand ich jetzt von der Optik teilweise ein bisschen weird. Ich finde, der Film hat einen super krassen Score. Also die Musik ist fantastisch. Ich fand zum Beispiel, sie haben ja dann hier irgendwie am Arm, haben sie ja dann auf einmal, weil sie jetzt Zeitreise
diese Ladung
able sind, ja. Genau, haben sie diese Ladung, haben sie diese Font dann da stehen, wo dann draufsteht, wie oft sie noch können.
Sie hat das aber ja da, wo die Walnuss draufgekommen ist.
Genau, da, wo sie ja auch drauf knallt.
Er hat es ja unter seinem Schweißband.
Genau.
Das heißt, dass das Ding trägt.
Das ist auch die gleiche Font, die dann immer in diesen Zwischensequenzen, wenn dieser rote, das schwarze Bild mit dem roten Band ist, das ist halt diese, keine Ahnung, diese Klischee Mitte 2000er Sci-Fi-Font, die ist so ein bisschen, so ein bisschen cringe, aber ich fand
es halt passend, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, ist aber irgendwie keine ernsthafte Kritik oder so, das ist mir nur noch aufgefallen.
Es gab auch noch, wenn ich mich richtig entsinne, hatte ich irgendwo die Theorie gelesen, dass Makoto eigentlich gestorben ist und Chiaki dann halt seine letzte Ladung benutzt hat, um so weit in der Zeit zurückzureisen, dass es dann halt zu dem Anfang kommt des Films. Weil am Anfang kriegt sie ja auch durchaus von sehr weit oben Baseball auf den Kopf.
Und da soll sie angeblich gestorben sein.
Was denn, der war dann der Wecker, ist der Schnitt, wo es der Wecker ist.
Ja, ja, deswegen, okay. deswegen wird das so erklärt. Fand ich auch ein bisschen seltsam, aber.
Ich finde, er erklärt halt, ich finde es halt das, was im Film ist, reicht halt an sich. Also, sobald du Zeitreisen machst, aufmachst, machst du natürlich die Theoriebox auf, so, und man kann da reinschmeißen, was man will, aber.
Und dafür
funktioniert in sich aber rund genug.
Dafür ist das Ende aber irgendwie zu seltsam, fand ich.
Ist ja japanisch.
Ja, aber auch das
mit dem... Ich warte auf dich, weil wir können auf keinen Fall eine erfüllte Liebesbeziehung
haben. Da möchte ich die Synchro ansprechen,
ja.
Weil im Deutschen die ganz dramatische Szene, wo er, ich dachte, die beiden küssen sich, was nicht passiert ist, ja, ich war übertrieben enttäuscht. Und ich bin es auch 20 Jahre später ja. immer noch, oder werde es noch sein, bis in alle Ewigkeit. Und er zu ihr kommt und sagt, ich warte in der Zukunft auf dich. Und dann geht er raus aus dem Bild und man sieht sie, wie sie heult. Und dann hört man ihn noch aus dem Off sagen, im Deutschen, ich liebe dich.
Passiert immer im Japanischen.
Das passiert nicht. Das passiert nicht. Und ich habe den Film 10 Jahre später auf Japanisch gesehen, weil ein Kumpel mich gezwungen hat, ihn auf Japanisch zu gucken. Und ich war so,
wie konnte er nur?
Ja, echt mal, Zac Efron und Ruffy sind nicht dabei. Also es macht auf Englisch oder Japanisch gar keinen Sinn. Und das, ich war so... Wie, er sagt nur, ich warte in der Zukunft auf dich und das war's? Das ist
ein japanischer Film, natürlich.
Und er war so, ja, was soll er denn sonst sagen? Ich so, ich liebe dich, da, damit sie auch weiß, was hier Phase ist.
Weil sie ihn schon bräsig?
Ja, ist so.
Ja, das hat er ja an anderer Stelle, er hat mehrfach gesagt, ey, willst du mit mir ausgehen? In verschiedenen Zukünften.
Ne? Aber das hat er, das ist so witzig, weil das hat, weiß ja theoretisch nie, dass sie das, also er hat ja nicht mitbekommen, wenn sie, er weiß ja nicht, was sie alles mitbekommen hat.
Ja.
Was so schräg ist, weil es ja theoretisch auch jetzt in seiner, ich weiß mir auch nicht, wie oft er vielleicht noch in der Zeit irgendwie schon Quatsch gemacht hat oder.
Und was, also, wird er denn, wieso muss er dann eigentlich wieder zurück in die Zukunft? Ja, danke.
Er hat noch einen Sprung. Er hat den ja bekommen, als sie dann quasi.
Ja, aber wenn du deinen letzten Sprung gemacht hast, wirst du dann automatisch wieder in deine normale Zeitlinie zurückgeschickt.
Nee, dann bleibst du da, aber das war am Ende, war das so... Achso, Entschuldigung.
Du hast auf zu existieren?
Nee, er verschwindet doch. Es ist doch das Ding, so, er hat seine letzte Ladung benutzt, um sie zu retten. Beziehungsweise um Kosuke zu retten, um sie zu retten, ne? Weil sie da...
Ja.
Egal, um das Problem aufzulösen, benutzt er seine Ladung und dann sagt er ja, nach dem Verwenden der letzten Ladung... Innerhalb von 24 Stunden verschwindest du.
Okay, dann wäre Makoto theoretisch auch verschwunden, weil sie hatte ja auch keine Ahnung.
Sie war in ihrer eigenen Zeit.
Sie hat eine wiederbekommen.
Ja, dadurch, dass Chiaki in der Zeit zurückgereist ist.
Und sie wäre halt nicht verschwunden, weil sie ja in ihrer Zeit war.
Deswegen, ich glaube, wenn die beiden sich irgendwie vorher getroffen hätten, das besprochen hätten, hätten die voll klug die ganze Zeit zusammen Zeitreisen können, wenn die sich immer gegenseitig wieder aufgeladen hätten.
Maximal seltsam.
Es ist es macht nicht so viel drüber nachdenken.
Nee. Aber insgesamt... ist es immer noch ein sehr, sehr schöner Film, finde ich. Oder, Melinda?
Absolut. Aber nur auf Deutsch.
Das nicht.
Alle anderen Filme habe ich auf Japanisch gesehen. Da gibt es auch noch witzige Geschichten, die ich zu erzählen habe.
Noch witziger als die Kinogeschichte. Ich finde die schon ziemlich gut.
Oh nein, es ist auch eine Kinogeschichte, aber die wird noch witziger. Also ich komme nicht gut weg in der Geschichte, aber...
Das sind die Beste.
Ich habe es verarbeitet mittlerweile.
Das ist gut. Hast du denn auch Summer Wars verarbeitet?
Summer Wars habe ich Summer Wars habe ich auch verarbeitet. Hat besagter Kumpel, der mich gezwungen hat, das mit dem das durch die Zeit sprang, auf Deutsch, auf Japanisch zu gucken, hat mit den Worten, ey, du magst doch das Mädchen, das durch die Zeit sprang, ist vom selben Macher, lass mal Summer Wars gucken. Und ich habe davon immer mal dieses Cover gesehen und es hat mich irgendwie gar nicht gecatcht. Und ich habe den Film angefangen zu gucken. Und auf einmal eskaliert das ja in eine ganz andere Richtung. Ich habe nie einen Trailer gesehen, ich wusste nicht, worum es geht. Ich habe gedacht, das ist jetzt halt so eine Highschool, das Mädchen, das durch die Zeit sprang, Story.
Für einen
Aber es geht ja los, dass er oder dass sie sagt so, ey, hast du Bock zu meiner Familie zu kommen? By the way, du bist mein Boyfriend, der im Ausland war und bist 2 Jahre älter als ich. Und ich dachte, darum
ist nicht geht es. Sagt sie nicht sogar, er muss ihren Verlobten spielen?
Ja, genau.
Und
wir sind nur das Verlobte.
Richtig, und ich dachte, darum geht es mehr, dass er dieses Versteckspiel mitmachen muss und auf einmal, ich habe gedacht, dann kommt da irgendwie der Onkel aus Amerika an und spricht mit ihm Englisch und alle denken so, oh, du warst ja im Ausland, du sprichst ja Englisch, du bist ja krass und so, und dass er dann das irgendwie verstecken muss. Und ich habe gedacht, darum geht es. Aber dieser Twist ist ja nach 30 Sekunden sofort aufgelöst worden mit, ach so, du bist gar nicht der Verlobte, was, der Junge wird gesucht? Ich war so, Okay, wo ich, also in meinem Kopf habe ich mir ein völlig anderes, einen anderen Film vor mir gesehen. Hm. Was jetzt prinzipiell nichts Schlechtes ist, wie es sich dann entwickelt hat.
Darf ich mal versuchen, den zusammenzufassen, wenn ich den vor 10 Jahren das letzte Mal gesehen habe?
Bitte.
Boy und Girl. Ne, das hatten wir eben gerade schon. Sie sagt ihm so, komm mal bitte mit auf den Landsitz meiner Familie.
Brauchst du einen Job?
Wie gesagt, ich versuche ihn zusammenzufassen.
Ja, ja, klar.
Und gibt ihn halt als Verlobten aus, weil braucht sie. Das weiß ich nicht
mehr. Das machst du mal, oder können wir dann nachher nochmal
ergänzen. Genau. Was an ihm halt so besonders ist, er ist durchaus sehr technikaffin. Und es gibt die... Es gibt... okay, wenn du das sagst. Und es gibt halt das soziale Netzwerk OS, was halt, ja, eine sehr frühe Version ist von New OS Bell gefühlt. Mhm. Und sie sind auf diesem Landsitz und es soll über eine Woche oder zwei irgendwie so gehen, halt Sommer, in den Sommerferien, wenn ich mich recht entsinne. Und er bekommt dann eine Nachricht eines einer von Unbekannt, die ihm eine Art Rätsel stellt. Und er löst das Rätsel und was passiert? Oz wird auf einmal mit einem fiesen Virus infiziert. Und dann wird gesagt, Brudi, hier, er ist schuld, lyncht ihn. Also nicht direkt, aber ihm wird die Schuld zugeschoben und er versucht dann herauszufinden, was da genau passiert ist und natürlich das Problem zu lösen. Und die Familie hilft am Ende. Das ist das, was ich noch so ungefähr zusammenkriege.
Du hast den wichtigsten Teil komplett vergessen, nämlich dass es um die Oma geht.
Die Oma war halt der beste Mensch.
Genau, also sie hat halt, er ist irgendwie Programmierer, ich glaube, die arbeitet in der gleichen Firma oder in der gleichen Schule.
In der Schule.
Ja, und genau, stimmt, er ist im Programmierclub mit seinem Kollegen, der dann immer später die ganze Zeit ihn noch...
Ist ein Sommerjob.
Ja, oder so. Und das ist da sein Kollege, der die ganze Zeit noch per Remote hilft und sie nimmt ihn dann mit. Ohne, was bin ich ja am Anfang ein bisschen drüber gestolpert, weil das schon so auch sehr japanisch ist im Sinne von, er hat nie nachgefragt, um was für einen Job es geht. Er fährt einfach mit ihr irgendwo hin, weil es ist ein Job und sie ist ja eigentlich ganz cool. Und dann wird dann dort erst im Gespräch mit der Oma, die wird nämlich, ich glaube, 90 oder 95, 90. I don't know. Genau, die hat einen Geburtstag und sie ist halt von diesem Clan das Oberhaupt, das quasi sich die ganze Familie halt so, die das alles zusammenhält, so maximal. Und weil sie halt der Oma gefallen wollte oder halt der Oma einen Gefallen tun wollte, wollte sie halt noch, dass sie quasi zu Lebzeiten mitbekommt, wie sie halt einen Verlobten findet. Und war, weil sie auch da nicht kommunizieren, das fand ich halt so lustig, das ist halt, sitzen die dann irgendwann zu dritt da mit der Oma und er denkt halt immer noch, ich bin einfach, ich weiß auch nicht, warum ich hier bin. Vielen Dank für die Gastfreundschaft, ich bin eine Bekannte von. Und dann sagt sie, nein, er ist mein Verlobter. Und quasi live im Gespräch, wo es halt ziemlich mehr das schief gehen können, wird ihm dann beigebracht, wofür er eigentlich hier ist. Ja, genau. Und dann, das mit dem Rätsel, genau, da hattest du recht. Da ist dann halt noch der Twist, dass er wurde dann halt von der, das ist ganz humoristisch, weil dann halt immer mitten im Haus dann halt immer mal wieder der Fernseher läuft, wo dann halt so ein Bild von ihm, aber mit einem schwarzen Streifen über den Augen, quasi als Fahndungsfoto auserkoren wird und er dann halt live dort mitbekommt, er wird gesucht, hä? Dann redet er mit seinem Homie und dann ist so, ja, du, Oz wurde gehackt und anscheinend warst du's. Angeblich hast du ein Rätsel bekommen gestern Abend und er so, oh fuck, ja. Aber das wird dann, finde ich, ein bisschen faul aufgelöst später, weil sie dann sagen, ah, okay, es ist, 50 Leute haben dieses Rätsel gelöst. Da gibt es eine Liste mit allen, die quasi dazu beigetragen haben, dass es gehackt wurde. Und du hast es eigentlich nicht gelöst, weil du hast die letzte Zahl falsch gehabt. Und dass sie dich am Anfang als Schuldigen auserkoren haben, war schlichtweg ein Fehler. Das war ein bisschen...
Ich fand es insofern ganz nett, als weil es das ein bisschen realistischer gemacht hat, dass jetzt natürlich nicht er der Einzige ist, der
dieses er ist nicht so, er ist nicht
den Code lösen, also so ein Mathe-Rätsel irgendwie auf die Reihe kriegt. Genau. Weil er ja es ja auch nicht mal ins olympische Mathe-Team geschafft hat, sondern nur in der Vorauswahl.
Ja.
So, also deswegen fand ich das irgendwie
so ein Loser.
Ja.
Naja, es wird halt sehr betont.
Und Oz ist dann gehackt und das ist halt ganz viele überwiegend logistische und Infrastruktur Auswirkungen dann halt auch dort in der Umgebung. Wenn dann der Polizist, der auch zur Familie gehört, glaube ich, der eine, der ist Polizist, will ihn dann abführen, will ihn quasi zurück zur Wache fahren erstmal und dann stehen sie aber im Stau, weil durch die Hacker-Aktion halt schon alle Ampeln und alles mögliche Infrastruktur kaputt ist. Und dann...
Wird das irgendwie vernünftig erklärt, warum Warum ein soziales Netzwerk?
An der es ist nicht das Soziale, es ist das Super Internet Virtual Reality.
Wird dann im Intro wird erklärt, dass OS quasi fängt an als, es ist ein Facebook und es ist aber so erfolgreich, dass irgendwann das quasi auch das Windows ist und das OS und dass halt quasi alle Läden und alle Ämter und alle haben halt quasi ihre Dependance in OS und du kannst deine Steuern da zahlen und du kannst halt, weiß ich, die Leute, die das Wasser regulieren, arbeitest, die haben halt alle da Schnittstellen und deswegen kann dann dieser Virus, der dem die Hauptfigur Tür und Tor öffnet, quasi mit diesem, oder denkt, dass er Tür und Tor öffnet, kann halt da dann Unruhe stiften, weil halt alles da einen Verknüpfungspunkt hat und das deswegen alle Systeme durcheinander bringt.
Ich würde es mal meinen, am einfachsten ist es mir vorzustellen, einfach, es ist quasi das Internet.
So. Ja, ja.
Nur das natürlich gibt es dann wahrscheinlich noch gleich das Internet und da drin ist es dann, aber es ist irgendwie so wie da. Und dann stirbt die Oma, weil das ja gehackt wurde und, vielleicht war sie auch so gestorben, aber was dann nachher quasi die Familie dazu anstachelt, halt richtig wütend zu sein auf diesen...
Auf Boy.
Nein, ja.
Auf Maschinen.
Auf die Hacker-Person, ist halt, dass dann der Mensch, der sich halt einfach um die Gesundheit der Oma gekümmert hätte, meinte, eigentlich hätte auf seinem Handy ein Alarm losgehen sollen, wenn irgendwelche Blutwerte oder so bei ihr zu niedrig sind, aber weil es gehackt wurde, auch das wieder Infrastruktur, hat das nicht funktioniert und niemand konnte Oma nachts helfen, dann ist sie gestorben, dann schweißt sie von mir so ein bisschen zusammen, streitet sich hier und da, dann wird irgendwann auch rauskristallisiert, dass der Onkel, der aus den USA war, den die, das Hauptmädchen, ich habe den Namen alle vergessen.
Wie heißt Natsuki?
Natsuki. Die sie irgendwie so ein bisschen so halb pseudo kindheitsversüßt, incestuous ganz toll findet. Also das wird manchmal so ein bisschen awkward. aber sie war halt als Kind einfach in ihn verliebt und findet ihn jetzt immer noch einfach als der...
Hot. Als der hotte Onkel.
Genau.
Es ist halt, zum einen ist es in Japan legal, Cousins zu heiraten.
Onkel ist noch was anderes.
Es ist halt, er ist, glaube ich, halt auch nur, er ist halt Onkel im Sinne von, das ist ja so ein krasser Familienclan mit irgendwie Nebenfamilien und allen möglichen, es ist immer noch weird.
Es war nicht mal judgy, es war einfach nur, also ich finde auch nicht, dass das im Film irgendwie jetzt wirklich problematisch rüberkommt, weil das ja auch wirkt halt, es wird ja auch nochmal so gezeigt, dass das halt so ihre, also wie, keine Ahnung, irgendwie ein Kind irgendwie sagt, ich will meine Eltern heiraten.
Ja,
weil die einfach da eine Hyperfixierung haben oder was auch immer. Aber den mag eigentlich in der Familie sonst niemand. Der ist dann aber auch nur noch mal wiedergekommen wegen dem Geburtstag seiner Oma und weil er halt ihr sagen wollte, dass er ganz viel Geld gemacht hat, weil er jetzt Big Business in den USA macht und dafür hat er aber eine künstliche Intelligenz entwickelt in den USA, die dann doch sehr anti-US amerikanisch, zumindest militärisch. Also das US-Militär hat ursprünglich dazu beigetragen, dann diese AI von ihm abzukaufen. Und dann in deren Händen hat sich dann eine Love Machine entwickelt. Und
die Idee war, dass er hat die KI quasi erschaffen und wollte die dann verkaufen.
Genau.
Und hat dafür dann ein Angebot vom US-Militär bekommen. Die haben aber gesagt, okay, wir brauchen einen Live-Test. Und dann haben sie die AI quasi auf OS losgelassen. Das ist quasi Laufmaschinen, der Bug, der Virus, der Hacker, der Antagonist dann quasi.
Ja, genau. Und später endet alles in einem unfassbar dramatischen, alle versuchen zusammen Laufmaschinen zu killen und weil Hanafuda so ein krasser Ankerpunkt irgendwie in der Familie ist, weil sie das alle dauernd spielen, mündet es dann in einem Digital-Duell, wo es dann um die Accounts geht irgendwie, weil sie müssen... glaube ich, einen speziellen Account finden, der dann zu Love Machine gehört oder I don't know.
Es gibt die ganze Zeit so ein Z-Plot, dass ein Satellit dabei ist, wieder in die Erdatmosphäre einzutreten und Love Machine hackt dann diesen Satelliten und lässt den abstürzen und zielt damit auf ein Atomkraftwerk. Und sie müssen halt jemanden finden, der Zugriff zu diesen Atomkraftwerken hat oder zu der Steuerung von den Satelliten, um den quasi umlenken zu können.
Und davon gibt es irgendwie nur eine Handvoll Accounts und die müssen die unter paar Milliarden Accounts finden.
Genau, und da der aber alle gehackt hat, sind die alle in seiner Kontrolle und dann spielen sie um diese Accounts quasi.
Hanafuda,
genau. Was übrigens das erste Spiel war, was Nintendo produziert hat.
Ja.
Die waren ursprünglich eine Hanafuda Company.
Ja, und dann am Ende klappt es irgendwie, aber da am Ende stürzt dann trotzdem dieser Satellit ab, aber nur in der Nähe von dem Haus von der Familie.
Sie spielen ihn auf zwei Accounts runter,
ja.
Schaffen es, den Kurs zu ändern, dass er nicht mehr auf dem Atomkraftwerk crasht, aber er ändert den Kurs dann nochmal so, dass es quasi, also es zieht dann aufs Haus und sie schaffen im letzten Moment den Account platt zu machen und dass es halt eben das Haus einschlägt und nicht das Haus trifft.
Genau. Ja, und dann am Ende, in Tier küssen sie sich natürlich sogar so sehr süß kindlich, aber weil die ganze Familie dann den Boy doch so toll findet und dann.
Außerdem Gefahr schweißt zusammen.
Ja, und dann ist es so.
Und das war schon alles sehr da.
Es war ganz süß dann am Ende so, oh, ich finde sie auch gut. Und dann sagt er, ja, ich finde dich auch gut.
Das klingt nach der romantischsten Love Story aller Zeiten.
Er hat zusammen die Welt gerettet.
Also. Und er sagt wirklich, ich liebe dich, glaube ich, auch im Japanischen.
Das ist so eine große Emotionsexplosion.
Im japanischen Film. Ja, also für einen japanischen Film ist das. Also, was ich ganz spannend finde, ist der Film halt nach dem Erfolg von Das Mädchen aus die Zeit sprang, halt einfach mal fucking von Warner gepublished wurde.
Ja.
Als ich den dann gestern nochmal guckte, war es so, ach ja, Warner Brothers Logo vorher, was?
Okay.
Ist auch der einzige. Aber ja, das Mädchen, was durch die Zeit sprang, war halt wirklich so ein veritabler Hit, auch so, glaube ich, unter Kritikern, dass halt Sam Howes danach bis, also sehr, sehr lange auch erfolgreichster Film Japans war, beziehungsweise erfolgreichster japanischer Animationsfilm und dann auch den japanischen Oscar gewonnen hat und so. Also das Ding war, selbst wenn sie vielleicht nicht ganz so mitgeschnitten haben, war ein krasses Brett in Japan für ein paar Jahre.
Hm. Melinda.
War ein cooler Film. Ich habe es nicht kommen sehen, weil der war irgendwie so random und wahrscheinlich, weil ich in meinem Kopf gedacht habe, dass einfach irgendwas anderes passiert und dann so, wir müssen die Welt retten und Satellit und Atomkraftwerk. Ich war so, warte, was? Und das spielt sich alles irgendwie in so einer komischen Internetwelt ab. Ich fand's ultra skurril.
Er war so ein Hase, ne?
Nee, er ist ein Eichhörnchen und der kleine Cousin, der Kämpfer,
ja.
King Kazuma, der ist ein Hasen.
Stimmt, so war das. Und das ist, aber ich, während ich ihn geguckt habe, ich war total hyped und gerade als sie da sitzen und sagen, okay, wir müssen das hier und hacken und dann der hier, mein Herz schlug, ich war richtig involviert. Ich dachte so, Gott, schaffen wir das jetzt?
Das ist ein guter Hackerfilm, was das angeht.
Ich finde auch so witzig, wie die Familie halt dann, wie sie dieses Spiel wieder machen, quasi, ah, jeder in der Familie hat seine eigenen Skills und wenn wir die jetzt alle vereinen, dann Captain Planet, dann schaffen wir das. Und deswegen bringt der eine von seinem Job irgendwie den Supernetzwerkanschluss, den mit Satellit mit und der andere bringt ein Boot mit, einfach weil das Stromgeneratoren hat.
Ja,
und
den Fischer.
Ja, genau. Und dann erzeugt das einfach den Strom für das ganze Unternehmen und es ist natürlich dann schon hellig albern.
Ich glaube, das hat mich auch damals irgendwie eher nicht gestört, aber so ein bisschen so, na klar, es ist jetzt halt genau die Familie, die genau die Skills hat, genau die Sachen, die sie brauchen, damit das so irgendwie hinhaut.
Es ist halt, ich finde, es wird halt relativ gut gesagt, von Anfang an sehr klar gesagt, was das für eine krasse Familie ist, wie gut die vernetzt ist und so. Und ja, klar, es ist sehr viel, ne? Also,
Zufall.
Aber ich finde den so stark, also auch so diese zweistufige Eskalation irgendwie, dass du halt in der ersten Teil hast du dann die Omi, die Krise eigentlich komplett alleine wegmanagt und alle sind so, und dann stirbt sie halt über Nacht und es ist super tough, weil du rechnest halt da irgendwie auch nicht mit, dass sie sie tatsächlich einfach töten mitten im Film,
ja.
Eine der Hauptfiguren.
Ja.
Und dann gehen sie halt sehr respektvoll damit um und die Frauen in der Familie sind halt alle super tough und okay, wir müssen jetzt die Beerdigung organisieren und die Geburtstagsfeier irgendwie deorganisieren und gehen halt sofort in so einen krassen Survival-Modus um und die Männer sitzen da so, okay, wir wollen uns eigentlich irgendwie rächen, ja, Bullshit, das ist ein Virus, wie sollen wir uns da rächen? Und dann hast du so zwei Plots, die irgendwie so nebeneinander laufen, was irgendwie super, super cool ist und dann auch, was auch gegen die Helden arbeitet, weil dann der Polizei-Cousin halt anfängt, das Eis, was sie für den Serverraum irgendwie geholt haben, um den Server kühl zu halten, wegschleppt, damit die Leiche der Omi gekühlt ist, weil es halt irgendwie auch ein heißer Sommertag ist, was total nachvollziehbar, aber trotzdem so ein Problem so von komplett left field, so was. Das war halt alles sehr fantastisch und sehr unterhaltsam, gut erzählt.
Ich glaube, was man nochmal erwähnen kann, ist auf jeden Fall, was halt hier dann das erste Mal so krass ist, halt einfach die visuelle Darstellung von Oz.
Ja.
Das ist, finde ich...
Das, wir hatten es ja bei Girl Who Through Time mit dem, was sie sieht, wenn sie das erste Mal durch die Zeit springt oder generell diese Uhren. Der erste Zeitsprung Girl Who Through Time ist so ein Drogentrip. Ja. Das ist fantastisch.
Ist halt, aber wir hatten am Anfang schon mal ganz grob drüber gesprochen, ein visuelles Ding, ein Stilmittel, was er halt immer wieder benutzt, weil in Our Wargame von Digimon, da wird das Internet halt auch schon genauso dargestellt. Das ist eine hauptsächlich weiße Fläche mit irgendwelchen 3D-animierten Sachen, die da Dinge darstellen, und du hast diese orangenen Outlines, was halt anstatt der schwarzen Outlines, was halt so ein Stilmittel ist, was er dann immer wieder benutzt. Und deswegen war das, als ich dann bei In Summer Wars saß, war es so, ach ja, das Internet aus Digimon. Und es ist an sich auch genau derselbe Plot, was das Ende angeht, wie es dann auch bei Bell ist, so dieses, am Ende kommt das Internet zusammen und rettet den Tag. So, am Ende,
ne, alle Menschen... Bei Bell ist es noch ein bisschen anders.
Ja, aber sie singen halt alle zusammen und es ist halt...
Wir retten den Tag.
Hier ist es halt, okay, hier, wir geben dir uns, weil sie verlieren ja bei Hanafuda erstmal und dann kommt, aber das Internet sagt, hier,
das ist so ein Gekidama-Moment, ja.
Genau, benutzt auch unsere Accounts. Und in Digimon ist es halt exakt genauso, dass sie halt am Ende sagen, okay, alle loggen sich ein, geben irgendwie ihre Rechnerpower dazu, ich weiß nicht mehr, was es genau war, aber es gibt halt genauso diese Szene, wo überall die Fenster aufploppen, und das ist, glaube ich, einfach so was Visuelles, was so da einfach unheimlich gerne macht. So, das ist alles. Ja.
Aber ja, zur Optik sonst noch?
Nee, also ich finde die Optik fand ich fantastisch. Ich mochte das aus Internet, wie das dargestellt wurde mit den Avataren, das ist cute. Ich fand auch, dass es gepasst hat. Du hast halt, also es ist ja nicht so, dass jetzt denen irgendwie allen VR-Brillen aufgesetzt wurden und man verkauft versucht hat, also dass wirklich die Optik das wirklich so ist, wie die das anwenden, sondern die sitzen, also man sieht eigentlich
nicht Ready Player One mäßig.
Nee, genau. Also man sieht jetzt das eigentliche Interface, mit dem sie dann da am Rechner sitzen, nicht in der Form.
Ja, mal, man sieht das ja auf dem Nintendo DS von dem
ja.
Schiff, also von dem Bootstimmen zum Beispiel und so. Also, und sie auf ihrem Handy. Also man sieht, dass es halt je nach Device halt krass unterschiedlich ist, was ich auch spannend fand.
Ja. Aber ja, das ist halt einfach die Idee, das fand ich einfach das Coole, dass du halt einfach quasi, das ist nur eine Metapher dafür, was gerade halt im Internet passiert, aber halt anschaulich gemacht, dass du da halt irgendwie Action im Internet darstellen kannst. Was ja irgendwie schon mal witzig ist. Ich finde das dann bei Bell. Kommen wir dann später noch dazu, da macht noch ein paar Sachen, finde ich, was das angeht, ein bisschen cleverer oder hat mehr Möglichkeiten, weil hier ist das, finde ich, dann schon von dem, was da passiert, halt alles sehr basic im Sinne von halt, ja, so noch Mitte 2000 Internet, okay, es ist jetzt quasi, Infrastruktur ist da drin, all das, was du eben auch mal, das Online-Banking, dies, das, Steuererklärung und dann halt normale
Online-Banking, dies, das, Steuererklärung. Wenn man eine Sache aus diesem Podcast mitnimmt, dann bitte das.
Und halt so das Normale. Aber was dann später bei Bell, finde ich, spannend kommt, ist, wenn dann halt so die ganzen sozialen Dynamiken über soziale Netzwerke und so da aufgegriffen werden. Aber da kommen wir dann zu.
Ist ja auch durchaus plotrelevant.
Richtig.
Ja, da merkt man aber schon, was irgendwie dann 11, 12 Jahre Zeit ausmachen.
Ich hatte
gesellschaftliche Entwicklung.
Hatte heute noch mit der LA Times hat er ein Interview gegeben für Bell und da haben sie ihm auch die Frage gestellt, gerade zwischen Summer Wars und Bell, weil die ja sich beide so sehr mit der Idee halt von dem Internet eigentlich auseinandersetzen, was sich da geändert hat und wiefern das da Einfluss drauf hatte. Und also die Antwort war jetzt auch nicht super, also nicht das, was man erwarten kann halt, ne? Beschreibt einfach, was sich wirklich geändert hat. Aber
clever.
Danke. Ja, eine gute Antwort.
Du stellst Fragen, du kriegst Antworten.
Ja. Generell, also das Interview ist frei zur Verfügung und ich glaube, so viel hat er sonst ja auch nicht westlich Medien gegeben, also kann man sich mal angucken.
Sonst noch irgendwas zu Summer Wars?
Das ist ein fantastischer Film.
Guck ihn dir nochmal an.
Ja. Der ist halt streaming-technisch relativ schwer zu irgendwie zu greifen. Das ist das Problem gewesen.
Ich kann dir die DVD geben und
das ist gut. Das ist gut, Seite. Sascha.
Ich habe die DVD zu Hause, ich wollte nur nett sein.
Nee. Dann 2012 Harvest Moon, der Film.
Zumindest dann wäre es ein geiler Film gewesen. Bei Harvest Moon, da ist meine Kuh gestorben und ich habe die Zeit zurückgedreht. Ich habe das Mädchen durch die Zeit springen gemacht und meine Kuh ist nicht gestorben.
Dann bist du auf einmal über das Feld gerollt und auf einmal war die Kuh wieder da.
Alles ist gut, ja. Nicht speichern, neu laden. Ja, und dann war alles gut. Das kannst du bei Harvest Moon, der Film, nicht machen.
Reden also jetzt über den Film, den Matze als Wolf auftaucht.
Richtig, ja. Der gute alte Emo-Wolf. Amme und Yuki, die Wolfskin. Yuki. Yukata-Palme. Pascal. Plot-Zusammenfassung.
Oh, ja, wir haben, das Ding ist, mit dem, okay, müssen wir mir den Namen helfen. Wie heißt
Amo und Yuki.
Wie heißt okay. Hanna?
Hanna?
Ja,
okay. Hanna ist eine Frau. Hanna
trifft falsch.
Ja, Hanna
startet gut.
Trifft und verliebt sich in einen Mann. Dieser Mann ist ganz besonders, denn er ist eine Art Werwolfi.
Er ist ein Werwolf.
Ja, nur dass die nur mit
Wolf lassen
sie raus. Genau, ja.
Der Subtitle sagte Werwolf.
Ja, also dass man jetzt aber nicht die Assoziation bekommt, dass er halt nur bei Vollmond sich verwandelt und das nicht kontrollieren kann, sondern er... Das
sagen sie sogar extra im Film.
Ja, genau. Er kann sich halt, diese Spezies, besondere Art von Mensch, kann sich halt verwandeln in einen Wolf. Und dann verlieben die sich und...
auch in so einer Halbwolf-Form, was sie anscheinend sexy findet.
Offensichtlich. Und sie ist so ziemlich die Einzige, die das überhaupt weiß, weil er aus guten Gründen kann jeder nachvollziehen, dass das nicht immer geheim gehalten hat, aber jetzt halt bezüglich dieser... Beziehung hat es ihr dann offenbart, die sind zusammen und eigentlich ist das mal alles gut. Sie bekommen ihre erste Tochter. Die Tochter ist auch permanent dann dabei. Die Tochter erzählt dann quasi auch aus dem Voice-Over-Monolog so ein bisschen Narration, Exposition dazwischen drin immer mal wieder.
Ja, sie sagt halt, das ist die Geschichte meiner Mutter.
Genau, ja. Und erzählt dann halt quasi nochmal zwischendrin ein bisschen was dazu, zur Geschichte. Und dann bekommen sie noch ein zweites Kind, einen Jungen und sind erstmal eigentlich eine ganz Happy Familie, natürlich schon sich so ein bisschen anbahnt, dass es halt mit den Kindern, die die gleichen Fähigkeiten haben wie der Vater, unter Umständen ein bisschen knifflig sein könnte. In einer großen Stadt muss man aufpassen, dass das halt niemals jemand mitbekommt. Und das wird alles sehr viel schwieriger gemacht dadurch, dass der Mann dann halt irgendwann stirbt. Weil er sich wohl, das habe ich nur so halb gerafft, also es wird erzählt im Voice-Over, dass er vermutlich irgendwann... die Kontrolle verloren hat, über seine Fähigkeit zum Wolf geworden ist und dann wurde er halt erschossen. Oder ist
naja,
dann
runtergefallen. Das wird ja. Mit den,
ja, mit dem Jagdkind.
Er kommt ja nach dem ersten Kind einmal, beziehungsweise vor dem ersten Kind, dass es ihr so schlecht geht, kommt er ja mit dem Fasan nach Hause und sagt, hier, ne, ja. Mach die Suppe, dann geht's ihr wieder gut. Und seine Leiche ist halt auch voll wieder mit Fasanfedern, als sie sich aus dem Kanal ziehen. Und
genau, das sagt sie ja auch, dass er nur...
Er ist halt in
für die Familie zu
sorgen. Also, ertrunken.
Ja, okay.
Schlimme Szene. Die ist hart.
Die ist hart.
Wenn sie
in den Müll werfen,
dann. Wenn sie, genau, wenn sie ihn finden.
Weil es super lange drauf gehalten wird.
Ja. Das war.
Ja. Das ist wahrscheinlich die Szene gewesen, die du meintest?
Ja, genau.
Ja. Okay, ja. Die ist.
Und danach ist der Film für mich halt auch nicht mehr besser geworden. Also er ist halt auf diesem Level geblieben, weil ich dachte so, ey, ganz ehrlich, das kann jetzt auch gut sein. Und das Ende war dann auch maximal enttäuschend für mich.
Okay. Da kommen wir gleich noch
rein. Ja, gut, okay. Genau, auf jeden Fall ist jetzt Hanna alleinerziehend in der großen Stadt mit zwei Kindern, die eine Fähigkeit haben, die sie halt nur von ihrem Mann kannte, um zweimal zu Wölfen zu werden. Und weil die halt Kleinkinder sind und das alles selber nicht so richtig verstehen, machen die das halt erstmal so mehr oder weniger nach Gutdünken oder je nach Emotionszustand. Und
sie sind so unendlich cute,
ja,
als
das,
kleine
das
Wölfe.
Der Film.
Macht ja, sie sind krass. Cute, aber sie sind maximal anstrengend.
Es sind halt Kleinkinder.
Ja, und das ist maximal anstrengend.
Ja, das ist es halt.
Also ich finde, aber er spielt halt ganz, ganz spannend mit diesem Ding so, okay, sind es jetzt Hunde oder sind es Menschen oder sind es beides, wenn sie da dieser Szene steht zwischen, okay, mein Kind hat gerade Waschmittel gefressen, gehe ich jetzt in die Kinderklinik oder zum Tierarzt?
Ja.
Und du denkst so, ja, okay, jetzt habe ich nicht drüber nachgedacht.
Aber jetzt
ja,
war so eine Szene, weil so... Es ist gerade hochdramatisch und da muss ich dann aber auch leider lachen, weil es da so ein bisschen witzig ist.
Ja, sie spielen es dann ja auch ein bisschen auf die Comedy, glaube ich. So.
Ja.
Auf diesen Punkt.
Aber genau, das ist das, was der Film dann zu dem Zeitpunkt macht. Man bekommt dann halt auf verschiedenste Art und Weise mit, was für Probleme sie einfach aufgrund der Tatsache des Zustandes ihrer Kinder hat, weil sie kann halt, du hast es eben schon gesagt, eigentlich kann sie zu gar keinem Arzt gehen, weil der Tierarzt im Zweifel rausfindet, dass das kein normaler Hund ist und auch der Arzt rausfindet, dass das unter Umständen kein normaler Mensch ist. Und dann hat sie eben so Probleme mit den Nachbarn, weil die Kinder dann in der Voice-Form sehr laut sind oder dann mit dem Jugendamt, weil das mal irgendwie hinkommt und fragt so, warum haben ihre Kinder denn nie Impfung bekommen oder waren nie beim Arzt. Und deswegen entschließt sie sich quasi aus der Stadt zu fliehen und findet ein altes, großes Haus, das mich so ein bisschen von der Form, also aber ist wahrscheinlich, weil es ein traditionell altes japanisches Haus auf dem Land ist, an das aus Summer Wars erinnert hat, nur halt erstmal mega runtergekommen.
Ich hatte halt instant irgendwie Totoro-Vibes, auch ja, wie klar. sie das dann ja, ja. da irgendwie fertig macht und alles.
Und vor allem, wenn dann die beiden Kinder dann auch, während ja. sie das fertig machen, dann halt rumtollen und dann...
Guck mal, Mama, was ich mitgebracht habe.
Eine Schlange!
Das ist schon...
Das ist schon super, super süß. Das fand ich, die Kids sind auch echt mega putzig. Und naja, die Mutter, also Hannah hatte halt die Idee, okay, hier sind wir ein bisschen ungestörter, hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass solange meine Kinder quasi, sagen wir mal, nicht in der Lage sind, das so zu kontrollieren, wie der Vater es konnte und auch das Verständnis dafür haben, was das für Auswirkungen haben könnte.
Kontrollieren können sie es ja die ganze Zeit, aber halt
also dieses wenn sie fast, Emotionen wenn sie zu, sind.
Ja, ja.
Wenn sie, aber halt genau. das Verständnis, so warum darf ich das denn nicht?
Genau. Solange kann man es hier dann vielleicht so ein bisschen aushalten. Und es gibt natürlich Nachbarn, es gibt dann, das ist halt irgendwo ja auf dem Land, wo dann halt viele Reisfelder, Kartoffelfelder und einfach viel angepflanzt wird, hast du dann halt andere Nachbarn in weiter Entfernung, die auch Bauern sind. Und
den grantigen alten Mann.
Ja, genau, den grantigen alten Mann. Und die denken natürlich erstmal alle, okay, ja, jetzt ist hier wieder die, ach, das haben wir einmal im Jahr, kommt da einer aus der Stadt und will hier irgendwie das einfache Leben genießen und dann irgendwie versuchen, keine Ahnung, Kartoffeln anzupflanzen, aber das sind alles so die Städter, die können das eh nicht. Und das ist dann ein Aspekt im Film, der ganz wichtig, also was heißt wichtig ist, aber dann beleuchtet wird, wie die dann halt quasi nach und nach erst das Vertrauen zu ihr aufbauen, dass sie es halt ernst meint, weil sie auch einfach einen guten Grund hat, es ernst zu meinen. Und wie sie halt damit struggelt, quasi das überhaupt erst zu lernen, auf dem Land zu leben und Essen anzubauen. Und das ist dann halt Harvest Moon, der Film, der Teil, wie sie ihr dann dabei helfen, was echt mega süß und irgendwie auch ein bisschen wholesome ist.
Ja, es ist
und
super.
Die Kinder kommen auch klar. Irgendwann wird das dann auch so etabliert, dass die Kinder zumindest, also am Anfang hat Hannah sehr viel Angst, dass überhaupt irgendjemand das Haus betritt, weil sie könnte jederzeit, könnte dann das Kind quasi irgendwie sich gerade verwandeln, wenn die da sind. Später geht das dann, nach und nach geht das. Und dann kommt sogar dann der große Schritt, der dann halt natürlich ja schon mal sehr viel Dramapotenzial bietet, dass dann halt die ältere Tochter Yuki. Zur Schule gehen möchte oder zur Vorschule, I don't know. Und das erlaubt dann Hannah nach einer gewissen Zeit, wahrscheinlich weil auch das sonst irgendwann Jugendamt Probleme gegeben hätte, wobei es später bei den Jungen egal ist, aber hey. Naja, nicht egal, aber
es wird ja irgendwie anders gelöst.
Ja. Und genau, dann geht sie zur Schule und bekommt dann halt super gut zu verstehen gebracht oder sehr intensiv, sagen wir es mal so, dass sie halt in der Schule nicht zum Wolf werden darf. Und das geht dann irgendwann mal schief mit einem Jungen, der dann da ist. Und dann langt sie ihm eine.
Es gibt auf Deutsch, ich weiß nicht wie, das, sie machen ja einen Zauberspruch.
Ja, genau.
Ich glaube, auf Deutsch war es irgendwie 1, 2, 3 Rochen, ich habe es versprochen. Das ist ein bisschen cute. Oh.
3 somethings, 3 octopuses, irgendwie.
Oder 3. Ja. Und das war halt super niedlich.
Ja, sie hat so eine Art Mantra bekommen, dass sie genau. aufsagen soll, wenn sie das Gefühl hat, dass sie gerade die Kontrolle verliert oder da Lust hat, sich zu einem Wolf zu werden. Was dann natürlich irgendwann passiert, dann eskaliert es erstmal wieder mit dem Jungen, dann deeskaliert das, dann sind sie beste Freunde, alles ist schön und ja, und es ist mal zusammen.
Das spielt aber auch über eine sehr, sehr lange Zeit. Also am Ende ist sie in der 4. Klasse.
Ja. Genau. Also da vergeht viel Zeit in diesem Zeitpunkt und wir bekommen quasi nach und nach mit, wie die Kinder älter werden. Das, was der Film da, finde ich, dann ganz cool macht, ist, dass halt die Kinder quasi einen Persönlichkeitstwist in Anführungszeichen bekommen, weil es wird ja am Anfang so verkauft, dass die Tochter halt super in ihrem Wolf, also die ist quasi viel mehr Wolf
ist als Mensch.
Genau, ist der Wildfang. Sie ist halt draußen unterwegs mit den Tieren und ist so, yeah, Wildnis, let's go. Und der Junge ist halt sehr, ich war lieber wieder zu Hause, ich mag das hier nicht und ich habe draußen und ich habe Angst. Und tatsächlich switcht dann bei den beiden über die Zeit ihrer Kindheit die Persönlichkeit dahingehend, dass sie sich sehr gut mit den anderen Kindern an der Schule sozialisiert hat und da gut aufgenommen ist und quasi immer mehr auf ihrer menschlichen Seite sich zu Hause fühlt. Und der Junge, weil er dann zu seinem Sensei geht, nämlich so ein, ich weiß gar nicht.
Alter Fuchs.
Ja, ist ein Fuchs, ne?
Ja.
So ein alter Fuchs, der halt irgendwo in den Bergen wohnt, der ihn dann quasi mal mitgenommen hat und von ihm quasi das das Tierleben, die Wildnis beigebracht bekommt. Und der Junge dann irgendwann, auch aufgrund eines dramatischen Erlebnisses noch, wo er da fast ertrunken wäre, auf jeden Fall, genau, dann mehr zu der tierischen Seite sich hingezogen fühlt, was darin mündet, dass er dann am Ende nach einem dramatischen Finale mit viel Regen und die Kinder sind in der Schule, aber er geht schon nicht mehr zur Schule.
Weil und einer Bärenmama.
Genau, einer Bärenmama. Und am Ende bleibt er dann sehr wahrscheinlich in der Wildnis und dann auch wahrscheinlich einfach ein Wolf.
Ja, Arschloch.
Ja, das war echt so das Ding, was mich den ganzen Film über irgendwie gestört hat, dass sie vom Ding her irgendwie so ihre Persönlichkeiten ändern, finde ich einen ganz coolen Twist, weil das ist ja bei Kindern auch oft so, dass du sagst so, ja, okay, man entwickelt sich ja auch, da normal, aber dass die beiden als Geschwister irgendwie so gar nicht zusammengehalten haben und obwohl sie sind diese, wir haben hier beide dasselbe Problem und wir müssen damit irgendwie gemeinsam lernen umzugehen, sich so null unterstützt haben und da habe ich mir irgendwo, ich dachte, hey, als Kinder, das ist okay, ich glaube, viele Kinder konnten ihre Geschwister als Kinder nicht leiden, aber das, wenn man und da...
Aber trotzdem hat man ja in irgendeinem Punkt zusammengehalten, das machen die beiden halt
genau, und das machen sie nie und das machen sie halt auch bis zum Schluss nicht und das ärgert mich irgendwie so und
ja, wahrscheinlich habe ich mich auch... zieht ihn halt schon aus dem Fluss, als er ertrinkt, also
und sie schützt ihn auch von den Bullies.
Ja, gut, klar, so, aber das ist halt so ein, naja gut, ich mache das jetzt, weil hier gerade so eine dramatische Szene passiert und klar, ich würde meinem Bruder auch eine Niere spenden, aber ihm nicht mein Ladekabel geben. So. Das sind so die Sachen, was man, glaube ich, mit meinem Geschwister halt gut nachvollziehen kann, aber dass gerade so in dieser Dramatik mit dem Vater und die Mom hier echt alles auf die Beine stellt, um diesen Kindern ein, auch sich selbst ein einigermaßen stressfreies Leben zu ermöglichen und von den beiden Kindern so gar nichts da irgendwo zurückkommt.
Ich hab das, also die Tochter, die gibt ja schon irgendwie alles, um sich anzupassen. Und
aber das macht sie ja aus egoistischen Gründen, weil sie sagt, ja, ich möchte zur Schule gehen, ich möchte mit anderen Kindern
ganz anfangen. Kurz den Schritt zurückgehen und ich weiß nicht, ob das in Japan jetzt krass anders ist, aber Grundschule startet bei uns mit 6, 7. Das heißt, dass diese ganze krasse Zeit, die da gezeigt wurde, da sind die Kinder in einem Alter, wo sie nicht auf die Art und Weise reflektieren können.
Richtig, und deswegen hätte ich mir gewünscht, dass wo der Film schon über einen so langen Zeitraum geht, dann hätte er noch mehr abdecken können und sagen können, hey, wir haben hier diese Kinder, die eine Entwicklung durchmachen und meinetwegen dann auch reflektieren und sagen, wow, da habe ich irgendwie Scheiße gebaut. Und auch, das ist ja oft so, dass sich Geschwister dann auch erst im Erwachsenenalter annähern und sagen, wow, damals, du bist mir mega auf die Nerven gegangen und wir hatten absolut nichts gemeinsam, weil wir halt unterschiedliche Charaktere waren, aber irgendwie uns doch noch was verbindet. Und das war einfach ein, wow, ich bin jung, ich bin, keine Ahnung, der Sohn ist nochmal was, 2 Jahre jünger.
Am Ende ist er 10 Jahre.
Ja, genau. Und dann sagt er, wow, ich bin 10 und ich lebe hier einsamer Wolfleben bei... Ich war so, okay, alles klar, bitte verreck einfach im Wald und niemand ist da, um dich zu retten.
Also so stolle nicht, aber wir hatten ja dann auch geschrieben und so dieses ganze Ende, so die Mutter reißt sich wirklich die gesamte Zeit den Arsch auf.
Ja.
Dass er das nicht gut heißt, okay, es ist ein Kind, ne? Aber dann rennt sie ihn im strömenden Regen hinterher, weil sie sich um ihn sorgt. Was macht er? Er trägt sie raus, legt sie dahin, wartet darauf, dass sie aufwacht, rennt als Wolf weg, Cutter X, bye, und ist weg. Und ja. Das ist so eine Szene, die sollte, glaube ich, irgendwie so diesen Abschied zeigen und total schön sein. Es wirkt einfach, als ob er der größte Arsch dieser Welt wäre.
Na ja, gut, er ist ein 10-Jähriger. So 10-Jährige sind halt immer irgendwie ätzend. Und deshalb habe ich mir,
glaube
ich,
nicht immer.
So...
Ist halt auch ein wildes Tier. Nee, ich weiß nicht. Also ich
glaube, der Film will dir nicht suggerieren, dass er ein Arsch ist, sondern einfach...
Nee, aber er kommt so die gesamte Zeit rüber.
Ja,
auch die Streitszene, wo sie dann das Haus verwüsten.
Ja, die ist krass.
Und mit seinen roten Augen so, das macht ihn nicht sympathischer.
Ja, ich weiß nicht, ich finde die Charakterentwicklungen sind eigentlich relativ schlüssig, weil du hast halt sie ist von Anfang an sehr selbstständig, also auch schon als kleines Kind ist sie irgendwie sehr, oder wird als sehr selbstständig dargestellt. Und sie ist dann die selbstständig in die Schule will, da ihr eigenes Ding macht und dann ja auch in ein Wohnheim zieht, irgendwie in der Mittelschule. Was dann
am Ende, ja.
Ja, genau. Also das heißt, sie ist die sich als erstes abkapselt und ihr Ding macht. Er ist die ganze Zeit der so mutterbezogen ist. Und
die Mittelschule kommt, nachdem er weg ist.
Ja, ich weiß.
Weil du als erstes gesagt hast, sie sich als erstes abkapselt. Aber er ist vorher weg.
Oh, nee, ich mein
Kind. Ist doch egal, also, was ist denn jetzt richtig?
Das, was er sagt, ist richtig. aber was ich sagen wollte, ist, dass halt er die ganze diesen Mutterbezug hat und das ist dann halt dieser Teil der Switch. So, sie macht ihr Ding weiter, sie bleibt kohärent, sie macht, ne?
Das stimmt,
sie ja zieht dann später halt auch weg. Ja, okay. Und er sucht sich dann halt diesen er kapselt sich dann halt von der Mutter los. Er rettet sie irgendwie, finde ich schon ziemlich ein guter Move, so anstatt sie da im Wald verrecken zu lassen.
Warum lässt du sie in seine eigene Mom nicht
lassen? Er hat halt ungefähr 15 Mal gesagt, folgt mir nicht, so, ich gehe jetzt. Ja, klar, kommt sie ihm hinterher, das ist alles logisch und er ist sicherlich nicht der Sympathieträger des Films, aber ich fand jetzt auch also das Schlimmste an ihm war seine Emo-Frisur. Also ich finde halt diese...
Das war das Beste.
Dieser Cut zwischen den super niedlichen Anime-Wolfskindern und den ganzen serialistisch restlichen Tieren, das fand ich halt ein bisschen weirder, wenn du dann halt ihn in seiner Wolfsform mit seinen großen
Anime-Augen... Das war
und dann hast du den Fuchs, der halt todesrealistisch dargestellt ist und aussieht, als wäre er aus einem
Oder den normalen Wolf auch, der da eingesperrt ist.
Nee, also ich weiß, ich fand, als er dann gegangen ist, hatte ich nicht das Gefühl, dass mich das überrascht. Ich fand, das waren halt
mehrere Sachen,
waren gut erzählt und führten genau dahin, wo sie hingeführt
haben. Überrascht hat es auch nicht, aber es ist halt trotzdem, er kommt halt wirklich wie ein ganz, ganz schlimmer Wolfsmensch. Mensch wäre jetzt falsch gewesen. Aber auch, du hast halt dann so diese Szene, wo er sich das Bilderbuch anguckt und warum sind Wölfe immer die Bösen?
Er ist ja nicht böse, er lernt, okay, ich habe die Wahl, Mensch oder Tier, ich entscheide mich fürs Tier. Tschüss.
Aber er sieht ja auch durchaus, eigentlich muss er sich nicht entscheiden, er kann halt beides sein, aber er entscheidet sich halt für die Tierseite.
Genau.
So, das ist ja, also das ist rein von der Charakterentwicklung und alles. Das ist gut, also es ist nachvollziehbar erzählt.
Also ich glaube, aber schon, dass der Film da dir irgendwie das nicht als beides geht, sondern als Wahl auftischen möchte, weil die haben ja auch ganz am Anfang diesen Dialog. Also so habe ich zumindest verstanden, weil wenn sie noch das Elternpaar neben der Tochter liegt und dann reden sie immer, was wird sie mal werden? So alles, was sie will. Wir müssen nur dafür sorgen, dass sie quasi den Weg finden, das zu sein, was sie wollen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der
Gag. Das ist ja das Thema.
Ja, genau.
Und ich glaube, die Moral des Themas ist, habe nicht ungeschützten Sexualverkehr mit einem Wolfsmenschen.
Wieso?
Weil du dann als Student
hast Kinder.
Ja, Wolfskinder.
die Sexszene war echt so ein bisschen so okay.
Also zum einen fand ich, also den Furry King okay, ne? Wir kingshamen nicht in diesem Podcast, ist okay, fand ich auch ein bisschen viel vielleicht, aber auf der anderen Seite war es halt gefühlt so okay, das ist halt deren erste Nacht zusammen, sie wird instant schwanger, es halt fühlt sich direkt an wie so ein Afternoon Special.
Ist ein Märchen, ne? Irgendwo.
Ja, klar.
Ich meine nur, dass es sich für mich irgendwie natürlich angefühlt hat, dass, auch wenn ich weiß, was du meinst, so im Sinne von, er könnte ja auch, keine Ahnung, irgendwie tagsüber 4 Stunden bei der Mutter als Mensch abhängen und dann irgendwie 8 Stunden mit seinem Sensei da irgendwie auf den Berg rumtollen. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass es sich natürlich anfühlt, dass beide sich entscheiden. Ja. Quasi für einen Pfad. Und ja, natürlich behält sie ihre Wolfskräfte. Und wenn sich Kind Emo dann nochmal in 5 Jahren daran erinnert, dass er auch für 2 Tage Mensch sein kann, hilft ihm das vielleicht auch nochmal. Weiß ich nicht, ob ihn das so noch interessiert oder ob er da kein Interesse mehr dran hat. Wo ich mich dann die Frage stelle, hat er dann die Lebenserwartung eines Menschen? Oder was ist die Lebenserwartung eines
Menschen? Das ist halt auch so mega seltsam, wenn er dann seine Emo-Phase hat und sie halt sagt, aus Versehen, mit 10 Jahren Wolf wärst du halt erwachsen, aber du bist halt noch ein Mensch.
Mhm.
So, das ist halt, ne?
Das wird nicht ganz auserzählt. Also wird
einem aber
nicht,
da sie ja mit einem erwachsenen Mann die Kinder gezeugt hat, würde ich sagen, es sind Menschen.
Ja.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Menschenjahre.
Ich denke auch.
Wobei, was sind die durchschnittliche Lebenserwartung eines Wolfes?
Wahrscheinlich ähnlich wie große Hunde.
Nee.
Ich guck mal. Wolf. Redet ihr mal weiter. Milena!
Was, so ein Wolf? Das ist meine Schätzung oder soll ich
zu Ich schätze. 8 Jahre.
Nee.
Ich hätte gesagt, keine Ahnung, können die so eine freie Wildbahn 30 bis 40 Jahre machen?
Nee, so viel auch nicht. Also weiblich in der Wildnis 14 und männlich in Gefangenschaft 16.
Ein bisschen mehr.
Okay, als ja, das ist ein großer Hund. Ja.
Eher wie ein kleiner Hund.
Ja, das stimmt. So insgesamt, findest du den Film gut?
Er ist wundervoll, er ist super schön, aber ich würde ihn mir nicht nochmal ansehen. Ich habe ihn damals mit der damaligen Freundin meines Bruders geguckt, die hat gesagt so, ey, lass mal so einen Mädelsabend machen, lass mal Double Feature Pocahontas und Ame und Yuki gucken. Ich war so, okay,
ich weiß nicht, welcher Film besser ist.
Und ich war so, ich habe viel von dem gehört, nein, Pocahontas, ganz klar. Also,
nur wegen einem guten Song?
Da gab es viele gute Songs.
Ich hatte halt bei dem Film die ganze Zeit so Bambi-Vibes, so weil halt der Dad so früh stirbt und auch so brutal, so König der Löwenzeit.
Gerade natürlich dachte ich gerade an Pocahontas.
Nee, sorry, ich meine schon an. Und dann sind sie, als sie im Schnee unterwegs waren, in ihren Schlafanzügen, ich dachte, okay, gleich fängt sich an, die Lungenentzündung und stirbt. Gleich stirbt wer. Und dann fällt er in den Fluss, okay, jetzt ist er tot. Kommen sie da raus, okay, jetzt kommt die Lungenentzündung. Und keiner stirbt, nicht mal die Mom. Ich war so sicher, dass der
irgendjemand wird nur abkacken.
Ja, also bei der Szene, ich verstehe total, was du meinst.
Nachdem halt der Dad so so unzeremoniell rausgerissen wurde.
Ja, das war schon.
Dachte ich halt wirklich, okay, da wir sind noch nicht am Ende vom Drama angekommen.
Nee.
Ja, aber der ganze Film war halt Drama. Und das zog sich halt mit.
Fandst du? Ja, also so dieses ganze Ding, wo sie lernt, wie man Sachen anbaut und so, war doch komplett flauschig.
Ja, das war voll schön. Und dann kommen die Kinder und dann verwüsten die das irgendwie und dann ist wieder, oh nee, du musst zur Schule und die Mom. Ich habe einfach so dieses Stresslevel einfach so gefühlt von ihr. Sie sagt dann ist da das Jugendamt und dann, oh, ich hier, nee,
muss ja, das war hart.
Zum ja. Arzt und irgendwie, ich war so, oh nee, du hast ja keine 30 Sekunden hier mal irgendwie Pause zum Durchatmen und dann sind deine Kinder noch so scheiße undankbar. Und verlassen dich hier irgendwie. Und ich dachte so, wow, girl,
du hättest... Wobei das mit der Mittelschule ist ja durchaus, wird ja irgendwann zwischendurch mal gesagt, so, du bräuchtest halt 2,5 Stunden zur nächsten Mittelschule.
Ja, dass
man da vielleicht ins Internat geht, das ist auf irgendeiner Form und Weise durchaus nachvollziehbar.
Die Frau halt auch echt mal ein bisschen Pause verdient.
Ja, den Kindern die Frau tat mir so leid.
Ja. 14 Jahre nur Struggle, so. Also...
Ja gut, so kann man es auch sehen. Ich habe es halt gesehen als, wow, jetzt ist sie ganz alleine.
Ja, sie hat ja die Leute im Dorf und sie mag es ja auch offensichtlich, sie hat ihren Job, sie hat ja offensichtlich Leute, mit denen sie reden kann. Also
übrigens, was ist es denn für der wholesomeste Anime-Job aller Zeiten? Ich bin Wildbeobachter.
Ja, so Parkranger-Helfer.
Ja, ich lieb's. Ich fand's richtig toll. Auch diese ganze Hütte, in der sie dann gearbeitet hat, wo sie den Touristen gesagt hat, ja, wenn sie diesen Wanderweg nehmen, ich lieb's, fand ich richtig toll.
Ja.
Ich bin super gespannt, wenn ich das zweite Mal gucke, weil bezüglich dem ganzen Drama hatte ich jetzt, ich war am Ende tatsächlich auch überrascht, dass nicht nochmal etwas noch krass viel Schlimmeres passiert ist. Also ich bin auch bei dir, ich finde, also es ist schon die arme Frau, die hat
den Stress ihres Lebens.
Ja. Das ist schon Pain in the Ass. Aber ich war während des ganzen Harvest Moon-Teils permanent angespannt, weil ich wusste, okay, wenn das jetzt so ganz traditionell wird, dann wissen wir jetzt, okay, die Bombe liegt offensichtlich in den Kindern. Irgendwann werden die Kinder die Bombe platzen lassen, aus Versehen, in einem emotionalen Moment. Wir bekommen es ja fast, aber die Eskalation, die daraus in der Schule resultiert, ist eigentlich nicht so krass.
Nee.
Die ist dann halt einmal, hat man kurz Angst und denkt sich so, oh fuck, und jetzt werden es alle mitbekommen. Und
aber das fand ich schön.
Ich fand, also, dass es nicht so eskaliert ist. Ich fand es auch schön, aber ich glaube, wenn ich ihn jetzt nochmal gucke, kann ich den Harvest Moon Teil noch mehr entspannen, weil ich die ganze Zeit war so, ich höre mich auf mit diesem wholesome Part, ich weiß genau, dass du in 20 Minuten...
Ja. Du willst mich nur ficken.
Ja, du schüttest das alles an in 20 Minuten.
Ja,
geh mir weg damit, aber jetzt weiß ich, okay, so schlimm wird's nicht, jetzt kann ich nochmal gucken mit so... Ah,
es ist halt die Bombe, Hitchcocks Bombe unterm Tisch
da. Ja, genau.
Du denkst dir jetzt, okay, irgendwas steckt uns gleich noch richtig auseinander.
Ich fand's auch, übrigens, es ist auch so ein extra für die Dramatik, so im Moment, wenn Yuki dann ihrem Schulkumpel sagt, dass sie der Wolf ist, weil sie alleine in der Schule sind, dass sie extra das Fenster aufmacht, damit der Vorhang schön weht.
Das war ein cooler Effekt.
Ja, auf jeden Fall.
Klar, war es ein bisschen dumm, aber es war ein cooler Effekt.
Ich war der Wolf. Aber auch als Halbwölfin war sie auch ein bisschen cute. So halb Mensch, halb Wolf.
Das war generell ziemlich cute. Also,
ja, und auch wie gesagt, ey, als halt Mini-Wölfe da durch die Gegend rennen.
Ja, das war schon fantastisch.
Das ist super, super niedlich.
Was du mir gesagt hast, das möchte ich nochmal kurz hier hervorkramen. Deren Beziehung von den Geschwistern wird nie aufgelöst nach dem Streit.
Nee.
Das fand ich auch richtig kacke.
Ja. Deswegen kommt er halt auch nochmal irgendwie deutlich assiger hoch.
Aber das Letzte, was er doch sagt, ist, also ich fand es schon ein bisschen aufgelöst, weil er easy noch warnt. Nicht zur Schule zu gehen wegen dem Regen.
Nee.
Sag doch einmal, Schwester, ja, geh nicht zur Schule. Bleib zu Hause heute. Ja, geh nicht zur Schule heute. Weil er wusste, dass es so regnen wird. Er hat sich so Sorgen gemacht.
Um die Tiere.
Genau. Und deswegen meinte er.
Seine Familie und sich hat er beide, ne?
Mal. Deswegen meinte er nochmal, Schwester, geh heute nicht zur Schule.
Geh nicht, ich gehe.
Ja, er geht halt wieder auf den Berg so.
Horst, ey.
Er ist halt auch arme, er ist mit dem Regen verbunden und so und er fühlt das einfach.
Ja.
Ich muss den Regen durch meine Frisur wallen lassen.
fühlst du dich da verbunden?
Ja, so ein bisschen.
Aber da hatte ich zumindest das Gefühl, dass die Beziehung jetzt dahingehend aufgelöst ist, dass er halt natürlich seine Familie irgendwie liebt und sich per se sorgt und ihnen nichts Schlechtes will, ja, aber er halt muss halt mit ihnen abschließen, so. Meint er, weil der Fuchs.
Der Fuchs war nebenbei auch schon tot.
Ja. Ja. Mein Meister ist tot, ich muss seine Rolle übernehmen als
Zehnjähriger. Wolf muss tun, was Fuchs tun muss.
Ja, absolut. Schon die Beginner meinen das.
Also es ist halt, es klingt jetzt vielleicht auch meinerseits negativer, als ich den am Ende fand. Ich fand ihn wunderschön.
Immer wunderschön, klar.
Und insgesamt habe ich auch sehr, sehr, sehr viel dran genossen. Aber halt dieses gesamte Endding, wie Ahmed sich dann, also wie, was aus ihm geworden ist, das hat es mir schon so ein bisschen versaut.
Keine Ahnung, vielleicht ist es dann noch...
Wir nehmen doch nicht bei Sascha auf.
Aber auch nicht so weit weg davon.
Ja, also beim Okay, jetzt hier.
Alles gut. Ich schreibe das eh nicht raus.
Achso, ja, stimmt. Ich hab vergessen. Also ich weiß, ich fand das Ende halt insofern halt stimmig, weil es, und ja, das ist, ich weiß, das sagt man so, jetzt ist halt ein Anime. So, okay, dann geht der Emo-Held, geht halt in so, reitet in Sonnenuntergang, okay. Das ist halt, ich weiß nicht, das ist dann einfach so ein Trope, das erwarte ich dann an irgendeinem Punkt und dann, ja, finde ich, hätte ich ein anderes Ende geiler gefunden, ja. Aber es ist halt so ein Dschungelbuch. Ich weiß nicht, es ist halt so ein traditionelles Ende, was da reinpasst und dann
war's halt. Aber hat er sich, es sich in irgendeiner Form verdient? Hat er sich vorher in irgendeiner Form die Sympathien der Zuschauer verdient oder Zuschauerin, bei dem man sagt, okay, ich gönne dir das jetzt. Weil für mich eben nicht.
Er ist ein niedliches Kind und
war unglücklich. Keine Sympathie.
Er war unglücklich, jetzt ist er glücklich. Punkt. So, reicht mir doch.
Ja, der und an dem Punkt mir halt irgendwie nicht.
Der emotionale Fokus des Films war eh nicht er. Ich fand ihn halt im Verhältnis eh anstrengend und er war für mich B-Plot.
Wichtig als halt dann für den Film, ich bin bei dir, ich finde auch, die Figur hätte, also der hätte besser irgendwie seinen Weg durch die ganzen Probleme finden können und am Ende sich so ein bisschen das auch erarbeiten können, weil es auch, ich finde auch diesen, da bin ich gestolpert. Ich habe mir schon gedacht, dass das so eine Kacke wird. Als dann, es wird also erklärt, es gibt so einen Punkt, da switcht er so ein bisschen und Schule findet er doof und irgendwann geht er nicht mehr zur Schule und irgendwann droppt er so einfach im Haus zu Hause, ja, ich gehe jetzt zu Sensei. Wo auch ich dann echterweise so, Hannah ist so ein bisschen, also die ist immer so ein bisschen schon super relaxed damit, dass er einfach zu irgendwem geht, weil sie einfach noch denkt, das ist ein Dude oder irgendjemand
halt. Ja, sie sagt halt, dass sie dachte, dass es der alte Mann ist, der ihr beim Feld geholfen hat.
Aber jetzt. Weil der auch gesagt hat, Schule braucht man nicht, einfach nur harte Arbeit, geil.
Ja, okay, dann war sie vielleicht einfach noch ein bisschen naiv, also dass sie nicht nur nachfragt, wo gehst du denn wirklich hin?
Nun, dass sie ein bisschen naiv ist, glaube ich, liegt
in der Das stimmt. Aber ja, dass er halt dann einfach quasi da den Switch hat, weil er anscheinend irgendwann mal jetzt da sich in der Natur die Connections gebaut hat und dann ab jetzt einfach das ist und dann den Weg straight geht. Ja, keine Ahnung, fand ich auch... Es kommt ein bisschen holprig rüber, aber am Ende ist es ja dann für den Film nur wichtig, dass beide ihren Weg gehen und dann gibt es den Dialog mit dem verstorbenen Mann, der dann sagt so, alles ist gut, er hat sich entschieden, er hat machen können, was er wollte, dafür hast du gesorgt.
Ja. Ich hatte auch so ein bisschen Schiss, als sie dann was ist denn das? Ja, durchaus Vorhimmel oder so, in diesem Blumenfeld ihn wieder sieht am Ende.
Das
so,
stirbt, ne?
Ja, so, wer? Mutter.
Das war auch immer blöd gewesen für einen Film.
Der ganze Film war blöd. Viele Sachen passiert, die einfach blöd waren.
Ich finde schön, wie du immer schwankst zwischen, der Film ist super schön, aber er ist doof.
Nein, also optisch ist er halt schön. Das ist halt, ich beziehe mich auf die Optik, der das
okay. Benutze. Also. Oh, wow. Ich freue mich auf Mirai gleich.
Boah, ey, Mirai. We've seen nothing yet.
Ja, wenn wir schon über nervige Kinder reden. Aber vorher reden wir über
nervige Kinder.
Pubertierende Teenager. Ja, wobei er ist auch mal einfach sehr
relativ. Aber er ist ja schon so ein Kind, aber mit dem kommt irgendwie mehr klar. Weil da muss ich sagen, er ist halt nur so scheiße, weil alle Erwachsenen um ihn herum einfach pädagogisch unwertvoller sind, als ich es hier sein könnte.
Das stimmt.
Ja, der interagiert dann halt auch auf eine nachvollziehbare Weise.
Ja, total. Also mit ihm als Kind kam ich super klar.
Sascha, magst du mal an der Jungen das Biest zusammenfassen?
Schauen wir mal, ob ich das hinkriege, das zusammenzufassen.
Und nicht das tun wir.
Es geht um einen Jungen, Cuter oder Ren, der seine Familie verloren hat, auf der Straße liegt und dann durch Umstände in das Reich der Tiermonster gerissen wird und dort eine neue Vaterfigur, Autoritätsperson in einem schlägerhaften Schwertmeister Bären findet.
Kumatetsu,
genau. Und die beiden haben halt ihre geben sich gegenseitig quasi das, was ihnen vorher im Leben gefehlt hat. Nicht sowohl irgendwie ein Kind, Vaterfigur, aber Lehrer-Schüler-Verhältnis und beide bringen sich gegenseitig was bei Und
von dem Kampf, ne? Hm? Von dem Kampf, oder?
Auch Kampf, aber es geht ja auch um...
Ja, die emotionale Bindung. Klar, aber ja, ja. Er bringt ihn doch, er will doch nur stark werden am Anfang, oder?
Ja, Kumatetsu will halt stärker werden, um den um hier den Kampf zu gewinnen, um dann der nächste Chef im Tierreich zu werden. Braucht dafür aber Schüler und deswegen nimmt er den Jungen mit. So und der Junge will stark sein, glaube ich, um dann für sich selbst sorgen zu können.
Mhm. Aber akademische Ausbildung wurde nicht mehr. Deswegen sagt er am Ende, er kann nur Grundschule.
Ja.
Also ja. Sorry, weil ich dachte gerade,
nee, genau. Und er verbringt dann, er ist 9, er ist am Ende 17, so sind es 8 Jahre im Tierreich. Wird dort, ist da halt, die bringen sich gegenseitig was bei, sie gehen auf eine Reise der Selbstfindung und am Ende findet er den Weg dann mehr zufällig wieder zurück in die Menschenwelt, lernt dort jemanden kennen, komplettiert quasi seinen eigenen Charakter-Arc dann, indem er noch die zweite Hälfte dazu holt, nämlich die Menschenwelt zu seinem Tierwelt-Teil. Es gibt am Ende natürlich einen Big Bad, der irgendwie besiegt werden muss und der so ein bisschen seine Reise spiegelt, aber in die falsche Richtung und dann kommt er am Ende als besserer Mensch raus und der Film ist vorbei.
Ey, trifft er nicht am Ende auch seinen Vater?
Ja, ja, klar.
So war das, ne? Das war das Ende. Genau. Ja.
Ich dachte, das wäre dann schon zu wenig erzählt.
Ich überlege jetzt gerade, ich weiß ja, dass der quasi der andere Mensch in der Tierwelt, also sein Spiegelbild, was du eben meintest, der
Sohn von Josen ist, von dem anderen Champion.
Genau.
Was war das nochmal für ein Tier? Ist auch schon
wieder ein Schwein.
Ein Wildschwein.
Ja.
Du bist ein Wildschwein,
Sein anderer Sohn ja auch,
Niehauer. Genau.
Stimmt.
Big Bad, der schießt dann hier telekinetisch das Schwert in Kumatetsu und ich weiß, dass Kumatetsu dann ganz lange Gedanken zu verlässt ist, aber am Ende stirbt er nicht, ne?
Doch. Nein, er stirbt nicht, er wird wiedergeboren.
Ach nee, als Schwert.
Er
wird zu Gott. Ja,
das sagt er. Und da
wird er Schwert und der ganze Kniff, warum Kumatetsu und Josen quasi darum kämpfen, der neue Chef zu werden, das war der aktuelle Chef.
Ich werde jetzt zum Gott.
Genau, das ist eine Sache, die nur diese Tiermonster machen können. Die können nämlich reinkarnieren als Gott. Und da der
zum aktuelle alter Hase, ne?
Ja.
Der ist so nice.
Und der ist halt so ein Yoda-Hase quasi. Ja. Und der ist halt in einer 10-jährigen Überlebensphase als was für eine Art von Gott er denn reinkarniert werden
möchte. Das muss sich gut überlegt werden.
Ja. Und die Lösung ist dann ein Gott der Entscheidungsfindung zu sein, was ich finde auch eine sehr schöne Schleife ist. Naja, auf jeden Fall, deswegen prügeln sich quasi die beiden stärksten Kämpfer, die wichtigsten Persönlichkeiten, wie man es auch immer nimmt, dieser Stadt im Tiermonsterreich. Und einer ist halt der Kumatetsu und der muss aber, der ist halt so dieser typische Samurai, genau, der Yotaro oder wie heißt mit dem großen Schwert und der großen Klappe und er ist stark, aber hat halt sonst nichts. Und der andere ist halt der edle Samurai-Typ, der wichtig ist in der Gesellschaft und ganz viele Schüler hat und alle sind super, wir sind respektvoll und benehmen uns gut und all das. Und genau, das in diesen Kontrast wird dann der Kyotaro geworfen. Und ja, es ist dann halt einfach eine Heldenreise, Coming of Age, so ein bisschen beides.
Es ist schon eine sehr, sehr klassische Heldenreise. Gerade auch, wenn man sich diese Sachen anguckt, mit dem Übergang in eine neue Welt und der Rückkehr in die alte. Es ist schon sehr prototypisch, aber das macht es auch irgendwie sympathisch.
Es ist dadurch ist halt sehr rund, weil er halt nicht groß und Neues probiert.
Genau.
Ich habe beim ersten Mal gucken, ich fürchte dieses Problem, ich hatte das Gefühl, dass der Film sehr viel mehr, weil also es ist eine eigenständige Welt so, die nicht auf irgendwas basiert und dann muss der Film natürlich in seinen auch gerade mal 2 Stunden Laufzeit halt alles erklären. Also so die Figuren erklären und die Welt erklären und beim ersten Mal gucken hatte ich das Gefühl, okay, da ist sehr viel erklären, was halt irgendwie beim zweiten Mal gucken floss das aber alles sehr viel
vor allen Dingen, erklärt sehr viel und trotzdem hast du manchmal so Stellen, wo du denkst, okay, eigentlich müsste hier doch noch 10.000 Sachen kommen. Sie suchen ja, ich weiß gar nicht mehr, warum sie auf so eine große Reise gehen irgendwann zwischendurch.
Sie reden mit den Meistern, um zu lernen, was wahre Stärke ist.
Genau, und aber das wird dann immer in so einem, das ist dann so eine Montage irgendwie.
Genau.
Und dann ist es nach 2 Minuten noch gut.
Das ist halt so jedes Mal so eine buddhistische Weisheit an sich. So, ne? Meine Stärke liegt darin, meine Stärke liegt darin.
Und da hatte ich immer so das Gefühl,
nicht nur körperliche Stärke.
Und das,
hatte immer das Gefühl, dass es gibt ja auch Manga dazu. Und ich habe so das Gefühl, okay, das sind die Stellen, die dann im Manga irgendwie weiter auserzählt werden.
Ja, ich glaube, der Manga ist wie bei Summer Wars auch nur Adaption vom Film.
Okay, das, aber so hat es sich für mich irgendwie immer angefühlt, dass da irgendwie irgendwas fehlt da.
Seltsam. Ich fand auch beim ersten Mal, und das ist halt immer, wenn du so einen, ja, so einen japanischen Anime-Fantasy-Film hast, der da halt immer noch irgendwie eine Reise oder irgendwas mit, der mehr mit der Welt machen will, wobei es viel besser funktioniert, wenn er sich irgendwie darauf konzentrieren würde, in diesem einen abgeschlossenen Ding zu arbeiten. Naja, aber wie gesagt, ich fand es jetzt hier, wie gesagt, schon dadurch, dass es halt nur eine Montage ist und dann auch irgendwie sich Gute reinfügte und dann halt auch danach wieder vorbei ist, hat es dann noch ganz gut funktioniert.
Und ich fand halt auch die Gegenüberstellung mit seinem menschlichen Konterpart ganz schön, weil es wird ja auch erklärt, dass eigentlich keine Menschen da sein dürfen, weil die haben ein Loch im Herzen.
Die Dunkelheit
tragen. Genau, die Dunkelheit. Und halt, das ist dann eben diese emotionalen Probleme, die haben. Und das ist halt bei Kyoto am Anfang ja ganz, ganz stark. Und er lernt das aber dann zu kontrollieren.
Nee, er lässt es halt in der echten Welt. Das ist ja der Kniff. Genau, er hat diese seltsame, wirklich seltsame Szene, dass er ganz am Anfang, nachdem er zu Hause weggelaufen ist, ist, glaube ich, mit die erste Szene mit ihm, steht er halt mitten in der Einkaufsstraße und schreit, ich hasse alles. Mhm. Und dann geht er weiter, und dann fängt er sich, geht wieder weiter und dann steht dieses kleine Schattenkind da.
Genau.
Ja, und dann geht er quasi in die andere Welt und die haben zwar alle die Angst vor ihm und so, aber theoretisch hat er das nicht. Und erst als er dann wieder in die Menschenwelt zurückkommt, sammelt er das wieder ein, ob das einfach nur sagen soll, hey, deine Pubertät hat jetzt angefangen, weil ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen die Metapher ist, dass halt der Mensch irgendwie, die konnten, ne, man wird älter, die emotionalen Emotionen kommen über, keine Ahnung.
Aber trotzdem sein Vorteil gegenüber seinem menschlichen Konterpart ist ja dann, dass er in der Lage ist, mit diesem emotionalen Ballast umzugehen.
Genau, genau.
Im Gegensatz zum anderen, der das scheiße findet, dass sein Ziehpapa nicht der Big Boss geworden ist.
Ja, er hat vor allem das Problem, dass sein Ziehvater ihm die ganze Zeit sagt, doch, du bist auch ein Wildschwein und ihr werden deine Haare schon noch wachsen. Mhm. Aber er ist halt keins, er ist ein Mensch und der kommt
auch. Du bist kein Wildschwein. Ja. Ich fand beim ersten Mal das Action-Finale sehr, sehr seltsam.
Ja.
Wie ging's euch da?
Dem Wal. Ja. Ich fand das eigentlich mega geil.
Ich hab diesen Tierpart quasi so im ersten und dann im zweiten Akt habe ich sehr, sehr geliebt, alles da. Später, wenn wir dann wieder zurück in die echte Welt kommen, da hat der Film dann für mich irgendwie nicht mehr so gut funktioniert, weil ich einerseits mit der weiblichen Figur, die er kennenlernt, ja, die kam mir irgendwie zu spät rein und die finde ich, die fühlt sich da irgendwie so dran geflanscht an, keine Ahnung. Ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie groß Sinn ergibt, dass die auf einmal so schnell so krass bonden, plus gibt es dann da so ein paar Kleinigkeiten, das ist wahrscheinlich so wieder rumgenörgelt, aber wie schnell oder wie realistisch ist es denn, dass er nur, weil er echt Bock hat zu lernen, dann auch in der Menschenwelt so schnell wieder irgendwie auch nur in die Nähe eines Levels kommt, wo er über extra Stipendien dann schon wieder fast an Universitäten denken kann und so, obwohl er das ja, letzte Mal in der Grundschule...
Er war 9 Jahre in der Tierwelt und hat da ganz tolle Dinge gelernt. Da ist das nur...
Pah. Ja, also ja, das ist natürlich, das ist jetzt nitpicken, aber...
Ja.
Nicht gut dargestellt, wie viel Zeit da
drin genau. Das habe ich nämlich auch. Ich habe nämlich genau das Gleiche auch gedacht. Ich war so, hey, jetzt, du sagst zuerst so, hey, ich kann nicht richtig lesen, weil einige Kanji-Skills mir einfach fehlen, weil ich halt nur Grundschule gemacht habe. Und dann sagst du, ja, die Kaede hilft mir, mich an der Uni einzuschreiben, an der Uni. Mhm. Und du hast nie irgendwie Oberstufenabschlusstests gemacht oder was auch immer.
Hast du denn ein Abitur?
Ja.
In Ärsche treten.
Und wie sie das halt auch immer sagt, so, mach dir keine Sorgen, ich bring dir das alles bei. Und dann ist es aber einfach wirklich so die Logik des Films, so, sie bringt ihm das alles bei. Ich denke mir so,
und wenn sie ihm das
wann soll sie das machen?
In gewissen Zeit ihm beibringt, so, wenn du sagst, ja, hier vergeht halt wirklich ein gutes Stück Zeit. Und dann, wenn er wirklich sagt, ja, ich setze mich hier hin und ich bin hier quasi arbeitslos, so, ich lerne wirklich den ganzen Tag und habe nichts anderes zu tun. Dann alright, aber halt nicht im Sinne von, ja, das sind 3 Tage, auch übrigens morgens Uni-Prüfung.
Es gibt ja eine Montage, ähnlich wie die Trainingsmontage vorher, wo denn diese 9 Jahre da irgendwie geskippt werden, aber 8 Jahre, sorry. Aber die Montage bringt den Verlauf, also diese Länge der Zeit halt auf jeden Fall nicht so gut rum, weil klar, sie kaufen sich einmal Klamotten irgendwie und ansonsten lernen sie halt sehr viel und es ist irgendwie logisch, dass das nicht ein langes Lernwochenende war, aber...
Ob das jetzt 3 Jahre waren, weiß man halt auch nicht.
Ja,
genau.
Das ist halt, ne? Also Zeit ist in dem Film ein bisschen schwierig, aber mich hat es beim ersten Mal auch mega
rausgerissen, dass er wieder zurück in die Menschenwelt kommt und da, dass die Geschichte dann auch sehr viel weitergeht.
Ja, und wie reibungslos halt einfach tatsächlich sein Wiederauftreten in der Menschenwelt ist, quasi als ja ein Mensch, der 7 Jahre oder 8 Jahre erstmal vermisst war.
Ja, der für tot erklärt sein muss ja dann auch schon.
Ja, genau. Und dann trotzdem wird er ja dann irgendwo wieder dann quasi, ne, hat dann der Typ an der, diesem Unicenter dann die Adresse von seinem Vater und so weiter. Also es wird mir alles so ein bisschen zu, so, ach, jetzt ist er wieder da, so, ja, let's go. Es ist so ein bisschen zu simpel dargestellt.
Irgendwie. Ich fand's beim zweiten Mal deutlich, wenn man weiß, dass das passiert, dann kann man damit sehr viel besser irgendwie umgehen.
Okay.
Also ich fand den jetzt auch beim zweiten Mal nochmal ein ganzes Stück schöner und angenehmer als beim ersten Mal. Also, und abgesehen davon, du hattest es eben gerade bei Amon Yuki gesagt, aber so insgesamt, die Filme sehen halt alle fantastisch aus, die Soundtracks sind alle unfassbar geil. Da müssen wir vielleicht aber drauf eingehen und ich liebe auch einfach Kumatetsu, seinen Kollegen.
Der Affe oder das Schwein?
Ja, es ist natürlich auch Journey to the West, ne?
Ist, ja, klar, spielt ein bisschen rein.
Genau. Der ihn immer so am Anfang auch mal so ein bisschen Pi sagt, ich glaube, das war der Affe.
Das ist der Affe, ja. Der Affe den Jungen mal fertig macht.
Ja.
Aber dann ja eigentlich doch voll bei ihm ist und wie er sich verabschiedet von denen, das war schon richtig schön.
Und wie Kumatetsu dann halt sagt, so, dann werde ich jetzt zum Schwert und helfe ihm, das war schon so,
okay, cool.
Aber auch in die Anfangsszene, das fand ich einfach so lustig, wie er sagt, so, ja, ich bringe dir was bei, und er ist halt einfach kein guter Lehrer. Er sagt so, ja, du machst so, und machst du so.
Nein, mehr Knurren. Ja. Nein.
Und ich habe das so gefühlt, weil ich dachte, so, ich glaube, jeder von uns war schon mal Kumatetsu und jeder von uns war schon mal Cuter.
Ja.
In der Situation, dass du jemanden hast und man erklärt es dir und sagt, ja, dann machst du einfach das und das. Ja, aber ich verstehe es nicht. Ja, einfach so. Und ich glaube, jeder hat auch schon mal, dass man etwas erklärt. Und war so, für mich ist es völlig logisch und einfach. Man muss halt hier und dann, ha! Und die andere Person rafft's halt nicht. Und das war einfach so, so schön. Und der Film, ich habe ihn jetzt nur einmal gesehen in Vorbereitung hierauf. Ich hatte den gar nicht auf dem Schirm. Auf Netflix ist er mir immer vorgeschlagen worden. Hey, hier Anime, das könnte dir gefallen. Ich war so, nee, das sieht nicht aus wie etwas, was mir gefallen könnte.
Das ist rothaarig, ist so ein Rothaarbär.
Ja, das zählt nicht.
Ach so.
Das zählt nicht. Das ist die Grenze.
Roter Wolf wäre schon noch okay.
Das wär okay. Das wäre, aber nur mit Emo-Friese. Chiaki hat ja auch so diese Emo-Friese.
Ja. Haben das alle männlichen Hauptfiguren in den Filmen haben eine Emo-Friese.
Er kann halt nichts anderes animieren. Und das stelle ich jetzt einfach mal. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir den Podcast machen, dass ich diesen Film dadurch kennengelernt habe, weil sonst hätte ich ihn mir wahrscheinlich niemals angesehen. Und ich war mega abgeholt, ich hatte eine fantastische Zeit damit.
Ja.
Und ich habe ihn auch alleine geguckt und war so, es ist einfach ein großartiger Film und ich könnte ihn jetzt einfach direkt nochmal mir mit irgendwem ansehen, weil ich sage, du kennst diesen Film noch nicht, lass ihn uns zusammen gucken. Er war wirklich schön.
Ich hatte zu Hause ja auch immer so ein Gradmesser. Weil meine Partnerin ja mit Anime per se nichts anfangen kann. Sie hat jetzt immer ein paar Filme mit mir mitgeguckt. Boys and Beasts fand sie auch richtig gut. Und
ja.
Das ist, ich glaube einfach, weil die Story-Struktur halt doch sehr simpel ist am Ende. Aber dann hat der Film so viel Charakter einfach.
Ich hatte eine ganz ähnliche Erfahrung bei Sandra gestern, also meine Partnerin. Gestern Abend dann nach Hause kam, als ich Boyne Beast geguckt habe und sich irgendwie eine 10 Minuten dazu gesetzt hat und es war halt irgendwie in der Mitte, wo er noch klein ist und sie mit dem dann halt zusammen unterwegs sind und halt ja allein der Slapstick-Humor dann schon das getragen hat, wo ich den Film auf Japanisch geguckt habe und mit Untertiteln. Ich war hier keiner Erfahrung.
Hattest du denn noch Kinogeschichten?
Oh, kommt ja, noch. Kommen noch.
Ach so, die kommt ja. Aber die eine rein. Kommt gleich. Ja, ja, ja.
Gott, hast du Mira im Kino geguckt?
Oh, meine Freundin Japan. Wartet.
Ach ja, ja, ja.
Das war einfach eine Zeit. Wie gesagt, für mich ist Spoiled Beast mit seinem bester Film. Ich kann noch nicht mal so richtig den Finger drauflegen, wieso.
Aber wenn das Finale noch ein bisschen geiler wäre, würde ich das unterschreiben.
Ich fand sogar das Finale geil, irgendwie mit dieser Wahlgeschichte. Ich meine,
Wale mag er ja anscheinend.
Es war auch es ist völlig egal, das war so ultra random, aber man muss vielleicht auch so in the mood sein, um den zu gucken.
Naja, Moby Dick ist ja durchaus ein Thema, was hin und wieder im Film auftaucht.
Das stimmt.
Ja, so den eigenen weißen Wal irgendwie.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, aber sehr subtil eingearbeitet.
Dieses Riesending, wo auf einmal alles explodiert.
Weil er ständig das Buch liest. Und
oh, ich muss aber auch sagen, sein ich habe leider komplett vergessen, wie er heißt, der Nicht-Wildschwein-Boy, der ist am Ende ein bisschen creepy.
Naja, der war aber die ganze Zeit schon creepy.
The Big Bad?
Ja.
Ich meine aber auch, wo du gerade meinst, nicht subtil. Ich meine, wie obvious war es von Anfang an in der Tierwelt, dass er auch ein Mensch ist.
Ja, sehr. Also sie haben halt versucht, am Anfang hat er halt noch so ein bisschen so Reißzahn.
Hat doch immer den Charge schon einmal vor
der nicht in den ersten Szenen.
Nee,
das ist erst, sobald sie quasi, sobald er ein bisschen da ist. Also wenn sie diese Zwischenstufe von, weiß nicht, erst 10 oder so, keine Ahnung wann. Also wenn er schon ein bisschen trainiert.
Okay.
Und wenn er dann nicht mehr vom Bruder fertig gemacht wird. So, aber halt so, gerade am Ende, wenn man eigentlich seine Augen nicht mehr sieht, sondern nur seinen Mund und sowas,
ja,
schon,
das war schon gruselig, ja. Aber ich mochte seinen Bruder, also den Wildschweinjungen.
Ja, der war auch so wholesome.
Der war super wholesome. Hey, wann kommst du mal wieder bei uns zum Essen vorbei? Hey, wir können doch mal wieder kämpfen. Und du denkst so, bist du ein Loser? Oder hat er echt keine Zeit für dich? Und der war einfach, der war cute.
Ja. Und auch so ein toller Charakter-Switch, weil das war die erste Szene da ja auch andersrum. Da war, hat er ihn gemobbt und dann kam der Big Bad hin und hat...
Ja. Hat auch nicht super nett, aber ein bisschen netter.
Ja.
Ich fand, das, also für mich ist irgendwie das Action-Finale halt der Kampf zwischen Yosen und Komatetsu und dann ist der Wahlteil danach, fühlte sich dann halt so ein bisschen...
angetackert.
Ja, und ich fand halt, das ist halt auch sehr schade, dass du sagst, okay, Komatetsu ist halt irgendwie, hat endlich seine Arc dann irgendwie durch, so, gewinnt, und dann wird er zum Schwert und ist raus. Und ich fand ihn halt einfach als Figur selbst so unterhaltsam, dass ich sehr schade fand, dass dann der Fokus so sehr auf dem Jungen und dann auf ein rot leuchtendes CGI-Stück gelegt.
Das ist dann ja, am Ende dieses Ultimate Sacrifice, so.
Ja, ja, klar.
Ich verzichte auf das, worauf ich die gesamte Zeit hingearbeitet habe, weil der Mensch mir jetzt einfach sehr wichtig ist. So, aber ja, es ist sehr, sehr schade, dass man nur noch seine Stimme hört.
Ja, und halt auch nur noch 2 Sätze so ungefähr. Also das ist halt, das ist halt einfach schade um die Figur so. Das ist klar, von der Storystruktur Sinn ergibt und dahin gehört und so, ist mir auch klar. Aber schade fand ich trotzdem.
Ja, verstehe ich. Aber insgesamt, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Habe jetzt auch wieder Bock, den wieder zu gucken.
Ja, können wir den auch nochmal geben.
Ich finde auch die Idee ganz lustig, dass wir mit den Schwertern halt immer nur mit den quasi Schwertern in der Scheide kämpfen dürfen.
Ja.
Auch wie es jetzt dann in dem Finale dann quasi immer so doll zugehauen hat, dass es die Scheide zerbröselt und dann das Schwert boing. War ganz nett.
Milena.
Mirai no Mirai.
Ich werde mich ganz kurz.
Willst du trinken wollen, bevor ich den Film eh nicht kenne?
Alles klar. Ja, eine gute Sache.
Dann, möchtest du zuerst von deiner Kinoerfahrung reden oder zuerst den Film zusammenfassen?
Meine Kinoerfahrung ist wichtig für den Film.
Ja.
Es begab sich wie folgt: 2018 ist der Film rausgekommen. Ich habe in Japan studiert zu der Zeit und langjährige Hörer werden es wissen. Da in Tokio, es war alles gepflastert mit den Filmplakaten. Also überall war dieses Bild, wo die beiden fallen und sich so etwas an den Händen halten und es war
so ein schönes Poster.
Es ist ein schönes Poster. Ich fand das richtig cool. Und ich habe mich gefragt, so, okay, worum geht's hier? Ich konnte tatsächlich Kanji lesen, Mirai konnte ich lesen, weil ich mit einer sehr, sehr coolen Frau namens Mirai zusammengearbeitet habe, die gesagt hat, oh Mann, wenn der Film rauskommt, bin ich nicht mehr in Japan, guck ihn für mich.
No.
Und ich war so, Girl, ich werde wahrscheinlich keine Freunde haben und werde mich allein nicht ins Kino trauen. Aber es begab sich, dass ich Freunde hatte und einen Kumpel zu mir kam.
Scheiße,
ja, ist wie mit euch quasi. Ich komme meine ganze Uni-Zeit ohne Freunde aus, aber naja. Ein Kumpel zu mir kam und sagte, hey, hast du schon von Mirai no Mirai gehört, wo ja überall diese Filmplakate sind? Du magst doch das Mädchen, das durch die Zeit streift so gerne. Hast du Bock, den mit uns im Kino zu gucken? Und ich war so... Der ist ja auf Japanisch ohne Untertitel, for real halt, weil es in Japan ist und warum solltest du in deinem eigenen Land den Film untertiteln? Und ich war so, ich verstehe es nicht. Ich werde den Film nicht verstehen. Und
gibt es in Japan keine Englisch mit Untertiteln?
Oh. Ich habe genau das gesagt. Ich war so, gibt es den irgendwo in einer englischen Sub-Dub wär's irgendwas?
Warum sollte es sein?
Genau, so, warum sollte es?
Auf Pirate Bay.
Und er guckte mich an, war so, Alter, Milena, der Hauptcharakter ist ein 4-Jähriger. Ich glaube, du wirst den Film sehr, sehr gut verstehen. Und dann hat er ein gutes Argument gebracht und war so, und selbst wenn nicht, dann sind die Bilder schön und die Musik ist gut.
Mhm.
Weil das ist ein Stil, der gefällt dir, die Musik war in den vorigen Filmen auch geil. Lass uns den zusammen gönnen. Wir waren dann mit 8 Leuten im Kino, die natürlich alle mega gut Japanisch sprachen. Alles Ausländer und Skill-Level C1 und höher. Und ich hatte eine unfassbar schlechte Zeit.
Der geht auch noch relativ lang.
Der geht auch 2 Stunden.
Ultra lang. Das Beste am Film war die japanische Werbung davor, die ich nicht verstanden habe, die mich aber trotzdem ultra unterhalten hat, weil es ja war ja japanische Werbung. Und
gab es da auch Trailer dann vorher zu anderen Filmen?
Ja, die ich auch nicht verstanden habe, aber das war...
Aber läuft das dann so wie im normalen, im deutschen Kino?
Ja, genau. Okay. Also auch, du hast einmal vorher Werbung, dann ist
dann Trailer und dann...
Und dann geht der Film raus, genau. Ja. Und das war, wie gesagt, super, super cool, weil, gut, auch irgendwie japanisches Publikum, es wird halt, niemand reagiert auf irgendwas, keiner lacht, keiner erschrickt sich, es ist halt...
Ja, wütender Blick.
Ja, und wir halt so die Ausländergruppe, so 8 Leute irgendwie in der letzten Reihe. Der Film, es war, ja... Und das Schlimme war, ich habe ihn nicht verstanden, weil ich ihn halt literally nicht verstanden habe. Und dann dachte ich so, okay, ich halte mich jetzt mal lieber bedeckt, weil auf dem Rückweg haben wir natürlich alle über diesen Film gesprochen, beziehungsweise alle, bis auf ich, habe über diesen Film gesprochen. Und alle fanden ihn gut. Alle fanden ihn sehr, sehr gut. Und ich war so, okay, dann habe ich ihn einfach schlichtweg nicht verstanden. Dann muss ja irgendwas an dieser grandiosen Message völlig an mir vorbeigeflogen sein. Und dieses Kind war einfach nicht scheiße und ätzend.
Also ich kann natürlich deine Erfahrung nicht nachvollziehen, weil ich den Film jetzt das erste Mal guckte und mit Untertiteln und deswegen direkt verstanden habe, worum es geht.
Ich habe ihn natürlich noch
einmal gesehen. Ja, ich weiß. Ich meine, also die Vorstellung, den Film zu gucken, ohne zu wissen, worum es geht, erschreckt mich. Weil der Film ist, das ist schon ein Spoiler, ich finde den Film nicht so schlimm wie ihr. Aber
schlimm ist zu viel.
Aber
doch, das war schon der schlimmste Film, mit dem ich in den letzten Jahren gesehen habe.
Das ist okay.
Ach stimmt, du warst beim Paris Podcast ja nicht dabei.
Stimmt, den 5. habe ich nicht gesehen.
Hey, den haben wir letztes Jahr erst Schweigerhöfer. Letztes Jahr war in Barak. Aber also wir haben
vorletztes Jahr haben Schweigerhöfer.
Ja, das war ja nicht ernstzunehmender. Also weil hier der
das Film. Das sind auch Filme.
Große Anführungszeichen.
Das Medium. Ja, anyway. Aber ja, die Vorstellung. Einfach nur 2 Stunden dieses Kind anzutun, ohne den Rest wirklich zu raffen, stelle ich mir sehr, sehr anstrengend vor.
Ich musste schon, ich glaube, das ist ja relativ weit am Anfang, wenn die Haushälterin zu ihm mehrere Dinge sagt und er immer nur mit
Das ist seine Oma.
Ja?
Ja.
Okay. Aber immer nur halt dieses Geräusch, anstatt so Hi oder sozusagen Brudi! Ja, aber das sagt er irgendwie 10 Mal. Okay, ist auch eine Entscheidung, das so zu synchronisieren. Das
ist halt der Gag an der Stelle. Ne?
Ich habe tierisch gelacht.
Hast du auf Englisch gesehen?
Nee, auf Japanisch.
Okay, und weil danach hatte ich einen Bonding-Moment mit einem Typen, mit dem wir zusammen im Kino waren, mit dem ich vorher nie irgendwas zu tun hatte.
Der fand ihn auch kacke?
Er fand ihn auch kacke.
Ah, sehr schön.
Er kam dann, ich glaube, 2 Tage später zu mir und war so, ich habe es an deinem Gesicht gesehen. Und ich war so,
sind wir wieder bei dem Thema, dass du deine Gesichtszüge nicht kontrollieren kannst.
Ja, wir haben wirklich alle darüber geredet und waren so, oh wow, der Film war so toll. Und ich war so, naja, ich habe ihn wohl nicht verstanden. Und der Typ kam zu mir und er war so, Milena, ich habe ihn verstanden. Aber nein, das Kind war einfach nur ätzend, wie es die ganze Zeit Okasan ruft. Und das war cool. Und dann haben wir uns so in der Uni begrüßt und haben uns beide gegenseitig nur Okasan genannt, weil wir...
Es war sehr, sehr seltsam für alle Umstehenden.
Es war sehr seltsam für alle Umstehenden.
Was heißt denn das auf Deutsch?
Mama. Und immer nur Mama, Mama gerufen und es war einfach ätzend. Und dann hat der Kumpel, mit dem ich auf Summer Wars geguckt habe, sagte so, ey, du magst doch das Mädchen, das ist doch ich habe hier Mirai no Mirai auf DVD, wollen wir uns den ansehen?
Hast du ihm eine Flasche an den Kopf geworfen?
Und ich habe gesagt, ich habe den damals in Japan im Kino gesehen, ich habe ihn nicht verstanden. Ich würde ihn mir gerne nochmal mit Untertiteln ansehen, damit ich den Film eine realistische Chance geben kann.
Ist fair von dir.
Ja, fand ich auch sehr fair. Und der Kumpel...
Für deine Verhältnisse ist es sehr fair.
Ja, ich hatte einen echt guten Moment 2019. Da habe ich auch Summer Wars geguckt. Direkt im Anschluss tatsächlich. Und der Kumpel, der... Man muss dazu sagen, der ist auch noch mal ein guter... Der ist noch, sogar noch älter als Sascha. Und wow. Ich dachte so, vielleicht bin ich einfach zu jung für diesen Film. Vielleicht fühle ich dieses ganze, boah, Kinder und ätzend und anstrengend und
Haushalt. Halt Eltern auch.
Und genau, Eltern sein. Vielleicht, I'm not there yet. Und der Kumpel ist, wie gesagt, ein gutes Stück älter. Und es war sehr schön, er ist non-judgy. Er findet eigentlich alles per se immer gut und sagt, das war eine Erfahrung und ich kann es als Erfahrung abstempeln. Und zu diesem Film sagte er, was war die Zielgruppe? Und das
ist ein guter Punkt.
Ist eine sehr berechtigte Frage, weil es ist kein Film, den ich mit meinem vierjährigen Kind gucken würde, weil dafür ist gerade die Bahnhofsszene.
Hier ist es ja auch, also du musst ja schon erwachsen sein oder älter sein, um, glaube ich, die Kinderrolle auch nachvollziehen zu können. Die ist ja nicht für Kinder geschrieben.
Genau. Das meinte er halt auch. Also das ist ja kein Film, den du dir mit deinen Kindern ansehen kannst, obwohl er jetzt schön animiert.
Mit deinen kleinen Kindern zumindest.
Mit deinen, ja, klar. Und er meinte so, ja, aber gucke ich mir das als 16-jähriger Anime-Nerd an? Gucke ich mir das als Eltern an, um einen Spiegel vorgehalten zu kriegen? Leute sehen meinen Struggle?
Ja, man muss ja sehen, dass es halt dann primär gemacht wird natürlich für den japanischen Markt. Und in Japan ist dann das nicht einfach nur, nicht ein Anime im Sinne von, okay, Weeb-Kram, sondern das ist ja Ultra-Mainstream-Massenkino.
Erklärst du mir das gerade, die sich Ultra-Mainstream-Kino angesehen hat?
Also ich glaube, deswegen ist das Publikum halt einfach Mainstream-japanische Allmänner und Allfrauen. Und entsprechend ist dann halt genau diese Frage der Zielgruppe ist uns hier ein bisschen schwieriger zu beantworten, weil wir es dann auch, okay, es ist halt Import, es ist exotisch, es ist für Weebs, aber es ist eigentlich nicht richtig für Weebs. So.
Und dann ist natürlich auch, ne, es ist ein Film, es ist Kunst, Kunst braucht keine Zielgruppe, um da zu sein.
Oh, das ist
die, da kommt der Germanist.
Ja, aber...
Ne? Nee, natürlich, du hast recht.
Ja, klar, aber von, also weil im Kino, das war halt auch sehr durchmischt, es war halt wirklich alles und jeder da, also von
I make my you make my point.
Ach so, ja. Und dann okay. Also wie gesagt, der Film war einfach auf sehr vielen. Matze, du hattest den Artikel geschickt, wo einer sagt, gebt mir einen Film über Mirai aus der Zukunft, gebt mir einen Film über den Opa.
Das habe ich dir geschrieben.
Ja.
Ich wollte sagen, das hast du in die Gruppe, glaube ich, auch geschrieben.
Ja. So alles wäre interessanter gewesen.
Richtig, und das habe ich auch bei dem Film, ähnlich wie bei Summer Wars, hatte ich eine andere Erwartungshaltung, als es losging und du Mirai aus der Zukunft kommen siehst. So, und der Film heißt ja auch Mirai no Mirai oder im Deutschen das Mädchen aus der Zukunft. Und ich dachte so, geil, darum wird's gehen. Und der kleine Junge ist nur anfangs nervig, weil danach gehen wir ja in die Zukunft mit ihr und machen irgendwie geilen Zeitreise, das Mädchen, das durch die Zeitsprang steht. Und Unterschied bei Summer Wars, ich habe etwas völlig anderes erwartet und etwas ganz anderes bekommen, was aber geil war. Und hier bekam ich die absolute Ungeilheit.
Man muss dazu auch sagen, dass du nicht der größte Kinderfan bist.
Ja, und es war einfach, nee, sorry, es war einfach so maximal anstrengend. Und dann, aber man sieht ihn ja später auch noch als Teenager. In dieser,
als Emo-Boy.
Als Emo-Boy, ganz genau. Und da war,
ja,
halt, da war halt auch einfach ätzend. Und nur diese 30 Sekunden, die man ihn sieht, und ich war so, nee, das liegt nicht daran, dass du ein scheiß ätzendes Kind bist, sondern du bist einfach ein ätzender Charakter. Du bist ein ätzender Teenager und du wirst ein ätzender Erwachsener sein.
Magst du denn einmal die Geschichte zusammenfassen?
Es geht um den ersten kleinen Jungen, ich glaube Kuhn heißt er, und seine Eltern, und die leben in so einem echt nicen Haus mit einem echt nicen Garten.
Also, es ist auch so geil. Wieso sieht denn das so seltsam aus? Er ist Architekt. Was soll er dann?
Ganz ehrlich, das erklärt so vieles. Und entschuldigt gar nicht.
Seth Mosby.
Und er ist und er ist 4 oder irgendwie so, und bekommt eine kleine Schwester. Und die Mom fängt relativ früh wieder an zu arbeiten und der Dad ist zu Hause und macht das okayisch mit Kinder und nebenbei arbeiten.
Er ist
arbeiten.
Halt gerade anfangs überfordert. Ne?
Aber ja, genau, und da war ich so, ja, okay. Weil
ist halt aber auch wirklich nur gefühlt der B-Plot.
Ja, nee, genau, definitiv. Aber ich war so, oh, geht's jetzt darum, so, Männer können den Haushalt nicht schmeißen und sind also überfordert.
Sie sagt ja auch so, ich war beim ersten Mal, bin ich zu Hause geblieben, jetzt ist es dein, jetzt bist du dran.
Was ich, wie gesagt, sehr, sehr gut finde. Aber es war halt alles ätzend. Die Eltern waren ätzend, weil er...
Was?
Ja, wie sie, also auch da, der Junge, er ist, oh nee, er ist anstrengend, alles an ihm ist anstrengend.
Er ist halt ein kleines Kind. Also ich fand...
Fass du erstmal die Story und dann danach streiten
wir uns. Naja, und er regt sich halt auf, weil, ne, er bekommt eine kleine Schwester und ist jetzt nicht mehr der Mittelpunkt des Ganzen und nimmt ihr Sachen weg und piesackt sie und ärgert sie. Dann fängt sie natürlich an zu heulen. Dann schreit die Mutter ihn an, dass er das doch mal bitte nicht machen soll, weil das ist ja irgendwie scheiße. Und dann fängt er auch an zu heulen und dann fühlt die Mom sich schlecht, weil sie ihren Sohn angeschrien hat. Und dann heulen alle und der Dad steht da und sagt so, ich bin Nani? Architekt.
Das sagt er nicht, aber ja.
So kommt's rüber und dann...
Stell dir mal vor, alle im Haus heulen und der, ich bin Architekt.
Wäre das Beste, was er zu der Situation hätte beitragen können. Und keine Ahnung, dann spielt der Junge irgendwie mit dem Hund im Garten und dann kommt Mirai aus der Zukunft und der Hund ist auch irgendwie ein Typ.
Er ist der Prinz des Hauses. Das ist toll, das fand ich so geil.
Ich hab's so geliebt. Diese Mini-Garten, den sie zwischen zwei Ebenen im Haus haben, das ist für ihn am Ende, ist halt die Frage, ne, Realität oder doch magisch, who knows, ist eine Art,
er nennt es Index, ist der Index seines Clans, seiner Familie quasi.
Ja, so, der Baum, der steht, ist so eine Art Stammbaum. Und er sieht dann da halt magische Dinge. So, zum Beispiel, dass der Hund auf einmal Mensch ist. Und der sagt ihm, ja, bevor du gekommen bist, war ich hier der Wichtigste. Es ist nämlich ein unfassbar niedlicher Dackel. Ein Blonder. Der ist wirklich super cute. Und das Geile ist aber... Und
danach ist er so schön grumpy immer.
Ja.
Es fällt einem halt vorher nicht so auf, weil er einfach nur niedlich ist. Und dann, nachdem man ihn als Menschen kennengelernt hat, ist er einfach die ganze Zeit grumpy.
Und das Geile ist auch, dass Kunde es sehr schnell spitz kriegt, dass es halt der Hund ist und einen Ball nimmt und ihn wegschmeißt und der Mensch guckt und rennt hinterher.
Derselbe Ball taucht übrigens auch in das Mädchen, was durch die Zeit springt, auf.
Ja.
Ich glaube auch in noch. Aber ja, dieser gelbe Ball mit den komischen weißen Haaren.
Und da war ich so, okay, das ist jetzt irgendwie witzig und cute. Und es wird einem ja sehr, sehr, sehr schnell klar, was die Story am Ende sagen soll. Nämlich, dass Kun lernt, dass er ein großer Bruder ist und dass das Leben weitergeht. Ne? Und seine Eltern ihn immer noch lieben, obwohl sie ihm nicht 100% der Aufmerksamkeit schenken können.
Weißt du, was übrigens meine allererste Assoziation war zu der Story? Pans Labyrinth. Das war...
Was?
Naja, das war dieses so, okay, da ist die Mama, glaube ich, auch schwanger oder es gibt einen kleinen Bruder oder so.
Die Mutter ist schwanger,
ja. Genau, und das Protagonistenkind flüchtet sich in, dass der Film die Richtung dann nicht nimmt. Ja, klar, aber als der Baum sich das erste Mal verwandelt und man dann den Hundeprinzen da sieht und so, da war mein erster Assoziation, okay, das ist irgendwie ein bisschen wie die, es geht zum Glück nicht weiter in die
Richtung. Die Gründe sind halt auch komplett anders,
ja, aber egal.
Ja, okay. Aber dieses
Realitätsflucht ist Realitätsflucht. Also,
egal ob vor Faschismus oder einer kleinen Schwester.
Ich glaube, für das vierjährige Kind ist es schlimm, weil egal. Für dich als Germanisten-Szenarist, ja klar, ist das was anderes.
Nee, und Kun hat es ja auch geschrieben, ist, glaube ich, mit einer der schwierigsten Protagonisten, die ich seit langem mal wieder in einem Film gesehen habe.
Er ist halt ein Vierjähriger hat kein Protagonist zu sein, weil du einfach als Charakter so wenig hergibst.
Er ist vor allem. Und ich habe mich so ein bisschen an meine kleinen Geschwister erinnert gefühlt, so. Ich finde, er ist ein verhältnismäßig realistischer Vierjähriger. Und das ist
das Problem.
Genau, das ist das, was es dann schwierig machen kann, wenn du sagst, okay, wenn du normalerweise so kleine Kinder in Geschichten hast, dann ist halt irgendwie so fünf Freunde, die sind älter, aber so als Beispiel. Das sind diese Abenteuergeschichten.
Wobei diese Abenteuergeschichten mit Vierjährigen mit sich auch spannend
werden. Ja, aber das ist eine Conny. So, weißt du, also ja. Das ist halt alles sehr glattgewühlt, die Kinder sind nicht nervig, sondern die sind halt da und erleben ein Abenteuer mit einem anderen Kind, was davon lernt, so. Und das hier ist ja offensichtlich, richtet sich ja offensichtlich dann nicht an einen anderen Vierjährigen, sondern halt an Erwachsene eher. Und,
guck mal, wie nervig eure Kinder werden können.
Und dafür fand ich ihn halt sehr realistisch einfach. Also ich fand ihn auch anstrengend, total fair. Ich hatte immer das Gefühl, dass er nie zu lange anstrengend ist, bevor das wieder unterhaltsam wird, was passiert.
Ja. Also spätestens, als er das zweite Mal versucht hat, seine Schwester mit dem Zug zu verprügeln, war so, okay, Brudi, nee.
Ja, das ist das, was Kinder machen.
Genau, und das will so. Ich halt im Film nicht sehen. Das meine ich mit, ein Vierjähriger gibt als Hauptcharakter zu wenig her, dass du da eine zweistündige Story drum bauen kannst. Er kann meinetwegen der Nebencharakter sein, bis die Mirai aus der Zukunft kommt und sagt, ich bin 16, ich habe ein bisschen was an bräsigem Charakter zu bieten und dann irgendwie cooles Zeug macht, wo man ihr mit folgen kann.
Was Thema Erwartungshaltung war bei mir auch
andere. Also ich hatte nicht mal einen Trailer gesehen, ich habe auch nur den Titel gesehen, okay, Mirai, bla, ne, das Poster, so, also das, was man halt so gesehen hat, und dann war es halt schon irgendwie verwirrend, dass er die Hauptfigur bleibt, den Film über. Aber
ich glaube auch, der lief beim Filmfest Hamburg, das weiß ich noch. Und da in der Broschüre stand auch, es klang, glaube ich, dass es so, dass der Plot, dass die Zukunftsmirai deutlich wichtiger ist, als sie es am Ende ist.
Und ich weiß nicht, wie gesagt, ich hatte meinen Spaß mit dem Film. Ich fand immer dieses Episodenhafte fand ich witzig, und jede Episode war dann auch in sich geschlossen, fand ich unterhaltsam und witzig und hat halt eine gute Geschichte erzählt. So das Ding am Anfang mit dem Hund ist erstmal witzig, dann kommt das Ding mit den Puppen, was ich sehr, sehr witzig fand, einfach weil der Hund dann halt auch wieder ein Mensch war und mitgeholfen hat, und sie dann, es ist halt einfach Slapstick-Humor. Also.
Ja, aber da auch hat sich teilweise arg gezogen.
Also empfand ich nicht so, aber ist ja total okay, wenn du das so gesehen hast. Und dann halt, ich fand die Szene mit dem Opa fand ich super schön.
Die war super.
Also,
die war super. Und das war auch der einzige Moment, wo ich froh war, den Film nochmal mit Untertiteln gesehen zu haben, weil ich die Szene natürlich nicht ganz verstanden habe.
Es ist halt auch so mega schön, weil am Anfang gesagt wird, ja, es gibt diese Legende, dass Opa Oma geheiratet hat, als er, ich glaube sogar Uropa, wenn ich mich nicht
täusche. Ja, genau.
Als er sie zum Rennen rausgefordert hat und er hat gewonnen, wie soll er, er hatte doch ein kaputtes Bein.
Ja, deswegen ist sie auch eine Legende. Also das sind so diese Momente, wo ich denke, ja, es ist alles super schön.
Es ist halt diese ganzen magischen Szenen, die fand ich alle super stark. Die fand ich alle cool. Aber dann die Dinge in der Realität, das Ding mit dem Fahrrad, wie arg Kun mir da auf den Sack gegangen ist. Ich will mit dem Fahrrad fahren, ohne Stützräder. Wirklich? Okay, soll ich dir helfen? Nein! Fahr, puff. Das ist scheiße. Ja, so verhält sich ein Vierjähriger.
Ich war exakt so.
Ich habe mich so
wiedergefunden, diese scheiß Fahrradgeschichte.
So verhält sich ja leider ein Vierjähriger. Aber wenn du halt zwei Stunden lang, du hast ja zwischendurch sind Vierjährige, wenn du sie normal erlebst, hin und wieder auch mal niedlich. Und das ist er halt so gut wie nie. Er ist immer nervig und immer ätzend.
Ja, das stimmt.
Und das in zwei Stunden komprimiert, das ist halt schon...
Und wie er halt schreit. Und dann weint dieses Kind. Und dann weint er. Und dann schreit er wieder. Und dann regt... Oh, und ich war so, Alter, das machen Menschen freiwillig? Es war... Und gut, meine Mutter, ich habe mit ihr dann noch über diesen Film gesprochen und sie sagt einfach nur, naja, wie man sie zieht, so hat man sie. Und ich sagte, nee, das ist einfach, wenn du halt vier bist, dann kannst du mit Erziehung da, glaube ich, gar nicht irgendwie drauf einwirken, weil die Eltern waren schon pädagogisch wertvoll und haben da...
Die war sehr, sehr lang streng, ja.
Ja, ja, genau, also im Vergleich zu allen anderen Menschen, die wir jetzt hier in den Filmen gesehen haben.
Hallo,
also,
Kumatetsu hätte sich den einfach genommen und, ne?
Und hätte den Vierjährigen in Stücke gerissen, weil der halt schwach war. Das hätte Kumatetsu gemacht. Kurzen Prozess. Nein, ich meine zum Beispiel die Eltern von Kyuta oder seine Zieheltern, die halt sagen so, ja, deine Eltern sind tot. Jetzt reiß dich halt mal zusammen. Und ich war so, wow.
Ja, es war ja auch, du bist Stammhalter, deswegen wird es dir an nichts fehlen. Du bist der letzte männliche Nachkomme. Denkst du so, okay.
Hilft dem Neunjährigen jetzt nicht. Also da habe ich mit diesem neunjährigen Kind mehr sympathisiert als mit dem Vierjährigen. Ja, aber auch da, ein Neunjähriger hat halt ein bisschen mehr Charakter als ein Vierjähriger, die geistig auf dem Level eines Hausschweins sind. Was der Wahrheit entspricht. Sogar bis fünf haben Kinder... den gleichen Intellekt wie Schweine. Schweine sind sehr, sehr clever und weniger anstrengend.
Ja, nichts davon ist falsch.
Vor allen Dingen sind Schweine meistens niedlicher.
Exakt. Und das musst du dir halt vor Augen führen. Und das habe ich die ganze Zeit gedacht, während ich diesen Film gesehen habe und mir alles aus dem Gesicht gefallen
warum
ist.
Warum bist du kein Schwein?
Ja, ja, ich war so, warum bist du kein Schwein? Warum geht es nicht mehr um den Opa? Warum ist dieser Hund ein Mensch oder andersrum? Warum ist Mirai aus der Zukunft nur kurz da? Und was passiert an diesem Bahnhof?
Das ist dann ja sozusagen seine Bestrafung, weil er die gesamte Zeit so scheiße ist.
Ja. Es ist ja am Ende wieder, du hattest vorhin ja bei einem anderen Film schon gesagt, es ist ein Märchen.
Aber Yuki, ja, und es ist, ja, Mirai ist auch ein Märchen. Und er, es ist halt, deswegen habe ich auch so ein Problem mit ihm. Er macht halt bis zu diesem Punkt keine Entwicklung durch. Er ist ein Vierjähriger, natürlich macht er wenig Entwicklung durch.
Nee, du hast schon richtig. Er lernt immer in der Episode was und in der nächsten Episode ist es nicht mehr da.
Ja, das ist genau das.
Das ist so ein bisschen anstrengend, das stimmt.
Genau das. Und dann
das ist wie Shrek.
Ja, ja. Wie Shrek über die Filme verteilt, genau. Und dann
Layers, Donkey, Layers.
Und dann hat man halt diese Bahnhofsszene, die ist ziemlich creepy. Aber gerade deswegen, weil es halt auch nochmal so ein kompletter Dreh in der Optik und in der Stimmung war das der Punkt, wo ich wieder war, okay, jetzt wird's mal ausnahmsweise interessant. Und das ist dann halt das, wo er dann auch für sich entscheidet, okay, ich bin jetzt ein guter großer Bruder und lass mein Kind nicht von diesem Dämonenzug einsaugen.
Ich fand tatsächlich auch den, wie sie es dargestellt haben mit den Namen, dass er sich halt, als Kind kennst du die Namen von Mama.
Ja.
Und das.
Wen suchst du? Mama.
Und dass er, okay, dann Verwandte, nächste, okay, klar, du weißt jetzt genau, worauf es hinaus, er wird sich nicht an Mirais Namen erinnern und dann später wird es genau das sein, was ihn rausholt, dass er sie genau quasi als Familie anerkennt und dann ist gut so.
Ja.
Und auch, dass die Eltern ihren B-Plot dann in dieser Unterhaltung am Auto irgendwie aufgelöst haben, so von wegen, ja, wir sind beide nicht perfekt, so, aber wir arbeiten dadurch, war halt alles nett.
Ich fand halt auch die Eltern durchaus sympathisch und auch, die sind so viel nachvollziehbarer als halt Kun. So.
Ja, er ist schon nachvollziehbar, er ist halt ein Kleinkind.
Ja, aber ist auch halt da. Ein
besoffener.
Aber auch da, ich hätte einen Film, der sich auf die Eltern konzentriert hätte, lieber gesehen als auf ihn.
Ich hätte den Hundebaron lieber gesehen. Einfach
der
nur
ist aber auch cool.
Ein Film, wie dieses Haus gebaut worden ist, wie dieser Baum gepflanzt worden ist, alles hätte ich lieber gesehen als das. Weil auch da, was hast du dir gedacht, wenn du den Film Mirai no Mirai nennst und sagst, Alter, wir haben hier dieses krasse Zeitreise-Feature und bringen die große Schwester aus der Zukunft und machen gar nichts damit. Also das war einfach so dieses verschenkte Potenzial, macht mich eigentlich fast noch wütender, als dass er die ganze Zeit geheult hat.
Ich finde auch, dass das False Advertisement ist strong in dem Film. Das muss man ganz ehrlich sagen, egal ob man ihn gut oder schlecht findet, aber das ist halt.
Ich habe jetzt auch keinen Trailer angesehen. Ich würde spontan vermuten, dass sie auch sehr prominent da drin war.
Ja, die werden halt die hübsch animierten Szenen, auch der Opa, der da im Wasser treibt, so, das wird da auch drin gewesen sein, bestimmt. Also. Oder irgendwelche Motorrad-Szenen. Ich finde auch die erste Episode, wo er bei der Mama ist, bei der Kindermama und sie sieht.
Und sie genauso ätzend ist wie er?
Ach so, als
ja, die Mutter klein zusammen war. Ausrasten, fand ich auch krass, aber es ist halt charakterbildend und du weißt halt, wo die Mama herkommt. So. Also es ist, ich fand das spannend. Es ist das Problem, was Matze gesagt hat, dass er am Ende nicht so viel daraus lernt, wie man sich wünschen würde für einen Film.
Die Geschichte gibt halt nicht so viel Stoff her, dass man damit 2 Stunden irgendwie vernünftig füllen kann.
So. Ich habe mich am Ende des Tages trotzdem 2 Stunden gut unterhalten gefühlt. Ich fand die Bahnhofsszene war am Ende ein bisschen lang. So, also das war, also ja, wahrscheinlich hätte 1,5 Stunden gereicht. Bin ich ganz bei dir, aber ich hatte trotzdem, also er hat bei mir dieselbe Anzahl von Sternen wie Armin und Yuki und hier, dass mich was durch die Zeit spart.
Und das Gute ist, dass das hier meine Wohnung ist und ich dich einfach rausschmeiße.
Nun, du hast mich eingeladen, also darfst du mich auch wieder rausschmeißen. Ja. Das ist wohl richtig.
Nee, ich fand den wirklich nicht auf einem Level scheiße wie Melinda, aber ich fand den auch, also allerhöchstens durchschnittlich. Da so die Optik und der Sound und alles reißt es halt durchaus stark nach oben, aber.
Aber reicht nicht, um eine gute Zeit zu haben.
Geschichtlich hat es mich so gar nicht gekickt.
Deswegen war meine Erwartungshaltung für Belle auch dementsprechend niedrig.
Meine war enorm hoch, weil ich damit angefangen habe.
Oh, okay.
Jetzt die Vorbereitungsfilme, ich bin quasi rückwärts von Neuesten zum Ältesten, um möglichst effizient auf jeden Fall die Filme mitzunehmen, die ich noch nicht kannte quasi. Und ja, bin dann mit Belle eingestiegen und
ich habe heute Belle zu Ende geguckt. Das war mein letzter.
Ich bin sehr gespannt. Weil Pascal zu Mirai nichts gesagt hat. Fass mal bitte Belle zusammen.
Ach so. Oh. Das wird mir schwerer fallen als
jeder andere Film.
Ja.
Weil du ihn eben gerade geguckt hast.
Nee, das ist schon.
Nee, darum geht's nicht. Also ich kann es halt super abstrakt natürlich easy zusammenfassen. Es gibt ein Mädchen.
Suzu, ne?
Suzu? Ja.
Ja.
Ja. Und es gibt eine, ich nenne es jetzt mal wieder das Internet, aber das Internet in der Form von You.
Und das ist noch mehr Social Media.
Ja, es ist mehr Metaverse.
Ich habe das Gefühl, es ist genauso Oz, nur halt 10 Jahre weiter gedacht, so mit dem, wie man heute
halt so spielt. Nicht so den krassen, die Leute haben nicht so viel darüber gemacht, oder? Sondern es war wirklich nur Interaktion miteinander.
Ja, und vor allem hast du diesmal auch die technische Schnittstelle, die tatsächlich auch in der echten Welt anscheinend Sci-Fi ist, also während sie ja
biometrisch.
Genau, während sie ja jetzt in Summer Wars per se hatten sie ja keine Technik, die wir jetzt nicht auch haben.
Nee, sie haben einfach Avatar erstellt, genau.
Genau. Mhm. Und hier hast du ja dann in der Welt nochmal vielleicht zum Worldbuilding, ist halt in diesem U, kannst du dich dann halt anmelden, du bekommst diese Stecker in die Ohren und dann gibt's ein ganz spezielles Verfahren, das anhand deiner, ja, einfach deiner physisch und quasi deiner realweltlichen Persönlichkeit und deiner und Figur.
Du gibst auch ein Bild ein. Das ist ja durchaus wichtig.
Ja, ich glaube ein Bild, aber das, ich hatte das so verstanden, dass das alles quasi über die Stecker, die checken quasi DNA, die Sache. Also du hast quasi einen Fingerabdruck, als wenn du wirklich bist.
Das habe ich nämlich auch nicht verstanden.
Und also daraus wird dann, und daraus bekommst du dann nicht zufällig, aber aufgrund irgendeines
Algorithmus,
genau, der dann deinen passenden You-Avatar.
Ich habe auch das war eigentlich die perfekte Einladung für alle Formen von Mobbing. Stell dir vor, du machst da einen Account und kommst als Pepper Woods da rein. Denkst du so, cool, ich bin ein 16-jähriger Junge. Es gibt ja auch die eine Frau, die da als Baby rumspielt.
Genau.
Sie hat ja auch durchaus ein Bild eingegeben, weil You ja kurzzeitig denkt, dass sie ihre Freundin ist. Deswegen sie ja so wunderschön ist.
Ja, das wird
so wird es zumindest so halt.
Es wird halt angedeutet, dass, weil sie ist ja so typisches graues Mäuschen-Typ, dass sie denkt, also sie erkennt, ja, es wird so angedeutet mit dieser Fotoerkennung wie bei Facebook, dass die ganzen Gesichter gescannt werden und dann hat sie aber ja trotzdem ihre Freckles und damit soll ja angedeutet, dass sie die innere Schönheit. Das überhaupt halt auch, also quasi als erster Twist im Film oder als Idee, also so als Pitch, warum das irgendwas Besonderes ist, jetzt vielleicht im Vergleich anders zu Summer Wars, wo dann, wenn du halt deinen Avatar selber zusammenstellen kannst, dann ist es quasi in deiner Hand, aber hier ist es dann, kann es halt dann so sein, dass du damit leben musst, was du bekommst, und sie hat, obwohl sie halt eigentlich das Trope eines unscheinbaren Teenager-Kindes ist, ist sie halt quasi eine glamouröse Diva in You. Und
auch nicht freiwillig, aber...
Nee, nicht freiwillig, aber ist ja zumindest...
Meinst du den Diva-Part?
Oder
was? Ja, da haben wir ja noch.
Aber du gibst ihr dann, also es gibt ihr zumindest die Möglichkeit, weil sie auch in echten Welt ein bisschen unglücklich ist, sich dann da zumindest...
Bisschen unglücklich ist nett gesagt.
Ja. hat sie dort die Möglichkeit, quasi sich auszuleben. Und dann gibt es dort in dieser Welt... alle sie da ganz toll finden. Also über Nacht wird sie dann extrem erfolgreich und halt zum ultra krassen Star in dieser
Welt. Auch da ist Zeit ist ein bisschen schwierig.
Ja, ich fand auch den Anfang, dieser Sprung von sie singt das erste Mal zu, okay, sie hat irgendwelche Modedeals und
wir spenden alles Geld.
Ja, ja, ja. Sie schläft einigen mit einem Follower, wacht auf und hat dann da...
Das fand ich okay, aber halt danach dieser wo dann auf einmal dachte ich, okay, da gibt's diese ganzen Bilder in ihren anderen Outfits. Und ich dachte, okay, das ist jetzt einfach, da haben Leute Fan-Remixes oder so ein Bullshit gemacht.
Ja, genau.
Und dann kommt aber relativ schnell raus, nee, okay, das ist aber halt, das sind halt wirklich irgendwelche Serie, sie haben Outfits und Shows und bla bla bla. Und also das war dann ja, da ist die Freundin scheinbar. Mhm. Und das war halt dann so ein bisschen, okay. Ja, es ging so ein bisschen unter.
Ja. Ja. Und dann gibt's da in dieser Welt halt ein Wesen, was ein Biest.
Dragon.
Ja. Heißt es Dragon oder der Avatar?
Ja, also sie sprechen vom Biest, aber ich glaube, sein Avatar heißt Dragon oder so. Also okay. In den im Text, also auf den ganzen Chat-Bubbles, die eingebildet werden, wird immer steht immer Dragon.
Okay. Ja, und es gibt Dragon und der ist ziemlich brutal und zerfetzt alles und dann geht es darum herauszufinden, wer das ist und dann entsteht da zwischen den beiden dieser Schöne und das Beast-Plot, der ja offensichtlich, weil es jetzt 1 Million Menschen gehört habe und er auch in dem LA Times Interview selber gesagt hat, dass er explizit die Schöne und das Beast neu verfilmen wollte und auch mit dem Animator auf dem Disney sich nochmal unterhalten hat und sich von ihm quasi das Go geben hat lassen, das nochmal machen zu dürfen. Ich habe aber bis heute immer noch nicht Schöne und das Beast geguckt, weder in der Disney-Animation noch in der Realverfilmung mit Emma
Watson.
Good for you. Du kannst auch den französischen Film mit Vincent Cassel sehen.
Der ist ja nicht auch richtig kacke.
Vielleicht mache ich
das. Ich fand den ganz gut.
Also nicht ganz gut, aber...
Vielleicht guckst du dir so eine französische schwarz-weiß
Stufe. Ja, den alten La Belle La Belle.
Ich guck einfach immer mal den Disney-Film.
Ja, dann machen wir Omreis.
Ja.
Okay, ich möchte nur fürs Omreis.
wo war ich? Ach so, ja. Und dann das geht's, genau.
Kann man Bill rausfinden, wer es ist.
Genau, so ein bisschen Drama ist halt, dass es da diesen einen Dude gibt, was auch, das war mir dann schon...
Justin!
So Justin, ja, Justin Justice, das war so... Hoi. Das ist der Blonde mit dem grünen Licht.
Yeah, ja,
der ist so, es gibt halt dann die Möglichkeit, dass man ja, man ist ja quasi, wenn man es möchte, kann man in diesem You, und so macht es ja auch unsere Hauptfigur, Suzu, also known as Belle, die Anonymität aufrechterhalten, indem man sich einfach nicht preisgibt, indem man einfach nicht irgendwie sagt, so übrigens, ich bin das. So, das ist hier vergleichsweise wichtig. Und
Klarnamenpflicht, was ist das?
Ja, genau. Justin hat aber das grüne Licht, das dann quasi den Algorithmus rückwärts ausführen würde und dann quasi anhand ihres Avatars den Avatar in ihr echtes Ebenbild
verwandeln
würde, sodass dann jeder sieht, aha, das.
Also, du kannst halt auch nur einen Charakter haben, du kannst nicht irgendwie mehrere Accounts kreieren wegen genau dieser Geschichte.
Weil es halt DNA gelockt ist.
Keine Smurf Accounts, nix.
Es ist alles unfassbar schreiender Bullshit.
Ja, das ist
geil, logiktechnisch, ja, aber man könnte es Konvolut nennen. Aber
es ist ein ganz unlogischer, quatschiger Pseudo-Sci-Fi-Überbau, um dann etwas zu tun, was ich, aber das habe ich eben schon mal angedeutet, dann wiederum das fast Beste an dem Film finde, neben den visuellen Reizen, weil das sieht wunderschön aus. Alles im You ist krass, finde ich. Ich finde es krass animiert. Aber es halt.
Ich hätte irgendwie mehr erwartet.
I don't know. Ich fand es gut. Ich habe aber mich vorher auch nicht so intensiv tatsächlich mit dem Film beschäftigt. Was ich dann cool finde, was sie halt im You machen, ist, dass sie es halt hinbekommen, sehr anschaulich zu veranschaulichen, wie Dynamiken im Internet und jetzt halt vor allem im Internet der heutigen Zeit in sozialen Medien funktionieren. Da gewinnt dann ja quasi mal Bell bekommt einen Shitstorm und dann müssen sie zusammen daran arbeiten, dass das dann quasi wieder zurückgeht und man sieht dann so quasi, wie das immer schneeballt, wenn die dann da auf die Civilization-Brett kurzzeitig.
Das fand ich super witzig.
Sehr seltsame
Game-Metapher da.
Ja, ja, aber wie das dann wieder zurück schneeballt und alle so, ah, okay, nee, sie ist doch nicht doof, okay.
Es ging darüber um Susu, ne? Weil sie mit dem.
Ob sie jetzt mit dem was hat oder
so. Chiaki ist er, glaube ich. Nee, Chiaki ist der Basketballboy.
Ja.
Es gibt Basketballboy und Kanuboy.
Kanuboy war der Beste.
Kanuboy ist Best Boy.
Ja, Kajak. Der Kajak-Bruder.
Oder war es Kajak?
Ja, das ist Kajak.
Genau.
Okay.
Komm in den Kajak-Club.
Ich bin der Kajak-Club.
Also nur noch um zu Ende, und dann könnt ihr noch gerne ergänzen, was ich irgendwie, was an mir vorbeigegangen ist. Am Ende geht es dann darum, dass sie rausfinden muss, wer das ist. Der Dragon ist auch noch ganz besonders, weil er hat halt quasi so bunte Narben auf dem Rücken und man vermutet, dass das quasi auch ein Hint sein könnte, wer es in der echten Welt ist. Dann werden verschiedene Theorien aufgestellt, yada yada yada. Und am Ende findet man dann aber raus, dass es. Aber jetzt vielleicht wirklich eine Spoilerwarnung, weil der Film ist aus diesem Jahr.
Vielleicht sollten wir, lass uns das dann gegen Ende gegen.
Ja, oder so, okay. Wir werden irgendwann darüber reden. Guck den Film
zu. Ich will mal spontan was in den Raum werfen und da könnt ihr gerne drüber reden. Für mich ist der Film besonders stark, weil egal wie quatschig dieser ganze Überbau ist, ich finde seine Leitmotive enorm stark. Das ist nämlich Menschlichkeit, Nächstenliebe und eben Verlustbearbeitung. Und das zieht sich durch den gesamten Film.
Ja. Die Verlustverarbeitung in den Figuren, die ich jetzt noch nicht spoilern will.
Ja, und ihr.
Und ihr auch, vor allem. Sie ist ja, das kommt sehr bestimmt schnell am Anfang raus, sie ist ja einfach, ja, depressiv würde ich jetzt das Wort nicht in den Mund nehmen, aber sie ist halt sehr, 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 also sie ist so, wie sie ist, weil sie ihre Mutter verloren hat.
Ja, sie hat ihre Mutter ist schon, ihr Vater lebt noch.
Ja, genau. Sie hat
und der Dad ist super. Der ist echt toll, weil ich glaube, er hat resigniert, aber
er versucht ihr, glaube ich, ein bisschen zu viel Raum zu geben.
Genau, aber ich glaube, er weiß so, hey, ich kann hier gerade eh nichts machen. Und wenn ich mich ihr aufdrängen würde, würde ich unsere Beziehung einfach noch mehr auseinanderdriften lassen. Und ich glaube, er weiß halt so, früher oder später kommt sie einfach. Und das passiert ja auch am Ende. Einfach nur durch dieses Kleine, er sagt, hey, was wollen wir essen? Und sie sonst immer sagt, nee, ich will nicht oder ich hab schon oder was immer. Und er sagt, dann sagt sie so, ja, lass uns heute zusammen essen.
Als sie sagt, ich bin zu Hause, habe ich schon emotional ganz schön mitgenommen.
Ich muss sagen, ich fand den Film echt nicht so richtig überwältigend. Ich fand den Schön und das Biest-Teil
Den hätte ich nicht gebraucht.
Anstrengend, genau, ich hätte ihn auch nicht gebraucht, weil es fühlte sich sehr aufgefropft an. Ich hatte enorm viel Spaß an allem, was in der echten Welt passiert ist, einfach weil ich wusste, dass Figuren da immer mag. Und das war halt wieder wie Summer Wars oder halt wie das Mädchen aus durch die Zeit springen. Das ist so dieser School-Drama-Plot, das kann er einfach unheimlich gut.
Aber der ja auch kein School-Drama war, weil da hatte ich am Anfang Angst vor, dass es so ist, oh, und hier, und sie ist die Hübsche, und oh nein, sie steht auf den Typen, den ich eigentlich gut finde. Und ich dachte so, oh nee.
Das wird sehr schön gelöst.
Genau, ja, da habe ich aber kurz Angst gehabt am Anfang. Ich dachte so, oh nee, Mann, ich bin so drüber, diese Art von Plot zu machen, hier diese beiden Mädels, und dann beefen die sich, weil da irgendwie so ein Typ ist. Und das war, was ja überhaupt nicht passiert ist. Und das war mega cool, dass er zu ihr kommt und sagt so, hey, ich stehe auf diesen Kajak-Typ. Kannst du mir da irgendwie helfen?
Wir sollten dann vielleicht an diesem Punkt einfach mal sagen, okay, ab hier absolute Spoilerwarnung. Wer wirklich ohne Vorwissen in den Film reingehen sollte, sollte vielleicht den Podcast hier unterbrechen, den Film sehen, zurückkommen.
Yes. Oder eine halbe Stunde nach skippen.
Halbe
Stunde. Naja, das wird ja auch das Ende.
Das ist der letzte Film.
Ja, komm zur Verabschiedung wieder.
Tschüss. Nee, also das fand ich auch sehr, sehr angenehm, dass
Drama gab.
Ja, außer halt dann dieses, du hast mit ihm geredet? Was?
Ja, das fand ich halt, das war der humorvolle, das ist okay, so, wir führen das alles noch ein, und aber in dem Moment, wo sie, so die Hübsche, irgendwie aktiv wird, ist sie halt ein total normaler Mensch und super nett und fügt sich halt da gut ein irgendwie und ist dann ja auch für die letzte halbe Stunde Teil des Teams so.
Ja, das war cool.
Fand's auch sehr, sehr schön, wie sie dann gesagt hat, ja, und ich bin im Sommer dann da und da. Ich hatte das Gefühl, das war so eine leichte Summer Wars Anspielung. Auf dem Land sitzt meine Familie. Kann ich dich anfeuern. Und er
weißt du, dass du einen kleinen Crush auf mich hast?
Ja, ist auch so. Wie er auch immer versucht, Mädchen dazu zu bringen, magst du mich?
Ja.
Kommst du in den Kanu-Club?
Nee, aber deswegen, also ich fand halt, also die Songs waren nett, aber ich hatte auch halt echt brauchte in dem Moment einfach kein Musical und vor allem kein Musical, wo alle Songs Balladen sind und irgendwie nicht, also ich mag halt in Musicals eher die Upbeat, so Schurkennummern und solche Sachen.
Den ersten Song.
Ja, oder den I Want Song, genau, der in a Life Song.
Ja, der war super.
Der war schon ganz okay.
Also auch wenn man den Soundtrack durchhört, ist ein bisschen anstrengend.
Ja, also wie gesagt, es war ja alles gut, aber es war in dem Moment nicht für mich, das will ich damit nur sagen. Und ich wusste, du meinst glaube ich an einem Punkt schon, dass es fast ein Musical ist, deswegen wusste ich grob, worauf ich mich einlasse und war nicht komplett überfahren so. Und ich fand halt, dass You war halt ein abgespecktes Oz irgendwie gefühlt, weil es war abstrakter, du hast halt irgendwie diese ganzen Hochhäuser, das fand ich halt schon wieder so, okay, die Metapher da ein bisschen wieder zu weit in die echte Welt vielleicht, und wenn du da jetzt im Internet bist und du bist ein körperloser Avatar, warum bist du in einer Arena, wo du einen festen Platz hast und vielleicht einen schlechten Platz, wo du ein Konzert schlechter sehen könntest, und dann, was ist aus ihrem Konzert, also, ne, dann sind sie in diesem Ball, dann gibt es ein Konzert, also in dieser Ballarena, und dann kommt Dragon da rein und ist er wieder weg, und dann...
Wie gesagt, so ziemlich alles, was im You passiert ist, ist irgendwie quatschig.
Ja, aber es ist nicht nur quatschig, ich fand es auch einfach nicht gut erzählt, teilweise. Ja. Oder nicht so gut, wie er es vorher schon gemacht hat, weil es ist ja an sich nur eine Iteration von Oz, und es, ja, dieser Snowball-Teil und so, da hast du recht, dieses Social-Media-Ding, das war cooler, aber dieses Ganze auch mit diesen Justices, und es gibt diese Four Voices, das war alles so okay.
Ich bin komplett bei dir, ich finde, die Grenze ist viel unklarer zu ziehen, wo du halt siehst, okay, in Summer Wars ist es halt wirklich nur für uns als Zuschauer eine Visualisierung von dem, was sie am Computer machen und oder an ihren Geräten. Und hier ist es so, okay, es wirkt so, sind die in einer Art Virtual Reality Metaverse, wo das alles, was wir jetzt sehen, fliegen die wirklich da in diesem Raum und da sind Mr. Wahl.
Und oder, die Leute können es halt auch live streamen irgendwie, genau, weil das ist ja durchaus ein wichtiger Plotpunkt.
Das stimmt, ja. Oder ich habe das Gefühl, soweit meine Interpretation, halb-halb. Also es ist auf jeden Fall, wie auch immer es wirklich für die echten Menschen funktioniert, es ist ein immersiveres Erlebnis für die, als jetzt quasi nur am Computer oder am Gerät halt da im You unterwegs zu sein. Aber es ist auch nicht wirklich das, was wir sehen. Also das, was wir sehen, ist dann schon nochmal wieder eine übertriebene, abgedrehte Version. Also spätestens bei diesem Civilization baut ja eh, das ist ja dann wirklich nur...
Ja, das ist ja wirklich eine Metapher.
Ja, ja, genau. Ja,
aber das auch findet dieses, ja auch im Juni statt.
Nee, genau, aber auch dieses Rumfliegen und, weil ich meine, wie willst du das, also ich meine, die kämpfen ja teilweise physisch, oder sehr oft physisch gegeneinander, wie, und die echten, also, keine Ahnung, es ist dann ja, geht das alles ins Gehirn rein und
au, au, au.
Ja, ist das Gehirn dann eigentlich, nee, das ist ja schon sehr.
Genau, man sieht es ja halt auch nicht an Controllern mehr rumdaddeln und so, wie genau. Es halt noch bei Star Wars, dass wenigstens irgendwie noch Tastaturen auf denen rumgehackt wurde.
Ja. Sie haben ja nur ihre 10.000 Bildschirme in ihrer Grundschule aufgebaut.
Genau. Ja, das genau. War witzig. Und die beste Freundin war auch
die beste Freundin, das schaut die mit ihrem
ja, das
Schurkenlachen. So, also das war alles schon, da war viel und voll.
Wie sie sich auch als Journalistin ausgibt.
Ja. dieses Kostüm dann auch für die Interviews und sie dann nur als dieser Tuffdeckel, der da unten im Bild irgendwie ist. Ja, nee, keine Ahnung, also die Red Herrings mit den, wo sie den Typ suchen und dann ist es nicht der Maler und das, ja, das war alles okay.
Das war halt so ein Social-Media-Ding, er gibt sich auf Social-Media irgendwie, aber es ist halt, komplett der Bullshit.
Aber ich hätte halt den Fokus auf sie, ihre Trau, die Muttis waren auch nett, die Freundinnen von der
Mama. Die Poor Ladies.
Genau. Aber da hätte man, glaube ich, eine komplett runde Geschichte draus drehen können, ohne dass es diesen Schön und das Biest-Oberbau braucht. Vor allem, wenn sie da ins Schloss, also das Schloss findet und dann im Schloss unterwegs ist und dann du die Szenen teilweise 1:1 nachgestellt hast.
Ja.
Und dann aber halt rausnimmst durch die Auflösung, diesen romantischen Teil, weil sie ja hat wen, auf den sie steht, das und er liebt sie dann zwar. Und ich weiß, wie sie es ergibt schon Sinn, wie sie es machen.
Sie haben halt eine besondere Verbindung zueinander.
Genau, aber das war jetzt keine, also ich habe da gar kein Spark-Gefühl. Also
nein, nee, aber er sagt am Ende halt nochmal, ich liebe dich zu ihr.
Die Kleine.
Ja.
Tut er?
Ja. Echt? Wenn sie sich umarmen.
Hast du es auf Englisch geguckt?
Nein, ich habe es auf Japanisch mit Untertiteln
geguckt. Echt?
Ja.
Wenn sie da auf der Straße stehen?
Ja, genau.
Habe ich auch nicht mehr
bekommen. Das ist das Letzte, was er ihr sagt, bevor sie wegschneidet. Und sie sagt, glaube ich, noch Danke. Weil bei Russo, da sagen sie immer Danke, wenn einer ich liebe dieses Zeug.
Unangenehm, oder? Keine Ahnung. Also, aber es ist wahrscheinlich platonisch.
Ja, nein, sie ist halt, was, sie ist 2 Jahre älter. Ja. Vielleicht.
Ach, so, vielleicht ich habe das Gefühl, der Junge war irgendwie schon noch sehr Kind.
Ja, genau.
Er ist halt 13 oder 14.
Ja, ich glaube, er ist 14.
Das wird sogar gesagt.
Genau.
Aber dann können wir ja den Elefanten im Raum ansprechen, weil, so wie du das sagst, hätte man diesen ganzen You-Überbau vielleicht runtergedampft, wäre das, was dann kommt, vielleicht auch nicht so out of left field passiert. Also so, wenn man, ich wusste halt, es halt tatsächlich schon vorher, weil ich komme in meinem Job nun mal nicht drum herum, Sachen zu lesen, und wenn das irgendwie doof irgendwo steht, dann weiß man es
halt. Nein, du hast das Ende gespoilert gekriegt.
Also zumindest den Twist, ja. Das wusste ich. Und wenn man es weiß, dann sind die Hinweise schon relativ offensichtlich.
Ja, die Hinweise auch so relativ. Also ich fand es jetzt nicht überraschend, dass er es ist am Ende.
Nee, nicht, dass er es ist, aber sondern was mit ihm los ist. Dass,
ach so.
Dass er halt von, also das, wie heißt der, heißt er Kay? Irgendwie so.
Ich glaube, ja.
Dass er und sein kleiner Bruder halt von dem Vater missbraucht werden.
Und zwar missbraucht direkt, also misshandelt habe ich mitbekommen, aber
ja, das meint man ja. Also ist nicht sexuell, sondern du meinst, dass der schlägt sie halt.
Genau.
Ja, häusliche Gewalt.
Häusliche Gewalt.
Ja, sorry, das genau. Ist missbraucht, das ist für mich
und einfach. Okay. In beiden Parteien ist die Mutter nicht mehr da.
Genau.
Ja. Das ist dann nämlich dieses Thema der Verlustverarbeitung.
Mhm. Ja.
Weil,
bei der einen Seite klappt es und hier ist es halt.
Ja, klappt es halt, klappen ist, ne?
Naja.
Sie hat ein anderes Netzwerk und deswegen wird ihr die Chance gegeben, wenn sie soweit ist, kann es klappen.
Ja, aber auch der Vater gibt ja, also jetzt ja, quasi genau, da gibt es ja die Möglichkeit und der andere Vater macht es ja quasi alles viel schlimmer, weil er nicht mehr klarkommt, offensichtlich.
Ja, ja, genau. Und dementsprechend war ich davon nicht so krass. Ja, überrascht natürlich nicht, weil ich wusste, worauf es hinausläuft. Ich weiß, wie viel es euch da?
Ich war sehr überrascht. Also, dass die, und auch wie es am Ende aufgelöst wurde, hat mir gar nicht gefallen. Und
da bin ich absolut bei. So, die Lösung, in Anführungszeichen, ist äußerst seltsam.
Ja, ich fand es mega cool, dass sie das als Thema mit aufgenommen haben. Und das fand ich auch gut, dass die Poor Ladies zum Beispiel dabei waren und die eine sofort gesagt hat, oh, ich rufe hier die Polizei in Tokio an und sag mal, es gibt hier diese Kinder, die wir irgendwie im Internet...
Wir haben diesen Livestream, wir haben den Beweis.
Genau, wir haben den Beweis. Und dann, also ich habe keine Ahnung, wie irgendwie das recht, ich habe auch keine Ahnung, wie das...
Ich habe nachgegoogelt.
Ja, bitte.
Weil man muss es innerhalb von 48 Stunden melden und dann muss die Polizei eigentlich komplett sofort reagieren, laut japanischem Gesetz.
Ja, hätte ich jetzt nämlich eigentlich auch erwartet, dass irgendwie so eine Action-Handlung passiert.
Es wird sogar der Artikel, den ich gefunden habe, beziehungsweise das PDF ist ein bisschen älter, aber es wurde sogar darüber geredet, weil viele Japaner es nicht gemacht haben, ob es unter Strafe stellt, so unterlassene Hilfeleistung mäßig.
Mhm. Wenn du mitbekommst, dass ein Kind misshandelt wird.
Ja, und es nicht meldest.
Okay. Ja,
klingt wie unterlassene Hilfe. Aber ja, das ist halt, dass dann im Film gesagt wird, wir können vor 48 Stunden nichts machen, ist halt so.
Ja, das, also ich meine, während ich den Film gesehen habe, habe ich gesagt, okay, gut, ich kenne mich mit japanischem Recht nicht aus. Ich sehe das als given und hinterfrage das nicht. Aber dass sie dann diesen Moment hatte, da alleine hinzugehen, wo ich dachte, ey, hier sind diese erwachsenen Frauen dabei.
Ja, aber selbst die beiden starken Boys, beide Sportler,
ja,
die dann halt auch da stehen bleiben und nichts machen.
Richtig, das, und cool
das ist es halt, das ist es halt, was ich meinte mit. Der Plot ist kompletter Bullshit, aber das Thema wird da, das Motiv wird dadurch halt deutlich klarer, dass sie halt das Gleiche macht wie ihre Mutter.
Das stimmt, dass sie das lernt. Aber ich glaube, das hätte sie halt, das bringen sie emotional halt schon hin vorher, bevor der Vater ihr die Wange aufschneidet.
So. Das sah so fies aus! Das
sah wirklich fies aus. Also ich hatte das Gefühl, dass sie diesen Epiphanie-Moment halt schon vorhat und dafür hätte sie dann nicht komplett alleine die Reise machen müssen.
Ja, es macht, also es wäre so viel logischer gewesen, wenn irgendjemand mitgekommen wäre und sie, dann hätte sie sich ja trotzdem da vorstellen können.
Genau,
weil die Reise halt auch verhältnismäßig lang ist. Sie ist ja gefühlt dann 12 Stunden, 8 Stunden, 6 Stunden, keine Ahnung, mindestens. Wirklich lange unterwegs, um von ihrem Dorf dann nach Tokio zu kommen.
Ja.
Und sie hat dann ja auch Zeit, um zu warten und nachzudenken, weil sie dann halt im Überlandbus sitzt und im Zug, wo das dann halt, glaube ich, genug Zeit gehabt hätte, das zu verarbeiten, wenn noch jemand mitbekommen. Und wie du sagst, hätte sich ja trotzdem nur vorstellen können. Aber das ist dann halt wahrscheinlich auch Nitpicking. So, es ist halt, wie du sagst, es ist fürs Motiv und für den Punkt, der gemacht werden soll, damit es noch.
Aber für den Punkt, der gemacht werden soll, das hätte genauso funktioniert, wenn man sagt, hey, ich komme hier mit meiner ganzen Crew an und wir machen das zusammen, weil diesen Moment, wo sie da alle in diesem Raum standen, fand ich so cool, dass irgendwie der Kajak-Typ sagt, ey, ich erinnere mich an die Häuser, die Frau sagt, ja, ey, diese zwei Melodien, die überschneiden sich da, das muss in dem
und
dem
Sinn sein. Das ist dieser Summer Wars-Moment, so, wenn genau, die ganze Familie was beitragen kann.
Eben, bei Summer Wars hat es halt rund geendet, dass sie alle da irgendwie zusammengewachsen sind und gesagt haben, hey, wir haben hier die Welt gerettet oder beziehungsweise wir retten jetzt hier diese Kinder.
Ist dann halt auch so, mach es doch so, dass alle mitfahren und trotzdem findet sie sie, weil sie sich aufteilen oder irgendwie sowas.
Genau.
Es wirkte halt maximal seltsam.
Ja, und dann auch dieses, ich suche sie jetzt und Tokio ist groß, selbst wenn du es auf irgendeinen Bezirk, auf irgendwelche Häusereien eingrenzen kannst, so ich laufe jetzt einfach hier durch die Gegend.
Bis die Kinder auch zufällig draußen rum.
Ja, genau.
Das fand ich auch super weird. Und auch dann, wie sie sich dann da zu dritt stehen und sich umarmen und dann kommt der Vater und fängt an, auf diese Gruppe von in der Öffentlichkeit fahren. Hätte ich jetzt auch ehrlicherweise gesagt, halt so hätte ich ihn auch eingeschätzt, der wird schon noch so beisammen sein, dass er die dann halt mit sich zieht, aber nicht.
Er hat sie ja auch, also okay, er hat nicht mitbekommen, dass sie live streamen, aber er hat sie ja auch dann vor laufender Kamera geschlagen.
Ja, und er kriegt es ja mit, weil er macht den Livestream am Ende ja auch aus.
Ja.
Also er kriegt das ja durchaus mit.
Ja, ja, also es ist halt sehr viel irgendwie sehr, sehr seltsam gegen Ende, aber trotzdem ist halt, ich bin da nun mal ein Sucker für, deswegen kann ich jeden verstehen, der da sagt, okay, ihm geht das mir ist es zu doof, aber weil es halt so ein starkes Motiv ist, weil es mich auch emotional irgendwie durchaus gepackt hat, fand ich es trotzdem irgendwie geil.
Absolut, das Motiv an sich fand ich auch mega klasse, weil ich war so, wow, ich habe es irgendwie nicht erwartet, auch gerade in so einem japanischen Film, mich mit so einer Thematik auseinanderzusetzen. Mhm. Aber da möchte ich die beiden Mädels im Kino hinter mir zitieren, die Abspann läuft und sofort, die waren auch überhaupt nicht assi oder so, das kommt jetzt vielleicht falsch rüber, wenn ich sie nachmache, aber die wirklich sehr reflektiert über den Film gesprochen haben. Und einen Moment, sie war so, hä? Warum ist sie da jetzt alleine hingegangen? Und die andere halt erklärt und war so, naja, das war halt so ihr Main-Character-Moment.
Ja.
Und sie einfach nur eiskalt sagte, das war ein scheiß Main-Character-Moment. Und sie hat mir irgendwie so aus der Seele gesprochen, weil ich fand den Film bis dahin wirklich richtig, also die Plotlücken und You und ob das jetzt irgendwie, das
logisch
war
ist.
Das war mir, während ich den Film im Kino mit Untertiteln geguckt habe, völlig egal. Ich hatte eine echt gute Zeit, ich habe mich mega unterhalten gefühlt. Das ist auch ein Film, der für die großen Leinwand gemacht ist, wenn du mega guten Sound hast, du hast diese, visuell ist der, wie alle anderen Filme auch, einfach absolut toll. Und dann dieses Ende und ich konnte irgendwie den Finger nicht drauflegen und dann sagt sie so, das war ein scheiß Main-Character-Moment.
Vor allen Dingen, wie ist denn das, vielleicht habe ich da was nicht mitbekommen, wie ist denn das jetzt gelöst? Weil sie sind ja immer noch beim Vater.
Ja.
Gar nicht gelöst.
Genau.
Ne?
So,
oder?
Nein, der Sohn hat gesagt, ich muss ihm die Stirn bieten, so wie du das auch gemacht hast.
Ja,
das ist super.
Erfolgsversprechend.
Ist ja nicht so, dass du das schon versucht hast, die ganze Zeit zu tun.
Ja, das weiß ich nicht, ob das auch irgendwie so ein japanisches Ding war mit, ich muss mich damit irgendwie selber auseinandersetzen und ich werde stark durch dieses, so, sie hat das ja auch geschafft mit, ich gucke ihn böse an und dann auch die Reaktion von Dad war irgendwie so.
Es wird ja ganz am Anfang, wird der Dragon oder das Beast ja dadurch charakterisiert, dass gesagt wird, er schlägt so doll auf die Leute ein, bis deren Code kaputt geht. Also dass der quasi und dass die Bruises auf seinem Rücken sind, die sein Umhang. Und ich denke mal, dass das halt dann offensichtlich seine Art und Weise war, vorher damit umzugehen. So, okay, ich lass mich verhauen und dafür verhaue ich, genau, mache ich andere Dinge kaputt. Und das ist ja dann nicht zielgerichtet. Und dass er jetzt quasi lernt, dass zielgerichtet irgendwie anzugehen. Und außerdem sind ja immer noch die Damen und so. Ich denke mal schon, dass da das implizit irgendwie gedacht ist, okay, dass es sie die jetzt nicht adoptiert und mit nach Hause nimmt.
Ist klar,
aber sonst wäre es, also ja.
Aber dann halt sowas wie zeigen Polizeiansatz.
Ja, irgendwie kurz, dass das Jugendamt irgendwas macht oder irgendwie, dass man
sich einfach später nochmal sieht.
Ja, genau. So. Ja, ich fand es schon gut, weil sie hat ja auch gesagt, oh, wir helfen dir und wir rufen die Polizei. Und er ja gesagt hat, nein, das haben sie alle versucht. Und es ist nichts passiert. Und ich war so, oh wow, das war irgendwie krass. Und deswegen fand ich ihn sehr, sehr nachvollziehbar, weil natürlich ist es leicht zu sagen, hey, ja, geh zur Polizei, hol dir Hilfe, so, du bist 14 auf dem Weg zur Schule, so, ja, mach das einfach. Aber dieses so, nein, wir haben es ja versucht, so, es haben ja auch anscheinend Leute mitgekriegt und es ist nichts passiert. Und ich seine Aggression ihr gegenüber sehr nachvollziehen konnte. Oder so ein Mädchen vom Dorf und die sagt so, oh nein, aber wir müssen da was machen. Ihrer naiven oder normal nachvollziehbaren Art sagt so, oh ja, wir rufen dann die Polizei und dann regeln wir das schon. Und er sagt, nein.
Aber wenn hier Leitmotiv und so, deswegen fand ich dann auch die Szene so stark, weil er glaubt eher nicht, dass sie Belle ist und sie revealt sich und mit Song und warum kann sie nicht mehr weiter singen?
Ja, sie ist, glaube ich, einfach überwältigt emotional und dann singen halt alle mit und das ist halt
das ist dann halt diese Szene, wo es dann zum Thema Nächstenliebe geht und halt auch dieses, okay, es sind nicht alle Menschen so scheiße, die, sobald die Mutter weggespült ist, sagen, ja, hätte sie das Kind mal nicht retten sollen.
Ja.
Das war auch so,
das war bitter, ey.
Ja, also der Konzertmoment, wo dann alle gesungen haben, war auch der Moment, wo ich dann ein bisschen Pipi im Auge hatte und wo ich dann, also wo das dann, ich dann gesagt habe, okay, emotional ist es halt das letzte Drittel, was den Film emotional für mich nochmal nach oben gezogen hat. Vorher war ich halt echt
unterwältigt.
Unterwältigt. Also ich würde auch noch nicht sagen genervt, aber es ist halt, wenn ich mir alle Hosoda-Filme angucke, ist das der, den ich am schlechtesten bewertet habe. So. Und würde ich auch weiter beibleiben. Ich finde den am schwächsten, weil er halt so viele Sachen hat, die dann vielleicht nicht ganz rund funktionieren oder die sich ein bisschen arg aufgezogen fühlen, wie diese ganze Schön und das Biest-Metapher, die am Ende für den Film gar nichts tut.
Ja, auch die Szene, man hätte sie komplett rausschneiden können. Ja. Also es hätte ja trotzdem dem Film keinen Abbruch getan. Es wäre ja trotzdem in sich.
Sie brauchen ja schon einen Bonding-Moment.
Ja,
den brauchten sie nicht in meinen Augen. Also für das Ganze, was. Also sie hatten für mich auch absolut keinen Bond. Also sie waren nicht.
Also sie haben ja schon gegenseitig erkannt, dass sie beides zutiefst irgendwie vernarbte Menschen sind.
Ja, aber ich war so, worauf baut das auf? Irgendwie geht es über dieses, hey, ich helfe euch, weil ihr in einer Notlage seid, hinaus. Oder so dieses, nur weil wir haben hier beide schlimme Dinge erlebt, das ist kein Bonding-Moment. So, du kannst halt sagen, du bist trotzdem scheiße.
Also, ja, aber deswegen hat man ja die Momente, als dieses Schöne im Schön und das Biest-Schloss, damit man es nicht nur ist, oh, du bist auch schlecht drauf. Ich komme und rette dich.
Ja, vor allem, weil Belle nicht so schlecht drauf ist und nicht das Problem hat, dass sie zumindest in ihrer virtuellen, also im Hue wird sie ja nicht gemobbt oder also nicht mehr als jede normale, berühmte Persönlichkeit gemobbt wird, sondern das ist dann halt der Kram, den sie von draußen mit reinnimmt halt. Mhm. Und wie sie da halt durch dieses Schloss geht und ich weiß nicht. Also,
ich fand den Schön und das Beast-Plot auch arg aufgesetzt. Aber ich fand es jetzt nicht schlimm.
Nein, aber ich habe mich gefragt, warum? Also warum die Schöne und das Biest?
Ja, weil Hosoda Bock drauf hatte.
Ja, aber dann mach's doch richtig.
Ja.
Sag ich ihm jetzt so.
Mach keinen, immer noch besser als noch eine x-te Version der gleichen Geschichte.
Ist immer noch besser als mir rein.
oder Frau? Ich habe mir, ich weiß nicht, ich hatte am Ende mehr Spaß mit Mirai als mit dem Film, würde
ich
sagen.
Ich nicht. Pascal,
du wolltest. Ich sag dir noch auch einfach eine Mischung aus, dass er wirklich Bock drauf hatte, dass er dachte, dass sich das zumindest aspektweise irgendwie gut im Film anfühlt. Ich fand es auch albern, aber wobei ich auch den Film nicht kenne, immer so ein bisschen natürlich, okay, ich kann mir sehr stark denken, was dann wirklich die ganz expliziten quasi Parallelen zum Ausgangsmaterial sind. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen Marketing einfach mit drin, dass man, also jetzt nicht Marketing, weil ja. Aber dass man einfach dachte, okay, das ist, ne, wir haben gesehen, wie erfolgreich der Film noch mit Emma Watson war.
Ja.
Ey, komm, dann lass doch mal hier nochmal, machen wir, vermarkten wir das auch groß unter dem, der japanische, ja. Schwimmt das Biest und dann läuft da nochmal jeder rein.
Es ist halt auch, ich hatte das auch Milena nach Arma und Yuki geschrieben, nach dem KTX Bibeln. Es ist halt, ich habe manchmal das Gefühl, dass Hosoda so ein Bild oder eine Szene vor Augen hat und denkt sich, boah, geil, das ist das Beste überhaupt. Und wenn es dann auf der Leinwand ist, wirkt es halt komplett anders, als er sich das eigentlich vorgestellt hat.
Und oder das, zumindest kommt es bei uns anders an. Vielleicht ja, sieht er das und denkt, geil, so habe ich es mir vorgestellt.
Genau, oder es kommt halt dann halt bei, ist natürlich, jeder Rezipient ist irgendwie anders, aber so wie wir das aus unserer Diskussion auch rausnehmen, so ganz kommt das nicht bei uns an.
Ja, wobei wir die Dinge unterschiedlich krass ausgeprägt wahrnehmen. Also diese Arno-Yuki-Sache zum Beispiel kommt ja bei mir ganz anders an als bei dir zum Beispiel. Nicht anders, aber anders stark.
Genau.
Mit anderen Schwerpunkten. Also wie du sagst, ich glaube, dann kommt es auch. Es ist halt ganz krass abhängig davon, wie man guckt, was man guckt, worauf man achtet.
Aber es ist dann halt trotzdem so dieses Gefühl so, irgendwie dachtest du hier, das ist jetzt das Geilste überhaupt. Und nee, ist es irgendwie nicht. Weiß nicht. Und so fühlt sich zumindest für mich auch diese Schön- und das Biest-Bezug an. Aber ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass es halt nicht nochmal Beauty and the Beast ist, sondern halt was anderes. Ja. Aber dann ist es halt eigentlich unnötig.
Ja, also ich finde auch, die Echtwelt-Story ist so stark mit so starken Figuren und guten Ideen und dann halt auch die emotionalen Dinge.
Macht da eine Hannah-Montana-Story draus.
Gut umgesetzt und halt irgendwie auch mit genug Feingefühl so mit diesem Trauerthema umzugehen und so, fand ich alles klasse. Und dann ist halt heute, okay, und dann ist Belle jetzt diesem Schloss und sie tanzt mit ihm und sie geht durch, du hast ja diese wirklich gefühlt 1:1 nachgebauten Szenen aus dem Disney Schön und das Biest, so, die dem
mit dem Ballsaal.
Ja, die hat nichts dazugeben, so, dann ich so, ja, oder wenig dazugeben. Und dann hast du auch diese Erinnerungsrosen, die da irgendwie dann verraten, dass Belle mit dem Biest abgehangen hat, was halt irgendwie auch keinen Sinn ergeben hat, aber.
Das habe ich mich auch gefragt, weil sie hatte ja die Rose, hatte sie am Revers, oder wie auch immer das beim Kleid heißt, Entschuldigung. Und da ist ja auch nur so ein Stück abgefallen und dadurch hat Justin, wusste er, wo das Schloss ist, oder?
Ja,
irgendwie. Maybe?
Auf jeden Fall war da, also er hat das Blatt ja so komisch gehalten, dass man gesehen hat, dass da Code drin ist.
Ah, okay.
Und dann war das, und er. Sie nennen die Rosen halt vor irgendwie Remembrance Roses oder irgendwas, keine Ahnung.
Okay, also, das war in der englischen Synchro nämlich nicht so richtig klar.
Okay, ja, also ich fand, also manchmal nimmt der Text auch nochmal anders wahr, wenn man es liest, als wenn man es hört, so.
Aber was sagen wir zu Justin als Antagonisten? Ein vernünftiger Gaston?
Nee, also es gab vor das ist schon 18 Jahre her oder so, gab es einen Anime, den Stan Lee mitgeschrieben hat, der hieß auch Hero Something und an denen, der hatte halt auch so, das war auch so eine Superheldengeschichte mit Aliens und es war ein ziemlich cooler Anime und da war gab es einen amerikanischen Superhelden und der hatte halt ein ähnliches, sehr weißes Design mit einem ähnlichen Gesicht und das war alles sehr
das Gesicht und die Frisur haben mich sehr an All Might erinnert.
Ja, also auch, genau, es ist halt, es wirkte sehr prototypisch. So.
Ja.
Und ich fand, also sah gut aus, aber ja, du brauchst es halt irgendwen, der laut böse Dinge sagt, so im Film, weil du sonst.
Also es ist halt 1:1 die Gaston-Figur.
Ja, weil also.
Ja, Gaston macht gefühlt noch.
Gaston mehr ist halt wirklich böse. Story. Und er war halt mit seinem Leuchtstrahl.
Im Licht. Ja. Das ist so uninspiriert auch einfach. So. Ich hab
grün das macht das grüne Licht. Es leuchtet grün.
Ja. Okay, das
und
heißt,
verrät, wer du bist.
Ja, du strahlst in der virtuellen Welt mit dem Licht, weil okay. Also da haben sie.
Für den optischen Effekt?
Ja, schon klar, aber es ist doch. Also spielt ihr jetzt ein Videospiel? Oder ist das wirklich eine digitale Welt, wo man irgendwie jetzt sich noch mit Licht beschießt? Hä? Das ist, da ist die Metapher wirklich, wird die dann zu stark, finde ich, auch ausgereizt, als dass man es wirklich nachvollziehen kann, was jetzt da passiert, was die Menschen da machen, um ja, da umherzuwuseln.
Wie gesagt, mich hat das am Ende alles gar nicht so doll gestört. Ich fand den trotzdem sehr schön. Aber es ist, ja, ich kann alles absolut nachvollziehen. Und gerade, wo du auch am Anfang meintest, so Summer Wars war halt witzig und lustig.
Und
witzig und lustig ist Belle halt nicht.
Es hat seine Momente.
Es hat seine Momente.
Also, ja, aber trotzdem, so im Großen und Ganzen ist es jetzt nicht witzig, so der positivste Film.
Also gut, gerade auch durch das, also ich glaube, wenn das Ende jetzt nicht so mega dieses dramatische Thema hätte, dann hätte man, glaube ich, noch sagen können, ja, das ist ein lustiger Film, weil wie gesagt, ich fand den Kaya
Boy witzig. Oder wäre es auf einer Ebene mit Arma und Yugi wegen der Mutter auch.
Ja, das stimmt. Das stimmt, aber...
Ja, nicht jeder Film ist dramatisch, wo die Mutter stirbt, aber... Also einfach, weil es in so vielen Filmen dann halt tote Eltern gibt, aber ist da das hier so ein wichtiger Plotpunkt ist, ist das schon... Schon, ja. Zum Glück stirbt sie halt nicht so.
So dramatisch. Also
man sieht halt nicht so gemein ihre Leiche.
Ja, wie sie im Mülleimer in die Müllabfuhr geschmissen
hat. Genau, um klarzumachen, dass die Figur gestorben ist. Danke, Ami und Yuki. Also wirklich diese Augen, das ist halt echt, das war so ein richtiger Watership-Down-Moment. Wenn ich jünger gewesen wäre, hätte mich das hart abgefuckt.
Ja. Das war brutal. Wissen wir, was aus dem Jungen oder aus dem Kind geworden ist, was sie gerettet hat? Ja, ne? Ist ja nicht wichtig.
Also,
ja, sie hat es gerettet.
Ja.
In Ordnung. Dann, weiß nicht, wollt ihr noch irgendwas zu Belle oder zu Soda insgesamt sagen?
Guckt euch die Filme an, die sind gut. Egal, wie viel wir gemotzt haben.
Ja. Ich glaube, insgesamt kann man das sagen, dass jetzt, außer halt für Milena und mich, Mirai halt keinen krassen Ausfall hat.
Nee, also ich kann alle anderen wirklich sehr gut empfehlen, auch egal, was man für ein Mensch ist, auf was für eine Art von Film man Bock hat. Ein Kumpel empfahl mir Arme und Yuki mit den Worten, wenn du mal wieder was fühlen willst, dann kannst du dir den angucken. Und ich finde, das ist ein Disclaimer, den man zu Arme und Yuki noch dazu sagen muss. Also wenn man einen echt guten Tag hat, dann sollte man den Tag vielleicht nicht mit dem Film ausklingen lassen.
Oder nur dem Harvest Moon Part.
Oder nur.
Ich glaube, man sollte halt nicht ausmachen, nachdem der Dad gestorben ist, sondern halt Hakuna Matata gucken. Das ist halt der wichtige Teil, dass nach so einem dramatischen Punkt immer das Hakuna Matata kommen muss, weil sonst gießt der.
Bis es da zum Hakuna Matata kommt, dauert das.
Richtig.
Ja, die Kids sind halt super früh, super niedlich. Das ist, glaube ich, der Hakuna Matata.
Nee, das reicht nicht.
Aber dann kommt ja auch das Ganze, dass sie da auf den Boden kotzen und dass sie alles verwüsten, wobei das doch ein bisschen niedlich ist, wie sie da gucken.
Das Kotzen ist ein bisschen dramatisch, ja. Es pendelt halt immer sehr krass zwischen Drama und witzig. Also niedlich.
Aber wir wollen nicht wieder zurück zu Arm und Yuki. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir beim Aufnehmen.
Ich hoffe, ihr hattet mehr Spaß.
Ich fand's toll.
Ich fand's auch schön.
Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag.
Tschüss.
Tschüss.